Eine bessere Titelmelodie müssen wir uns endlich mal holen.
Muss ich ja mal professionalisieren.
Ja, Zeit wird's. Ja, das ist dann so, da muss man Jingles einspielen. Und dann muss man die auch aufzeichnen. Ich wollte schon mal, ich habe angefangen, vielleicht kann ich da mal ein paar Leute dazu holen, so fürs iPad so eine Jingle-Software zu bauen. Die das dann, also man könnte jetzt hier, die das dann über einen Audio-Output einfach ausgibt. Und ich habe so einen kleinen Bluetooth-Audio-Adapter, den man hier dann einfach hier so ranstecken könnte an einen der Eingänge und dann könnte der mitrecorden. Finde ich gar nicht so verkehrt. Was ich dann auch noch haben wollte bei der Gelegenheit gleich, dass man irgendwie Kapitelmarken setzt. Also dass man das dann auch irgendwo notiert wird, zu dem und dem Zeitpunkt wurde der Jingle eingespielt, sodass man dann daraus im Idealfall irgendwann mal Shownotes generieren kann oder dergleichen mehr. Und daran scheitert das dann so ein bisschen heute so ein bisschen. Achso, ja, ich rede und trotzdem ist es hier. Aber ich glaube, kann man uns ja vernünftig hören?
Chat, kann man uns hören?
Ich mach mal hier so ein bisschen, generell mal die Lautstärke so ein bisschen höher.
Ist immerhin einer da.
Ja. Einer, der nicht mitgekriegt hat, dass heute Probe Max ist.
Okay, dankeschön. Man kann uns scheinbar hören.
Gut, ist auch gut so. Aber nachher hören sich das ja hoffentlich an. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Nerds FM. Siehst du, das ist der professionelle Einstieg.
Wer hätte gedacht, dass es so weit kommt?
Dass es so lange hält. Nach all der Zeit. Wir haben ein Review der letzten Sendungen zusammengeschnitten.
Ja, das ist so eine Schnipselfolge hier.
Genau.
So ein Best-of.
Und da haben wir jetzt einen Jan, der ist eigentlich aus wesentlich eine Zusammenschnitt aus Astera. Und ja.
Das kam, also das ist jetzt
der Wahrheit
nicht. Ja?
Nee. Hallo.
Hallo.
Stell du mal vor.
Immer muss ich die Leute hier.
Musst du? Soll ich machen?
Ich habe das Gefühl, ich mach's gerne. Ich meine, so ist ja nicht.
Ach so, nein.
Der Jan und ich. Wir hätte das
ihr seid
gedacht.
So, ne?
Wir sind. Max hat so eine dicke Freunde-Geste gemacht gerade. Wir haben natürlich zusammengearbeitet. Wie so viele unserer Gäste ist auch eher aus dem erweiterten Soundcloud-Umfeld. Aus dem rapide schwindenden, immer kleiner werdenden Soundcloud-Umfeld. Zumindest von mir. Und Jan macht unter anderem Android, Ruby, iOS.
Ein bisschen Backend ab und zu.
Tatsächlich?
Ja. Kannst du mal sehen, ne?
Aber ist Ruby nicht automatisch Backend?
Nicht unbedingt.
Hier kommt der Tee, vielen Dank.
Nicht unbedingt. Foreshadowing, total schnicke. Hier kommt der Tee. Ich weiß gar nicht, wo ich den hinstellen soll.
Soll ich denn hier, guck mal, ich stelle den erstmal hier so auf die Ecke.
Und da haben wir zusammen unter anderem an der Android-App und an der iOS-App jetzt zuletzt gearbeitet und an vielleicht der zukünftigen Version auch ein bisschen. Und ja, daher kennen wir uns. Und wir sind auch in etwa, haben plus, minus so ein paar Monate zur gleichen Zeit angefangen.
Ja, 3 Jahre.
Ja. Achso, ihr arbeitet schon so ungefähr genauso lange da. Ja. Du hältst jetzt noch ein bisschen länger durch?
Ich denke schon, ja.
Ja, damit ist die Katze auch schon wieder aus dem Sack.
Jetzt ist es doch offiziell.
Ja, jetzt ist es offiziell, ja. Ich hab Schluss gemacht.
Aus dem Haus. Mit Soundcloud.
Ja.
Ihr wollt aber Freunde bleiben.
Ja, wir sind Freunde. Ich komme auch noch zur Geburtstagsfeier und so. Ist ein bisschen unangenehm und so. Und dann hänge ich immer in der Küche ab und sag nicht einen Hallo. Aber
und dann bringst du deine neue Arbeitgeberin mit. Ja, und das ist alles okay, aber...
Die Kinder leiden auch immer darunter, weißt du? Aber so ist das in modernen Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehungen.
Und hast du dir schon mal überlegt, was du jetzt machst? Mit der gewonnenen Zeit?
Ja, aber erstmal so schön zum Arbeitsamt tingeln.
Ah, das macht Spaß. Ich habe mir viel Gutes von erzählen lassen.
Ja, ich bin mal gespannt. Also, naja, aber um nochmal auf Jan zurückzukommen. ja, der ist jetzt hier zu Gast. Hallo?
Hallo?
Wir sollten den Leuten irgendwie was. Das ist das Problem, wenn man so ein Nerd hat. Also bei Ulrich, der war ein Selbstläufer. Der hat ja. Aber so die anderen Nerds, die haben immer so ein bisschen Probleme mit. Also sozial. Wir laden uns die Nerds ein, die so sozial nicht so die ganz selbst.
Ulrich hatte sich aber zu dem Zeitpunkt aber auch schon gesprächig getrunken.
Ja, darum sollte man vielleicht einfach so ein Picolöchen Sekt oder sowas am Anfang reichen.
Mhm.
Das war so. Hatte ich vorher schon dran gedacht. Jetzt musst du aber von alleine ins Gespräch kommen.
Ja, erster Podcast, also deswegen.
Allererster Podcast. Hast du schon mal einen Podcast gehört?
Podcast habe ich schon mal gehört, aber auch nicht so viele wirklich. Ja.
Was hast du so gehört?
Schon eine Weile her, ich weiß schon gar nicht mehr genau, was das war.
Also, nichts Gutes. Ja. Nicht so was Gutes wie das hier, kann ich mir nicht vorstellen.
Dann können wir ja mal direkt mal reinsteigen. mit so einer steilen These. Sag mal, Jan, warum gibt es eigentlich so wenig wirklich gute Android-Entwickler? Also du bist...
Was?
Ob es so wenig gibt? Nee, Jan halte ich definitiv für einen guten Android-Programmierer. Aber ich für meinen Teil arbeite jetzt, und ich kann leider den Namen der Firmen nicht sagen, mit diversen, also ich arbeite an Projekten, die dann auch für Android umgesetzt werden.
Ja.
Wo ich immer das Gefühl habe, dass es nicht sonderlich schwer ist, besser zu sein als die entsprechende Android-Version.
Ja, ich glaube, was bei Android viel passiert ist, halt, dass die ganzen Leute, die irgendwie die Java Enterprise-Sachen gemacht haben und viel Java-Zeug gemacht haben, dass die irgendwann gesehen haben, oh, man kann jetzt Android entwickeln, und dann sich gesagt haben, ich mache jetzt ein bisschen Android, und das sind auch meistens nicht die besten Entwickler. Und ich glaube, weiß nicht, jetzt bei iOS ist es ein bisschen anders. Es sind viele Leute, die halt wirklich Interesse dran haben und die sich in die Sprache reinarbeiten, und ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, es liegt viel so an der ganzen allgemeinen so Java-Kultur und Java-Entwickler-Kultur zusammen.
Ich kann mir halt vorstellen, dass ein großer Teil von dieser Java-Kultur einfach, sage ich mal, Leute mit wenig Eigenmotivation sind, die halt das in der Uni mitbekommen haben,
ja,
und das dann halt machen, weil die das halt können. Und dann gibt es jetzt Android, ja, und da gibt es halt auch Java. Ja, geil.
Kann ich das auch machen, genau.
Ja, so kann ja Java.
Ja,
eben. Und das, also ich würde nicht sagen, die Extreme sind, glaube ich, einfach nur, oder ja, der Durchschnitt wird halt gedrückt von der breiten
Masse. Von den Leuten. Aber die dann auch, also ich habe bei dem einen Projekt, da war das, ging es darum, da sollte eine Twitter-Integration rein, und da musste man halt ein Twitter-Login machen, und dafür gab es einen entsprechenden Dialog. Das hat man jetzt auf iOS, hat man das ja extrem einfach, weil wir nehmen einfach das Twitter-Framework, was halt vom Betriebssystem mitgeliefert wird. Das macht es uns jetzt wirklich leicht. Aber das war so, also jetzt einfach um eine Episode zu erzählen, dann hatten die da so irgendwie plötzlich so eine Version, wo man dann so einen Code eingeben musste. Also so gab es eine Diskussion darüber, hier steht ein Code, und den musste man unten in ein Textfeld reingeben. Und dann haben wir irgendwie so, warum ist das so? Ja, es geht nicht anders. Dann habe ich gesagt, doch, das muss anders gehen. Ich habe das auch schon anders gesehen. Woraufhin der dann wieder meint, na, bei iOS vielleicht, aber bei Android geht das nicht. Also das ist auch so ein viel vorgebrachtes Argument.
Moment, du musst jetzt den Overflow mit einem Code abschließen, den du kopieren
genau.
Musst. Ich glaube, 2009 gesehen.
Oder ich glaube, wenn du keine Redirect-URL
dran kannst,
dann kriegst
du. Wenn du keinen Redirect kannst, weil du irgendwie kein Browser bist. Und
genau, dann kriegst du diesen Code präsentiert, und dann habe ich da noch irgendwie ein bisschen rumargumentiert, sodass ich aber diverse, also ich habe so ein Nexus 7 mir geholt, und dass ich diverse Twitter-Clients installiert habe und durch die Bank weg alle das von alleine hingekriegt haben. Das kann kein Android-Problem sein. Ist es ja auch definitiv nicht. Aber ich hatte so das Gefühl, dass das so. Das ist
ein Entwicklerproblem.
Ja, das ist so, da saß das Problem vorm Bildschirm.
Aber ich will jetzt nicht, dass Jan hier sitzt und irgendwie die gesamten Java-Programmierer.
Doch, das musst du. Du bist jetzt. Nein.
Ich meine, es ist ja nicht so, als gäbe es keinen inkompetenten iOS-Entwickler. Machen wir uns.
Um Himmels Willen, ich bin ganz weit vorne.
Wir haben eine Inkompetenz. ich meine, was ich schon für Elend gesehen habe auf Stack Overflow und.
Ja, Java ist halt auch so eine Anfängersprache, das ist auch wirklich so das Ding. Ja. Die meisten lernen, wie du hast vorhin gesagt, man lernt es in der Uni, und dann ist es halt das Erste, mit dem du in Kontakt kommst. Und viele von den, das Problem mit den meisten Java-Entwicklern, also ich will da auch nicht das Allgemeine, aber viele halt, die wirklich so, okay, Java ist die Sprache, ich mache auch nichts anderes mehr, und die dann auch so ein bisschen den Überblick verloren haben, was es sonst noch so gibt. Und das ist ja ein bisschen schade, weil die Sprache an sich eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Also ich meine, es wird immer viel auf Java rumgeschlagen.
Ja.
Und es ist auch wahrscheinlich gerade die absolut unhipste Sprache, um irgendwas zu bauen.
Zu Recht.
Und, aber es ist, ja, ich weiß nicht, ich arbeite gern damit, und es gibt auch echt eine Menge gute Sachen dran, so, die halt oft gar nicht gesehen werden. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, so diese, zum Beispiel die ganze Rails, Ruby Community hat sich immer so ein bisschen positioniert gegen Java. Es war halt immer so diese, und das ist halt das Problem, dass halt Java halt viel in dem ganzen, also ich glaube, das Hauptproblem der ganzen Java-Kultur ist diese J2E-Enterprise-Geschichte, die total schiefgelaufen ist.
Das ist total unsexy, oder? Es ist wirklich, das sind irgendwelche Bankmitarbeiter, die das einsetzen, und irgendwelche großen Firmen, und dann kriegt man da widerliche Frameworks vorgesetzt und muss mit denen arbeiten. Und
kann irgendwie als Consultant wahrscheinlich diese ganzen Dinger da ewig viel Geld mitmachen für sehr schlechten Code, und ja, diese ganzen Geschichten halt. Das ist
geil.
Ja.
Ja, Rob. Ob die sowas beim Arbeitsamt für mich haben?
Ja, da kriegst du eine Weiterbildung.
Java
Consultant. Zum Java Enterprise
Consultant.
Consultant.
Ja. Wäre doch was, oder?
Ja. Ja, aber es ist so, also ich komme ja aus der PHP-Ecke ursprünglich und glaub mir, im Vergleich dazu hat man es als Java-Programmierer gut, was das Ansehen durch andere Sprachen geht. Weil ich glaube, es gibt keine Sprache, die so universell gehasst wird wie PHP.
PHP ist eine Sprache?
Siehst du, fängt schon an. Ja, obwohl PHP. Die größten Webseiten der Welt auf PHP laufen.
Ja?
Naja, Facebook.
Ich weiß und ich beschreibe es auch nicht.
Ja, ja. Achso, das war kein fragendes Ja, sondern es war ein...
Ich nehme mich dann irgendwie eine Unterhaltung mit, ich weiß nicht mehr, Vorgesetzten von einer Weile, der hat gemeint, oder es ging um PHP und hat gesagt, was ist eine Sprache und es gibt eine Konfigurationsdatei dafür? Nein.
Naja, aber das hast du bei Ruby, hast du auch eine Konfigurationsdatei, oder? Hat man nicht?
Nee.
Das liegt alles, ist pro...
Naja, du hast halt, klar, du hast, wenn du Rails benutzt, hast du
irgendwie... Du hast halt eine von 10 Rubies, die du dir aussuchst. Die du aussuchst,
ja, aber bei PHP hast du, soweit ich weiß, gibt's ja diese PHP-INI und dann kannst du irgendwie die Laufzeit und ja.
Ja, da kannst du viel, also das ist, also bei PHP ist eine Menge schiefgelaufen, ich möchte das jetzt...
Obwohl da habe ich heute schon drüber nachgedacht, weil auf Hacker News ging wieder mal dieser Link zu der Ariane 5 rum.
Ach so, mit dieser, was war das so?
Das war halt...
Abgestürzt?
Genau, irgendwie 96 oder 95 oder so kam die Ariane 5... PHP? Raus. Die waren nicht mit PHP gemacht. Und das war, wenn ich mich recht entsinne, war das die, ich will nicht falsch erzählen, die Software von der Ariane 4.
Okay.
Die haben sie jetzt einfach irgendwie rüber transportiert auf die 5. Und dann haben sie die 5 gestartet. Die ist irgendwie 20 Meter abgehoben. Dann ist sie ins Trudeln gekommen und musste gesprengt werden.
Ja.
Weil es zu gefährlich geworden ist. Und der Grund war, dass sie einen Speicherüberlauf hatten, weil sie haben gecastet und dann ist irgendwas schiefgegangen. Und die war in ADA geschrieben und ADA, soweit ich weiß, ist halt dafür gemacht, relativ sicher zu sein. Und die hatten halt die Compiler-Warning unterdrückt, die halt da kommt, wenn.
Okay.
Und dann denke ich mir halt auch, die Möglichkeit, sowas zu. Wenn ich zum Beispiel, sage ich mal, ich mache irgendwie meinen iOS-Layout-Code und da konvertiere ich jetzt von Float nach NS-Integer oder umgekehrt und das ist dann natürlich lossy und so. Das muss er mir da nicht anzeigen, das ist jetzt nicht so wild. Wenn ich das Gleiche in irgendeiner Finanznummer mache oder in irgendwas, oder eine Audiogeschichte, dann sollte er mir das schon anzeigen. Die Möglichkeit, mir vom Compiler sagen zu lassen, welche Warnings, oder dem Compiler zu sagen, welche Warnings ich will und welche nicht, das ist sehr nützlich. Das hast du bei einer interpretierten Sprache, aber da gibt es ja keinen Compiler. So.
Ja, ja, da schaltest du die Warnings sozusagen.
Genau, dann da ist
in,
ja
in der PHP-INI ein, genau.
Von daher finde ich das nicht mal so.
Ja, aber da waren wirklich, also was das Schlimmste ist, glaube ich, es gibt echt, also die Magic Quotes, das ist halt, die haben halt festgestellt, dass wenn du, dass unglaublich viele Leute, die haben halt den Get-Parameter genommen und haben den direkt in die Datenbank geschmissen. Und was wir euch vorstellen könnt, wenn man dann ein unescaped quote einbaut, dann hat man eine SQL-Injection und alles ist schlimm und alles ist ganz furchtbar. Und darum haben die angefangen, dass die alles, was als Get-Parameter oder Post-Parameter oder ich weiß nicht noch, also sozusagen alles, was von draußen kommen kann, in Anführungsstrichen, pre-escapen. So, und das ist eine Laufzeiteinstellung. Das ist so, das stellst du in der PHP-INI ein, in welchem Grad das passiert und so. Und das heißt, das Erste, was man sich baut, ist ein Getter, der einem immer einen unescapten String zurückgibt, egal ob man gerade in welchem Environment gerade man ist und sowas. Und das ist wirklich furchtbar. Und es ist... Es gibt keine einheitliche Art und Weise, wie die Sprache aufgebaut ist. Also es ist mal ist es Camel Case, mal ist es Underscores, dieses ganze.
Aber dass sowas wie ein Get-Parameter schon in der Sprache drin ist, sagt ja eigentlich schon alles aus.
Nee, das ist, ich meine, wenn es eine Web ist, eine Sprache fürs Web, dann finde ich, ist das okay.
Naja.
Also wenn das als, wenn du sagst, wir wollen eine Sprache sein, die darauf ausgelegt ist, um damit Webseiten auszuliefern, dann kann man auch den Toolchain dafür anbieten. Das finde ich absolut okay.
Also ich natürlich, das kann ja in der Standardbibliothek sein, aber das ist irgendwie, ich kenne das ja jetzt nicht.
Das sind halt so globale Variablen, die das reingepuppt, also globale Environment-Variablen.
Global ist dann das nächste Problem.
Klar.
Na gut, aber wir müssen jetzt
PHP-Bashing ist so einfach.
Ja, also ja. Ich kenne
es
ja
mal wieder zu Java zurück.
Ich kenne es ja nur von außen. Java kenne ich ja wenigstens ein bisschen von innen. Und ich meine, wir hatten das ja auch schon mal, uns wurde ja auch schon gesagt, in den Kommentaren einmal, wir sollen uns mal jemanden einladen, der die Ehre von Java verteidigt. Und ich weiß nicht,
ob Jan das darf ich jetzt machen.
Ja, das musst du jetzt machen. Das musst du jetzt. Nicht, dass es da irgendeine Ehre gebe, aber Closures, verdammte Scheiße nochmal. Also ja. Was soll das?
Da habe ich letztens jetzt.
Gibt es die jetzt oder gibt es die noch nicht?
Ja, Java 8. Sie gibt es in Java 8, was halt ewig lang gedauert hat. Sie haben dann irgendwie. Das Problem mit Java ist jetzt auch, dass sie diese ganze, die Sprache von diesem Committee jetzt designt wird, JCP, Java Community Process. Okay. Mhm. Und dann sind irgendwie Firmen drauf und dann werden irgendwelche Drafts geschrieben, dann werden die Drafts irgendwie beredet und dann kann sich niemand drauf einigen auf irgendeine Syntax und das ist halt bei Clojure passiert. Die haben dann irgendwie drei verschiedene Arten und Weisen vorgeschlagen, wie man die bauen kann und konnten sich halt nicht einigen auf eine der drei Arten und dann hat es halt eine Version länger gedauert, bis die reingekommen sind.
Wer sitzt da drin in diesem Committee?
Das sind halt die großen
Oracle
Firmen, so IBM, Oracle sowieso, IBM, ich glaube Google wahrscheinlich auch, also alle, die so ein bisschen so ein Stakeholder sind
von Java.
Und das Design by Committee halt so ein bisschen, mhm. Deswegen dauert halt auch alles langsam. Deswegen beneide ich auch so ein bisschen so die Apple-Stellung mit Objective-C, die halt einfach mal die ganzen Leute sich holen, die den Compiler bauen und sagen, hier, baut mal die Features ein und dann ist es drin und dann shippen die das und dann ist es fertig. Da muss halt nichts groß diskutiert werden.
Es wird ja auch diskutiert, so ist ja nicht.
Wo denn?
Also es gibt ja eine LLVM-Mailingliste. So. Also da gab es ja vor kurzem diese Diskussion mit den Modulen in C, die nicht wirklich das Präfixgedöns lösen würden, dass man in Objective-C hat, da können wir gleich nochmal drüber reden.
Also, dass es keine Namespaces gibt, oder?
Nee, also Namespaces sind es nicht, aber es macht irgendwie Imports schneller und
Kopierer
schneller und bla bla bla. Und das wird halt auch auf der Mailingliste diskutiert und so ist natürlich nicht.
Okay.
Also, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie einer in Cupertino sitzt hinter so einer
Firewall. Jonathan Eve.
Ja, Johnny Ive sitzt da und macht so, das muss so aussehen. Wir brauchen den dünnsten Compiler ever und dann muss das Aluminium sein. Das Logo von LLVM ist ja irgendwie so ein Aluminiumdrache und das kommt bestimmt aus Cupertino. Das kann mir keiner
erzählen. Selbst das ist Design.
Aber ist natürlich schon geil, was die für eine Geschwindigkeit haben.
Die können das einfach mal machen.
So. Und das ist ja auch das besonders Tragische an Android, weil das ist ja definitiv das Gebiet auf Java, das am heißesten ist und wo das meiste passiert und die sind auf Java 5.
Genau, das ist so rückschrittlich und Google pusht da auch nicht viel und ich meine, die Situation mit Google und Oracle ist ja jetzt sowieso nicht die beste gerade und ich glaube, die haben das so ein bisschen, ich weiß nicht, was die für Pläne haben, aber ob so Java auf die langfristig, ob das so weiterlaufen wird, bin ich auch ein bisschen skeptisch. So.
Also meinst du, dass Google irgendwann forkt sozusagen?
Ja, haben sie ja im Prinzip schon gemacht. Also ich meine, das war ja die große Diskussion im ganzen Patentstreit. Also die haben ja im Prinzip die ganzen Klassenbibliotheken, die es gab, haben dann diesen Apache, wie hieß das? Ich weiß gar nicht mehr, Apache irgendwas. Diese Open-Source-Implementierung davon genommen und da ging es ja hauptsächlich darum, diesen ganzen Prozess, ob da diese APIs kopierbar sind oder geschützbar sind oder nicht. Naja, auf jeden Fall, die haben ja schon angefangen, die haben eine eigene VM gebaut, also das ist ja die VM ist der eigene, die Sprache.
Ist auch konzeptionell eine andere Art von VM.
Ist auch eine komplett andere VM, genau. Ist irgendwie registerbasiert anstatt stackbasiert und naja, auf jeden Fall optimiert für Mobile. Und die haben halt schon sehr viele andere Technologie drin, aber...
Du klingst gerade ein bisschen dünn, darum wollte ich dir nur andeuten, dass du das Mikrofon ein bisschen weiter vor den Mund bewegst.
Ach, vor den Mund. Ich konnte es nicht deuten.
Ach so, ja, ich habe so... Geil, okay. Das ist das internationale Zeichen für Auftauchen.
Okay. Max,
man bräuchte so Podcaster-Sprache.
Ja,
ja, sorry.
Wo war ich gerade? Ja, genau. Die haben ja schon so viele eigene Sachen gebaut dafür. Und die haben im Prinzip nur noch die Sprache, die sie eigentlich wahrscheinlich deswegen gewählt haben, weil die meisten, wie wir vorhin schon gesagt haben, es gibt viele Leute, die aber schreiben können. Und die haben ja schon sehr viel eigenes Zeug gebaut und das ist auch nicht so weit weg, dass die irgendwann sagen können, okay, wir bauen unsere eigene Sprache dafür und machen mit Java nicht weiter. So könnte es auch irgendwann passieren. Deswegen habe ich das Gefühl, dass Google nicht viel, also nicht im gleichen Maße wie Apple halt so ein Interesse hat, die Sprache nach vorne zu bringen. Und vielleicht auch nicht die Macht hat. Das ist halt auch das andere Problem. Ja, das ist ein bisschen schade.
Wie viel Übereinstimmung ist denn so mit den Standard Java-Klassenbibliotheken überhaupt da? Also gibt es da so ein minimales Subset, was da ist? Und es sind ja unglaublich viele Google-APIs wahrscheinlich außen drum herum.
Eigentlich ist klar, die ganzen Android-Libraries selbst sind halt alle Google, aber die ganzen Standard-Bibliotheken sind alle komplett im Prinzip so ein Rewrite-Cleanroom-Implementierung von den Oracle-Libraries.
Deswegen, und nur so ein paar...
Es sind wahrscheinlich vielleicht irgendwie geringfügige Änderungen drin selbst, aber eigentlich ist es so ziemlich das Gleiche. Also da ist kein großer Unterschied.
Also als Java-Programmierer kann man tatsächlich sofort anfangen zu programmieren und hat irgendwas da und wenn man da nicht den Ansporn hat, sich darüber hinaus zu entwickeln, dann kann man immer noch einen Job als Android-Programmierer finden sozusagen.
Ja, genau. Ja.
Traumhaft.
Toll, ne?
Nicht auf volle Lautstärke. Ach, Mensch, du musst ja auch mitreden hier. Wenn entweder nichts sagen oder...
Kannst du hier nicht mal so ein Stück Tesa dahin kleben, dass man das einfach durchschieben kann? Und nicht,
hier bis zur weißen Linie.
Ja eben, aber der hält mich ja nichts. Ich kann ja einfach weiterdrehen.
Ja, man kann auch noch überdrehen.
Eben, und deshalb sage ich ja, machst du ein bisschen Tesa
hin. Ich könnte ja auch sowas mit Motorfader kaufen und sowas. Und dann
es gibt nichts Geileres.
Ja, das sieht echt cool aus.
Also als wir waren mit der Band ja vor Jahren, als ich noch jung war, im Studio und da hatten die Motorfader, das kann ich den ganzen Tag lang machen, vor diesem Mischpult sitzen. Und
ich war mal im Radio und das war mein Schockmoment, als ich so vor diesem Mikrofon davor stand und auch den Kopfhörer auf hatte. Oder hatte ich, ich weiß gar nicht, kann sein, dass ich auch damals mich nicht getraut habe, Kopfhörer aufzusetzen. Und ich war halt auch so eine Interviewsituation und ein Live-Interview. Und ich krieg eine Frage gestellt und dann schießt plötzlich dieser Fader vor mir so auf die 100% Stellung. Und das war so der Moment, wo mir klar wurde, so jetzt ist on air, jetzt ist
Vorher noch Kostüm spucken.
Über was bist du interviewt worden?
Ich weiß, das war so Freundschaftsinterview. Ich habe ja lange bei Spreeblick mitgemacht, diesen Blog. Und Johnny, der das gemacht hat, der war ja sowieso immer im Radio und der hat dann irgendwann die Radiosendung Spreeblick gemacht auf Fritz. Und am Anfang hat er da halt so alle, also so jeden, der irgendwas mit Internet macht, mal eingeladen. Und
das war nicht vor dem Blog, die Radiosendung?
Nee, das war danach. Also zuerst gab es ewig lange das Blog und war auch sehr erfolgreich. Und dann hat er sozusagen, ist auf Fritz zugegangen, hat gesagt, jetzt macht auch mal noch die passende Radiosendung dazu. Und
wann war das so in etwa?
Die heißt gar nicht Spreeblick, die heißt Trackback. Trackback, die Sendung mit Spreeblick hieß die eine Zeit lang. Und wann war das? Vor 3-4 Jahren? Aber die Sendung gibt es bis heute. Also Johnny macht die schon lange nicht mehr, aber die macht, ich weiß auch gar nicht, ob hier Monoxid, Marcel Richter heißt der hat die ewig lange gemacht und sowas. Die ist so, glaube ich, Standardprogramm bei Fritz. Ist so
ich habe schon ewig keinen Fritz mehr gehört.
Ich habe auch nicht.
Als ich jung war.
Ja.
Wenn man hier in der Gegend aufwächst, ist es ja, glaube ich, war damals so, was wir so gehört haben.
Kinder. Ja, Fritz.
Und da gab es halt irgendwie noch so Comedy-Sendungen so mit Mike Lehmann, der halt irgendwelche schlechten Bauarbeiter-Wortspiele gemacht hat. Und in bestimmten Kreisen, wenn ich da so einen Mike-Lehmann-Witz anreiße, dann kommt auch immer noch die Antwort zurückgeschaltet.
Ah, sehr gut.
Aber wenn ich das dann in anderen Kreisen mache, so irgendwie Kommilitonen oder so, die alle aus dem süddeutschen Raum zugezogen sind oder so, keine Reaktion.
Wo kommst du her?
Süddeutscher Raum, ursprünglich könnte man auch so sagen, ja. Also Ecke Rheinland-Pfalz und dann aber oft umgezogen, dann in der Nähe von Hamburg gewohnt, ja. Also
und jetzt hier gelandet. Und
jetzt irgendwie hier,
ja. Und Java gelernt, nee.
Ja.
Wie bist du zu Java gekommen? Bist du einer von diesen unmotivierten Leuten, die irgendwie aus einer Banklehre gefallen sind und dann Java konnten, oder?
Wie bin ich zu Java gekommen? Ich weiß nicht. Also ich muss gestehen, es war halt auch ein Fall von Studium und Java gelernt und so weiter. Klar. Und aber halt auch, also ich habe nicht nur Java gemacht, also ich habe auch viel irgendwie so, keine Ahnung, so Skriptsprachen, Python und was weiß ich benutzt und C gemacht und alles mögliche. Das war halt eine der Sprachen, die ich benutzt habe und es ist dann halt irgendwie, es gab eine Zeit, wo Java wirklich super interessant war, wann war das? Irgendwie 2003 oder so, 2002, da ist halt sehr viel passiert, da ist halt irgendwie viele Open-Source-Projekte gab es, ThoughtWorks hat sehr viel Java eingesetzt, es war wirklich eine spannende Zeit auch und da habe ich halt irgendwie, habe ich mehr und mehr gemacht.
Moment, 2003?
Ja, ich glaube es war so 2003, 2004.
Wie alt bist du?
34.
Okay.
Und du sagst, du bist jung, ja? Und auf jeden Fall da ist viel, viel in dem Bereich passiert und dann, weiß nicht, habe ich halt immer ein bisschen mehr gemacht und bin dann irgendwie aber von Java weggekommen und habe dann viel mit Ruby gemacht und JRuby zu der Zeit auch noch und bin dann halt durch Android wieder zu Java zurückgekommen.
So. JRuby ist ein bisschen worst of both worlds, oder? Das ist so, Ruby in einer Java-VM?
Das Problem an Java ist ja nicht die VM. Die VM ist ja bestimmt, die ist schnieke und die ist ja auch mächtiger als Java.
Ja, das weiß ich.
Jetzt ist sie ja sowieso viel mächtiger, weil sie sie ja nochmal aufgebaut haben, um besser targetbar zu sein für andere Sprachen. Mm-mm. Von daher.
Die JVM ist das Beste eigentlich an Java, das kann man fast sagen.
Ja, Wie ist es denn so mit alternativen Sprachen unter Android? Wenn ich jetzt mit Android anfangen würde und ich hätte überhaupt keinen Bock auf Java, aus welchen Gründen auch immer, was würde ich dann. Gibt es Groovy? Also Groovy war doch mal eine Zeit lang so ganz hip.
Groovy, ja. Groovy ist aber auch so ein gescheitertes Ruby eigentlich. Also, finde ich. Also das. da ist wirklich nicht viel, da ist nicht so viel Interessantes dabei. Also Groovy, weiß ich nicht, ob Groovy jetzt speziell auf Android läuft. Also es muss halt irgendwas sein, was entweder halt interpretiert ist oder halt, Java Bytecode generieren kann. Zum Beispiel kannst du Scala benutzen, was halt viel benutzt wird so in letzter Zeit. Oder auch so so ein bisschen so, viele sagen so, das ist so, Scala ist so das neue Java oder halt die Weiterentwicklung. Und dadurch, dass halt Java sich so langsam entwickelt, gibt es dann halt so andere Sprachen wie Scala. Ja, Ruby, JRuby kannst du benutzen auf Android mittlerweile. Clojure anscheinend auch, habe ich noch nicht benutzt.
Clojure ist ein Lisp.
Genau, das ist so ein Lisp-Ding. So Scheme-Syntax. Und ja, also es gibt da genug Möglichkeiten. Und das fand ich auch, das war eine der Sachen, was mich so ein bisschen an Android auch interessiert hat, weil es gab halt, du kannst halt Java benutzen, aber wenn du halt auch was anderes benutzen willst, kannst du was anderes benutzen. Was halt bei iOS halt so lange Zeit irgendwie so ein bisschen, okay, entweder Objective-C
oder Objective-C.
Oder keine Ahnung, ja.
Oder genau. C, ja. Oder C, ja. Was willst du mehr?
Ja, eben, ja. Das reicht doch.
Wobei ich ja sagen muss, mittlerweile so aus meiner Erfahrung heraus, mir ist das neulich mal aufgefallen, da wollte ich mal wieder was in JavaScript machen und ich komme mit diesen ganzen verschachtelten Callbacks einfach nicht klar in JavaScript, also bei Node, bei Node.js. Und dann dieses NPM Module Management, Package Management und was ja toll, also es ist, und ich habe das Gefühl, dass JavaScript mit dem Ziel gebaut worden ist, eine unlesbare Sprache zu sein und eine undebugbare Sprache, weil du halt, wenn du irgendwo einen Breakpoint rein, du kriegst einen Stacktrace und du hast bei ungefähr 2/3 der Funktionsaufrufe hast du keinen Methodennamen dran. Also hast keine Ahnung, was diese Methoden da tatsächlich gerade tun. Und dann war so in mir kam dann der Gedanke hoch, so, mit Objective-C ist das eigentlich, ist schon schöner, sowas zu machen. Also so einfach so der direkte Vergleich. So, wenn ich jetzt da was debuggen würde, wie schnell wäre ich in komplett fremden Code drin, würde schon deutlich schneller gehen. So der zweite Gedanke, jetzt sei nicht ungerecht, Objective-C kann es ja schon viel länger als JavaScript. Und dann fiel mir erst ein, ich kann JavaScript ungefähr 5-mal so lange wie Objective-C und bin trotzdem weitaus, also ich finde diese Sprache, sie ist auch, also ich kenne jetzt nicht jedes Detail und ich weiß nicht, wie man, also ich glaube so Method-Swizzling und so, das ist jetzt sowas, was ich auch immer jedes Mal nachgucken muss und sowas. Also es ist nicht so, dass ich alles aus dem FF kann, aber ich kann Code lesen und kann ihn verstehen. Das habe ich bei JavaScript so überhaupt nicht und
bei Java?
Bei Java über system.print.out.println bin ich auch nie hinweggekommen, ehrlich gesagt. Also ich habe nie was Sinnvolles in Java gemacht. Ich habe das mal so, okay. Ich habe irgendwann mal angefangen zu studieren, wo man das dann plötzlich können musste. Und dafür hat es dann immer gereicht. Klar, das ist ja auch wirklich, ich meine, da schreibst du ja auch so Kommandozeilenprogramme und addierst eins und eins und sowas.
Da kommt mir eine Erinnerung nach.
Aber damals, das war, als ich das damals gemacht habe, da war auch noch Swing aktuell. Also das war.
Gibt's Swing eigentlich noch?
Gibt's leider noch.
Was lernen denn die Kinder? Ich weiß, der Jahrgang nach mir, die als die Alp 1, also Programmieren und bla, hatten, die hatten dann schon Python.
Ja.
Und das ist ja schon wieder schön.
Die haben das direkt so als erste Programmiersprache gelernt.
Das ist eine gute Idee eigentlich, ja.
Also ja, als ich damals Java, ich habe Java, wie waren das? Ich bin halt mit Netscape dadurch in Berührung gekommen. Bei mir war das, ich habe das im Studium halt so, wie gesagt, so ganz notdürftig, aber im Studium war ich, also es war in homöopathischen Anwesenheiten. Also ich war, ich habe nach im dritten Semester habe ich abgebrochen, weil es wirklich nichts gebracht hat. Und habe davor halt so in PHP angefangen, weil ich Webseiten gebaut habe und plötzlich auch so ein paar Formulare da reinpappen wollte und dann halt Java, weil irgendwas läuft im Browser. Aber dann war irgendwann JavaScript wesentlich schneller und so diese Drecks-Applets, bis die geladen haben.
Ja, die Applets, ja. Ich meine, man muss auch sagen, so ein bisschen, als Java rauskam, war das halt schon irgendwie, also schon was komplett Neues und Revolutionäres. Also
total.
VM-basierte Sprachen und auch so ein, zu der Zeit war halt auch das, also die Alternative war halt C++ und das war auch so ein bisschen das Design-Goal, ein schöneres C++. Objective-C gab es wahrscheinlich zu der Zeit, gibt es ja auch schon Ewigkeit, ne?
Ja, das gab es
aber. Gab es schon, aber hat keiner benutzt.
Ja.
Und, nee?
Objective-C ist uralt.
Ja? Ich dachte
auch. Ich glaube, also
Objective-C ist... Also ich bin ziemlich sicher, dass Objective-C hat sich ja auch ein paar Ideen abgeguckt von Java.
Ja, aber also die Sprache an sich ist, glaube ich, schon wirklich...
Also wie ich es gelesen habe, ist was umgekehrt, dass die ein paar von den Leuten, die in diesem Java-Design-Team waren oder vom ersten Team, die echt? Waren Next-Step-Leute und die haben diese Protocols zum Beispiel, dann haben die Interfaces, also Interfaces in Java, sehen jetzt ja aus wie Protocols und das ist kein Zufall, weil Teil von den Next-Step-Leuten haben an Java gearbeitet, ja. Und es ist halt schon ein bisschen, ja, hat einen Einfluss drauf gehabt auf Java, was ich halt auch vorher nicht wusste. Und naja, zu der Zeit gab es halt wirklich nur diese, ja, gab es halt kaum Alternativen. Und dafür wurde es halt gebaut und die haben diese VM gebaut dafür, die am Anfang halt super langsam war. Okay, das muss man sagen, aber von dem Konzeptionellen her war es eine super interessante Sprache und Vielleicht jetzt nicht mehr in dem gleichen Maße, aber zu dem Zeitpunkt kann ich auch verstehen, dass es auch überall in den ganzen Unis und so weiter unterrichtet
wurde. Ja, das ist recht.
Das war
ja, 95, halt
95,
klar.
95, ja.
Es, ja, aber läuft ja auch wirklich, also ich glaube, das ist auch der Grund, warum Google es gewählt hat, weil es läuft halt überall.
Ja.
Es gibt ja wirklich nicht, also ich, auf der SIM-Karte
ja,
läuft
gut,
ja
ein abgespecktes. Auch überall.
Naja, wenn du es schaffst, das entsprechend zu kompilieren. Aber du kannst einen Bytecode ausliefern für
klar,
praktisch alle Plattformen.
Du musst schon
naja, halt nicht für die Dalvik. Das ist ja die Sache. Also,
ach, die Dalvik ist dann wieder plattformabhängig?
Nee, ist eine andere VM, die hat einen anderen Bytecode.
Achso, nee, aber die VM läuft dann auf, es gibt doch jetzt auch Intel-Smartphones
genau,
mit Android drauf.
Klar. Und
da läuft der gleiche Bytecode drauf, genau. Oder?
Klar.
Ja. Also da sind sie unabhängig. Und ich glaube, da sind die Option, sich zu haben, da sind sie schon, wollten sie schon haben, die Option. Als Android entwickelt haben.
Ja, aber da gibt es ja noch, also da gibt es ja andere Möglichkeiten auch.
Ja, das, ich glaube, dass sie Java gewählt haben, war wirklich so diese pragmatische Entscheidung. Die meisten Leute kennen das.
Die haben ja sicherlich auch viel Java intern gehabt.
Genau, Java ist eine von diesen drei Google-Sprachen, die offiziell abgesegnet sind und da hatten sie halt auch nicht viel große andere Wahl.
Auf Python wäre auch ganz geil gewesen, denke ich.
Ja, aber da, ich weiß nicht, also da mal gucken, was sie noch weiter machen, da, ob sie jetzt weiter an Java hängen oder ob sie irgendwie in eine andere Richtung gehen. Aber ja.
Und jetzt machst du gerade so ein bisschen iOS.
Jetzt mache ich gerade so ein bisschen iOS, um zu schauen, was da so los ist. Und das ist eigentlich auch ganz interessant. Ich muss sagen, also ich habe am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Also auch, ich habe mir es nie richtig angeschaut. Ich habe auch vor, keine Ahnung, 2-3 Jahren mal ein bisschen mehr irgendwie ein bisschen vertieft reingeschaut, aber auch nicht wirklich. Und für mich kam es immer so ein bisschen rückwärtsgewandt vor, also sehr archaisch und halt diese ganzen, dadurch, dass es halt noch älter ist als Java, noch so ein bisschen mehr Altlasten mit sich rumschleppt. Aber
hat er sich geirrt?
Ja, aber deswegen, jetzt, was wir halt vorhin auch gerade gesagt haben, diese wie Apple das halt beschleunigt hat und wie sie es geschafft haben, diese Sprache, diese super alte Sprache irgendwie zu modernisieren, hat mich schon beeindruckt. Also Literals und Arc und
also Literals war auf alle Fälle was, wo man sich fragen muss, warum hat es so lange gedauert?
Ja.
Blocks, klar. Aber ich meine, das ist halt auch, also es ging halt vorher immer auch mit C, gab es schon die Möglichkeit, du konntest ja immer schon so Iterators mit Funktionen machen, weil du halt eine Funktion.
Hat aber keiner gemacht, weil es umständlich
ist. Na, die Methoden gab es schon. Also gibt es ja CF, Iterate, Array, hast du nicht gesehen.
Okay.
Also so für Iterator gab es schon, weil einfach C, Function Pointer ist ja ganz klar.
Ja, aber sie haben es jetzt leichter gemacht.
Also klar, natürlich, auf alle Fälle. Das ist radikal besser natürlich. Also. Aber ich meine nur, das war halt vorher auch schon eine moderne Sprache, sag ich mal so.
Also ach so, okay.
Auch ohne Blocks und Literale.
Na, wobei ich sagen muss, seitdem ich damit angefangen habe, oder so, man merkt, dass Apple richtig viel Geld in die Hand nimmt, um diese Sprache leichter zugänglich zu machen und den Leuten, die sie schon können, auch schnelleres Entwickeln zu ermöglichen.
Und das hat mich auch so ein bisschen, hatte ich auch das Gefühl gehabt, dass sie wirklich das offener machen wollen. Und auch so ein bisschen, ich habe auch so das Gefühl, so, dass diese viele von diesen Sachen, die sie halt leichter machen, diese Literals, also es ernährt sich so ein bisschen, ich will nicht sagen Skriptsprachen, aber im Prinzip schon. Also Ruby oder du hast ja auch Literale direkt in der Sprache drin, du hast die Blocks drin, also es nähert sich so ein bisschen Ruby an. Ja?
Ja.
Und wahrscheinlich um halt genau die Leute auch anzusprechen, die sonst irgendwie sagen, oh nee, Objective-C und ist mir alles zu kompliziert und so weiter. Deswegen, also ich bin echt beeindruckt, was die da geschafft haben und es macht auch Spaß, damit zu arbeiten. Also das will ich gar nicht abstreiten. So. Das macht
wirklich. Nee, aber
hätte ich auch nicht erwartet, so in dem Sinne, in dem Ausmaße. So.
Also du bist schon so ein bisschen hooked.
Ja, schon, ja.
Okay.
Ja.
Was sind so bei, also ich, bei Android, so habe ich jetzt so aus der iOS-Ecke, ich habe mal irgendwie auch, da hat jemand irgendwie in irgendeinem Blog hat so ein, jetzt lernen wir mal Android-Entwicklung, Kurs angefangen, hat da drei Teile von geschrieben, die ich auch alle schön brav nachgebaut habe und auch probiert hat und hat alles funktioniert und danach hat er leider nie wieder eine weitere Folge geschrieben. Also ich bin jetzt, ich kann ein,
Hello World.
Ich kann einen Currency-Converter zu ungefähr ein Drittel schreiben in Java, für Android. Die Vorurteile, die man so mit sich im Allgemeinen rumschleppt, sind mittlerweile nicht mehr ganz die Hälfte der Leute sind noch auf Android 2, also auf einem wirklich alten Betriebssystem, was man immer noch mit sich rumschleppt. Also man entwickelt im Wesentlichen für ein 4 Jahre altes OS.
Das stimmt. Das hat sich aber auch ein bisschen verbessert. Also ich glaube jetzt die 4.0, 4X-Version, also die Hälfte würde ich nicht sagen, aber es sind.
Ich habe heute gelesen, dass es jetzt über die Hälfte ist.
Ja, okay.
Das ist jetzt gerade so die sozusagen, wobei das jetzt, also 4.0, 4.1, 4.2.
Genau, ja, 4X, ja, genau.
Genau.
Die Sachen, ja. Da hat sich viel verbessert, also. Und ich meine, du kannst ja, also wenn du jetzt eine App schreibst, musst du jetzt nicht unbedingt. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine neue schreiben würdest, würdest du jetzt nicht mehr auf 2.3 oder auf 2x irgendwie gehen. Weil es sei denn, du willst halt wirklich komplett ganz alte Geräte noch unterstützen. Aber das würde keiner mehr machen jetzt.
Also wenn du heute jetzt irgendwas anfangen würdest, auch so was Größeres, wie nehmen wir mal an, du würdest die Soundcloud-App heute anfangen, dann würdest du sagen 4x only und
ja.
Gut ist?
Ja, würde ich schon machen, ja.
Okay. Also einfach so ganz radikal wegschneiden.
Ist natürlich auch eine Business-Entscheidung. Wenn
ja,
du jetzt
klar.
Irgendwie das Geld brauchst von den Leuten, nach ist ja kein Geld zu holen, ich vergaß.
Aber das ist ja nicht wirklich, das ist ja kein wirklich technisches Problem an Android selbst. Es ist halt mehr so diese ganze, gibt viele verschiedene Systeme, es gibt viele verschiedene Hersteller, OEMs, der ganze Trara draußen rum, der macht es halt so kompliziert.
Aber ist ein Problem, mit dem du alltäglich
klar,
umgehen
du
musst.
Du musst als Entwickler damit umgehen, klar, ja.
Wie viele Testgeräte hast du so im Allgemeinen rumfliegen?
Wir haben da irgendwie 10 Geräte oder so im Schrank stehen. Ja.
Und wie oft werden die auch tatsächlich rausgeholt oder ist das dann schon so?
Also eigentlich, weiß nicht, also viele von diesen ganzen älteren Geräten, ja, also wir machen halt oft so, bevor im Release nochmal irgendwie so, schauen nochmal auf die alten Versionen oder halt im Emulator oder so, das reicht eigentlich auch.
Okay.
Da
läuft es nicht, ist aber auch
hilarious. Ich glaube, das ist auch so ein Problem, das wird immer so ein bisschen übertrieben dargestellt, gerade in Bezug auf Android. So diese.
Ja, ja, man kennt diese Fotos von irgendwelchen Test-Suits, die dann so tausende Telefone rumliegen haben oder hunderte Telefone.
Ja, das ist alles ein bisschen, ja, weiß ich nicht.
Also es geht schon einfacher anzufangen.
Ja. Und das ist auch nicht das größte Problem, glaube ich, wenn du halt da entwickeln willst, gerade diese ganzen Geräte. Ist halt auch ein Problem, aber würde ich jetzt nicht sagen, das allergrößte Problem.
Was ist das größte Problem?
Um einzusteigen, ich weiß nicht, also denke ich mal so diese ganzen, wenn man Java schon kann, halt hauptsächlich die ganzen APIs irgendwie, sich mit den APIs vertraut zu machen. Weiß nicht, Rob, du kannst bestimmt was zu sagen, du hast doch auch hier Android.
Arsch, ey, muss ich mir sofort den Kopfhörer überstülpen, abgehetzt hier.
Kannst du nicht weiter an deiner Frisur rum?
Kann ich nicht mal in meinem Tee nippen.
Ach so.
Ja, aber, boah, Sklaventreiber. Nee, ich meine, das ist ja immer nur das Framework. Also ob das Array jetzt so aussieht und ob der Konstruktor jetzt vorne die Klammer hat oder hinten, ist ja, es macht ja einen Kunden nicht fett. Ich finde, dass dieses ganze Activities und View-Controller, das ist schon konzeptionell ein bisschen unterschiedlicher.
Activities sind immer, also View-Controller sind unter iOS jetzt immer für die Leute, die keine Ahnung haben, ist das, was man auf dem Bildschirm sieht. Also wenn man...
Naja, also auch vereinfacht
ausgedrückt. Ja, natürlich ist es vereinfacher ausgedrückt.
Was sind denn dann Views?
Naja, View-Controller ist der gesamte Bildschirm, grob gesprochen, außer da hast du einen Navigation-Controller drin in deinem, also in deinem Haupt-View-Controller. Mhm. Und die einzelnen Views sind dann, solange du keine View-Controller Stacking machst. Wie heißt das?
View-Controller Containment.
Containment, genau. Sind dann die Views, die einzelnen Buttons und das Textlabel da drauf und so diese ganzen kleineren Elemente, die du drauf siehst. Bei Android sind das Activities ein voller Bildschirm?
Früher ja. Also ursprünglich.
Das ist halt auch so. Ja. Wie das jetzt, View-Controller Containment ist ja auch erst dazugekommen.
Also es gibt Activity Containment sozusagen.
Es gibt so Sachen, Geschichte, die heißt Fragments und die ist erst später dazugekommen, als halt die ganze Tablet-Geschichte aufkam und die gesehen haben, dass du ein bildschirmfüllendes Activity, dass das halt nicht mehr ausreicht, um halt eine komplexere UI zu bauen auf dem Tablet. Und dann haben sie halt angefangen, die API wieder ein bisschen aufzuschrauben und haben dann diese Fragments dazu gebaut und jetzt hast du im Prinzip ein Activity, das kann Fragments enthalten und Fragments sind halt im Prinzip gekapselte Einheit von der Seite oder vom Tablet, von der Activity, wo du halt sagen kannst, zwischen eine Sidebar ist ein Fragment, da kannst du ein Sidebar-Fragment haben, das hat dann halt seine eigene Logik, weiß, wie sie sich anzeigen kann und so weiter. Und du kannst sie dann halt kombinieren, kannst Fragments kombinieren. Das ist aber auch erst seit einer Weile.
Aber Activities haben ja immer zueinander so eine, die sind ja immer auf diesem Stack.
Genau.
Was ja bei View-Controller nicht so ist, das ist ja eigentlich nur State-Management für die View im Prinzip. Das
State-Management, den du selbst machen musst, ne?
Ja, genau. Ja. Also da hast du dann halt deine Applikationslogik in der Regel.
Genau.
Und eine Activity ist ja quasi ein View-Controller in irgendeiner Art. Also es ist eine Kombination aus View-Controller und einem Container drumherum. Mhm. Also
die Idee ist auch so ein bisschen, glaube ich, dass die Activity so ein bisschen als High-Level-Konzept, so als Task zu sehen ist. Das heißt, du startest eine Activity, die macht jetzt, fragt den User zum Beispiel nach irgendeinem, keine Ahnung.
Stimmt, die muss ja nicht mal irgendwie sichtbar sein.
Nee, muss auch nicht sichtbar sein. Aber das ist halt so eine logische Einheit deiner App, die halt irgendwie eine Interaktion mit dem User darstellt, die du halt, auf die du direkt springen kannst, die auf diesem Stack dann auch liegt, was Rob gerade gesagt hat. Was halt auch ganz schön ist, weil du kannst dann halt, die Activities halt, ja, auf Funktionalitäten sozusagen, so gruppieren und du kannst halt direkt hinspringen, du kannst Ergebnisse irgendwas zurückliefern an eine andere Activity und kannst dann halt ganz schön so deine App aus einzelnen Activities zusammenbauen. Das funktioniert eigentlich ganz gut bei Android.
Und eine Activity ist dann eine Klasse plus ein bisschen XML und oder
Das ist eine Klasse, genau, ja. Und die enthält dann, kann halt irgendwelche Views enthalten, aber es ist hauptsächlich eine Klasse, genau.
Okay. Ja. Und wieso funktioniert der Backbutton immer so scheiße unter, also wie sollte der Backbutton unter Android funktionieren?
Der Backbutton sollte
die Gretchenfrage
zu der Activity zurückgehen, von der du kommst. Was aber teilweise nicht immer komplett, also gerade mit den etwas komplexeren UIs, die halt nicht auf einem Bildschirm basieren, ist es halt nicht mehr so einfach, genau zu sagen, was passiert dann, wenn du Backbutton drückst. Aber ursprünglich genau. War das halt einfach, also die ursprüngliche Android-Version hatte ja wirklich diese, du hast einen Bildschirm, eine Activity und machst Back, kommst wieder genau da zurück. Und
also auch unter anderem in eine andere App zurück halt.
Genau.
Ja, aber das sind so Sachen wie wenn, also wie gesagt, ich habe so ein Nexus-Tablet, wenn ich in den Google Play Store gelange und dann wieder den Backbutton drücke, dann komme ich wieder da, wo ich im Google Play Store vorher war. Also ich bin im Browser, sage, hier, zeig mir mal, ich möchte jetzt gern die App kaufen, drücke drauf, dann startet die Play Store, also die Play Store-App, ja genau, heißt ja so, und dann sage ich, okay, gekauft und dann will ich wieder zurück in den Browser und drücke den Backbutton und dann komme ich aber trotzdem in der App-Hierarchie wieder zurück, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja,
oder
das Problem ist mit diesen Activities, wenn du eine App hast und du startest eine Activity, dann kannst du zum Beispiel, geh jetzt auf den App Store und zeig jetzt das Ding an. Da kannst du halt sagen, da kannst du bestimmte Flags mitgeben und das ist dermaßen mächtig, aber auch übermäßig kompliziert gebaut, dass du halt diese Flags kombinieren kannst. Kannst du sagen, das ist jetzt ein neuer Task oder Clear Stack und es lässt sich da halt viel machen, also es lässt sich viel kombinieren und wenn es falsch programmiert ist und diese Flags falsch gesetzt sind, dann kann es sein, dass dann zum Beispiel diese neue Activity, auf der du jetzt gerade bist, komplett ersetzt. Das heißt, wenn du dann aus dem Backbutton rauf gehst, kommst du aus der ganzen App wieder raus halt. Also das kann passieren, wenn was schlecht gebaut ist. Also das funktioniert nicht automatisch.
Okay.
Deswegen gibt es oft Probleme damit, weil halt die meisten auch diese ganzen Flags nicht verstehen, wie sie genau funktionieren. Ich muss sagen, ich habe das selbst verliert den Überblick. Da gibt es, glaube ich, 10 verschiedene Flags, die du miteinander noch kombinieren kannst. Und es ist ein bisschen Nightmare.
Wie ist das eigentlich? Also ich habe irgendwann mal die Theorie gehört, dass, es war ein TechCrunch-Artikel, will ich jetzt im Zweifelsfall auch nicht so viel drauf geben, aber ich stelle jetzt einfach trotzdem mal die Frage, dass Android das Problem hätte, dass die Entwickler bei Google alle so gut seien, dass der durchschnittliche Programmierer hinter das, was die sich mal irgendwann überlegt haben, nicht mehr dahinter steigt. Also das ist
nee, das ist, glaube ich, eher umgekehrt. Ich habe, der Android-Code selbst ist nicht so der beste. Also das ist ja alles Open Source, sehr toll und man kann da reinschauen, aber viele Sachen sind wirklich sehr, sehr schlecht. Also und es ist auch so ein bisschen, ich habe mit jemandem gesprochen, der bei Google arbeitet und der hat auch gesagt, Android ist ja auch ursprünglich kein Google-Projekt gewesen, die haben es ja gekauft. Und ich glaube, die haben auch so die ganze Entwicklerkultur von Android und Google selbst ist sehr unterschiedlich. Also auch was Qualitätsstandards angeht und was Coding-Guidelines und so weiter. Und die sagen halt auch so, dass Android im Prinzip nicht unbedingt der beste Code ist. Also das und nicht die besten Entwickler hat. Also selbst bei Google selbst. Ja.
Und jetzt hat sich Google noch Motorola gekauft, wo nicht die besten Telefone hergestellt werden.
es gibt wirklich, wenn man sich durch teilweise diesen Framework-Code, letztens hatten wir irgendwie, was war das, TextView oder so, diese TextView-Komponente, hatten wir da zusammen drauf
geschrieben?
Das sind, glaube ich, also einfach nur TextView, was einfach nur ein Label ist im Prinzip, Das sind irgendwie 8000 Zeilen, eine Klasse mit 8000 Zeilen Code.
Genau, der Witz war nämlich, ich wollte irgendwas mit einem Button machen. Und dann habe ich, ist ja Open Source, kann man sich alles angucken. Ist ja voll geil.
Ja.
Offen und so. Und wenn ich mich richtig entsinne, war der Button, sagen wir mal, 1000 Zeilen Code. So, der macht aber kein State Handling, glaube ich. Der macht auch nicht, ich wollte ein Icon platzieren, links neben dem Text, in dem Button. Mhm. Und da gibt es eine Möglichkeit für, das zu machen. Aber da habe ich dann keine Möglichkeit mehr, das vertikal zu positionieren. Ich wollte jetzt nicht, dass unser Designer alle Icons irgendwie anfassen muss und da unten nochmal 3 Pixel reinschieben, nur damit es ein Stück hochrutscht. Und deshalb...
Du bist sehr nett zum Designer.
Kannst du mal sehen. So einer bin ich. Was für ein Narr ich doch war. Und dann habe ich mich da halt durchgehangelt und der Button erbt irgendwie vom... Schieß mich tot. Vom Clickable... Von der Clickable Text View. Das ist ein 10-Zeilen-Code. Der erbt wieder von irgendwas anderem. Und dann... relativ bald
landet man halt bei der Textview. Und die Textview sind 9000 Zeilen Code. Und da ist State Management drin, da sind Icons oben, unten, links und rechts drin.
Ah, okay.
Alles drin. Also das hat das Problem, diese Encapsulation fehlt komplett. Und was ich finde, was der größte Fehler ist, den sie mit diesem ganzen View-Gedöns gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, eine View-Group, also etwas, das Subviews haben kann,
yeah,
ist ein Spezialfall von einer View.
Okay, also bei iOS kann man jetzt für Erläuterung für die, die es nicht können, ein View, das also so ein Rechteck auf dem Bildschirm, in das ich beliebige Inhalte reinpappen kann, kann immer Subviews haben. Also wenn es ist das Erste, was man macht, wenn man einen Button anlegt und man will ein eigenes Bild rein hat, dann schmeißt man da ein Subview von einem Bild rein.
Fertig. Genau. Und der Button selber ist auch so aufgebaut, dass das Label.
Der besteht aus vielen Views, genau.
Dass das Label ein Subview von dem Button ist. Und genau, wenn ich jetzt irgendwie noch irgendwie einen Glitzer da dran hätte, dann würde ich den Glitzer vielleicht auf sein eigenes Layer, seine eigene View tun.
Das ist
bei Android kannst du knicken, Keule. Und okay, also das ist ein Ding. Also der Button ist die Textview im Prinzip. Und das ist halt dann dementsprechend.
Ach, der erbt dann sozusagen, der Button erbt die komplette Text. Also
der Button ist die Textview.
Okay.
Und
zeichnet noch aus und so ein bisschen Rahmen drumherum.
Genau, also das war auch das Problem. Und ich glaube, wie ich mich dann schlussendlich darum gehackt habe, um mein Icon-Problem war, dass ich. Es gibt dann noch so das Konzept von einem Drawable. Und ein Drawable ist, naja, es kommt vielleicht eine iOS-View dann vielleicht, also eine ganz Barebones iOS-View.
Okay.
Einfach im Prinzip nur so ein Ding, wo man reinzeichnen kann. Und State, also so Click-Events kriegt ein Drawable nicht.
Du kannst State haben, doch.
Kannst okay, kannst Drawables, okay. Ja. Und was ich, glaube ich, gemacht habe, ist, ich habe einen Custom-Drawable als Background genommen von meinem Button. Und habe dann da mein Icon irgendwie frei positionieren können, weil ich dann irgendwie malen konnte. Weil ich irgendwie, es gab dann irgendwie Probleme, wenn ich super aufrufen wollte in Draw, dann hat er irgendwie Sachen gemacht, die gegen den Contract waren, aber es hat ihn dann auch nicht gekümmert. Und ja, da fasst man sich dann echt nur an den Kopf. Hast
viel Spaß gehabt,
ja? Ich habe viel Spaß gehabt. Nee, aber das hat mich dann echt abgenervt. Und ein guter Freund von mir, der schreibt gerade sein eigenes Layout-Framework in C. In richtig Hardcore-C, richtig Low-Level und alles für sein kleines Audio-Projekt, über das ich jetzt nicht zu viel verraten möchte. Und der hat mich dann auch so ein bisschen gefragt, so, wie kann man das dann aufbauen und was gibt's denn da für Tricks? Und da habe ich ihm auch gemeint, was immer du machst, alle Views können Subviews haben. Das ist auch viel eleganter.
Ja,
also dann musst du, weißt du, dann ist das einfach graphentheoretisch, naja, hat halt Kinder so und die Subview, die keine Parent hat, ist halt die Root-View. Tada! Fertig definiert. Aber nee, wir haben noch V-Group und dann hast du keine List-Comprehensions in Java, also läufst du erstmal rüber über deinen Dings und machst was ist das? Instance of? Hör mir auf. Was soll das? Und da denke ich, also das ist glaube ich schon was, wo...
Mach jetzt nochmal List-Comprehensions, was das hier ist.
Eine List-Comprehension ist im Prinzip eine okay Möglichkeit, eine Liste zu definieren on the fly, also sowas zu sagen wie in Ruby ist ja so ein gutes Beispiel dafür, einfach irgendwie, wenn du eine Vorschleife haben willst von 10 bis 20, dann wirst du einfach mit zwei Punkten das machen in Ruby?
Ja, Range.
So ein Range.
Genau, so ein Range machen, also wirst du sagen for i in und dann 10 bis 20, dann hast du da deine Liste definiert. Haskell kann das auch sehr schön, die haben Zermelo-Fränkel-Syntax und dann kannst du auch noch mit Filtern hinten ran und so. Und dann irgendwie zu sagen zu können, einfach, gib mir alle Views, die eine Viewgroup sind oder so. Das wäre dann noch schön, aber kannst du knicken. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir eine statische Methode gemacht, die kannst du dann statisch importieren. Das heißt, du kannst sie einfach direkt aufrufen, als wäre die lokal, obwohl du die von irgendwo anders importiert hast. Und dann habe ich einfach gesagt, und die gibt dir ein Iterable zurück und dann habe ich gemacht for view in ChildViews. Und ChildViews ist dann eine Methode, die die View, deren ChildViews ich gerne hätte, die alle Viewgroups sammeln sollen, reinkriegt. Und dann war das halt syntaktisch wenigstens ein bisschen schöner.
Okay, jetzt, also am Ende bin ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig eingestiegen.
Ja, aber das sind dann diese,
diese
Hacks. Und das war aber auch das Beste, was ich da machen konnte.
Ja, das ist...
Weil Java halt einfach nicht flexibel ist an der Stelle. Und das ist halt dann kombiniert mit so einer Situation, wo man dann halt durch so eine Reifen springen muss, um irgendwas Banales...
Gerade bei dem Viewcode hast du halt auch das Problem bei Java. Du hast halt immer diese, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, Closures gibt es erst in Java 8, dann unterstützt nur Java 5. Und das heißt, diese ganzen, gerade so diese Click-Listener-Geschichten, wo du halt mal irgendwie ja ein bisschen Stückchen Code irgendwo reingeben willst, das gibt's halt einfach nicht. Und du hast halt diese riesen Syntax und gut, mit einer IDE, vernünftigen IDE, ist es nicht mehr ganz so schlimm, weil du kannst dann diese ganzen Listener-Geschichten kannst du halt schnell selbst generieren, musst das ganze Ding nicht mehr tippen.
Ich glaube, das ist halt auch ein großer Teil von dieser Java-Kultur.
Mhm. Autogenerierter Code.
Naja, aber auch IDEs. Also ich hab mit einem Freund von mir, der am Fraunhofer auch Java und Android macht, neulich mal gesprochen und wir kamen irgendwie auf Texteditoren, irgendwie haben wir über Sublime-Text geredet und er meinte dann irgendwie sowas, aber benutzen doch eh alle
Eclipse.
IDEs und so. Ja. Meinte ich so. Nee. Also ich meine, gerade bei SoundCloud.
Ja, aber das IDE, das ist so ein bisschen, glaube ich, auch da.
Ich meine, es hat natürlich auch immer was mit der Sprache zu tun. Wenn du jetzt eine super dynamische Sprache hast, dann kann die IDE nicht so viel machen, deshalb ist es nicht so nützlich. Und da ist auch sehr viel Kultur bei. Aber ich meine, ich kenne auch Leute, die halt Titan C-Code in Vim schreiben.
Klar, ja, das geht auch. Du kannst auch deine Vim-Plugins da irgendwie C-Tags und so.
Genau, aber ich glaube halt, die Java-Kultur ist halt schon so, du hast. Du programmierst nicht ohne IDE. Von daher ist es Latte, ob du Closures hast oder nicht, weil deine IDE macht dir das schon.
Genau, die IDE macht das für dich, die macht dir dann automatisch, du weißt halt genau, da brauchst du den Listener, der schreibt den ganzen Code außenrum, du musst nur noch die eigentliche Logik reinfüllen. Und was halt auch schön ist, was sie auch machen kann, ist, die kann dieses Code-Folding machen für die Closure, also für diese.
Ja, genau, das ist eigentlich das Beste.
Und dann siehst du, also wenn du den Code liest, siehst du diese ganzen riesen Code-Massen gar nicht mehr, sondern die werden halt einfach von der IDE wegoptimiert und du siehst, das sieht halt aus, wie halt, als ob es eine richtige Closure wäre. Und das finde ich ist eigentlich ganz cool.
Selbst damit aber ich finde, das ist auch der falsche Ansatz.
Du, das ist so das Symptom irgendwie.
Was man irgendwie dann sollte, ja, das ist eigentlich, also ich meine, das ist natürlich eine clevere Idee, aber dann finde ich, können sie doch einfach eine Art Präprozessor machen. Das gleiche, was sie da machen, irgendwie so.
Java-Makros.
Oh Gott.
Naja, aber.
Ich meine, Ulrich hat ja gesagt, wir haben Mut zum Makro.
Mut zum Makro. Naja, aber ohne Scheiß. Ich meine, was hast du denn davon, wenn was ist das? IntelliJ.
IntelliJ.
Wenn IntelliJ da dieser schöne Pfeil ist und alles ist rosig und dann mache ich git diff. Und auf einmal sind da 20 Zeilen, die vorher nicht da waren. Die muss ich ja dann auch wieder reviewen. Wenn die auf GitHub sind, muss ich mir die auch angucken.
Ja, also GitHub aber bräuchte der Codefold.
Ja. Schick ihn Pull Request. Ja.
Aber wie ist das? Also, also du arbeitest, ich habe dich irgendwann mal gefragt, ob du mit, also vor langer, langer Zeit, als wir da noch im selben Büro saßen, und arbeitest du mit Eclipse und du hast gesagt, um Gottes Willen, nein. Also es war wirklich so pure Ablehnung.
Eclipse ist auch schlecht, ja.
Eclipse ist auch wirklich unerträglich, oder? Es ist so dieses Monster, was alles, also,
ja.
Also IntelliJ nimmst du.
IntelliJ, ja. Also Eclipse ist so ein bisschen, ja, ich glaube auch so ein bisschen das gleiche Problem, große Firmen dahinter und nicht sehr viel Innovation und wir bauen mal dieses riesengroße Framework und wir bauen jetzt noch ein GUI-Framework dazu.
Ich glaube, das Problem ist eher, dass du
200
Firmen hast, die alle in eine Richtung wollen.
Genau, und die können sich nicht einigen und das ist ein bisschen das Problematische. Also ich meine, lange Zeit war Eclipse die einzige sozusagen Open Source oder Open Source oder Free Software Lösung, ja, wo du halt sagst.
Ist auch Open Source, oder?
Ist Open Source, genau. Und,
Fragezeichen.
Eclipse ist ja. Das war halt von Anfang an so geplant. Und deswegen war das halt so ein bisschen so die Default für die Leute, die halt kein Geld ausgeben wollten. Und,
aber war von IBM und war damals von Sun, habe ich gehört, gerüchteweise nicht unterstützt worden wegen des Namens.
Da weiß ich gar nicht.
Also ich habe irgendwann mal Gerüchte gehört, dass Sun überlegt hatte, mit Eclipse weiterzuentwickeln, aber dann die halt die Bedingung gestellt hat, dass der Name geändert werden musste und darauf hat IBM keinen Bock.
Und die haben dann ihre IDE, also Sun, die haben es dann NetBeans genannt. Ja. Ach, toller Name.
Ja, naja, aber Eclipse kannst du ja nicht machen. Also Sun, ja, Eclipse, eigentlich, also Sonnenfinsternis, deine, also ich meine, das ist schon.
Mein Gott, aber das ist ja echt irgendwie nochmal Bike-Shedding.
Natürlich.
Also, nee.
Also Name hin und her ist auf jeden Fall keine gute IDE. Also es ist, ja, es ist brauchbar, aber es ist viel zu viel Sachen drin. Es versucht dieses ganze Plugin-System und Views und dies und jenes. Und ja, es ist nicht optimiert zum Programmieren, habe ich das Gefühl teilweise.
Also ich
es
muss ist alles ja,
Mögliche optimiert, aber nicht zum
Entwickeln. Ich habe Eclipse in der Uni benutzt, als ich damals noch Java geschrieben habe. Ich wüsste jetzt nicht, inwieweit IntelliJ großartig besser ist.
Ja?
Also ich habe auch jetzt nicht so Hartes gemacht. Ich habe kein Plugin installiert jemals und habe einfach da meinen Scheiß gemacht. Hat eh keinen interessiert, war ja halt Uni und so. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen Gewöhnung. Ich meine, also was sagt Matthias? Der ist ja umgestiegen.
Der ist ganz zufrieden, ja. Der hat vorher Eclipse benutzt, benutzt jetzt IntelliJ.
Also ich habe nie mit IntelliJ gearbeitet, weil ich nie Java gemacht habe, aber ich habe halt viel PHP-Entwicklung gemacht und die gleiche Bude, die IntelliJ macht, die macht ja einen Haufen IDEs. Und ich glaube, die haben generell eine ziemlich hohe Qualität, habe ich das
Gefühl. Die haben halt, die machen das schon ewig lang, keine Ahnung.
Die haben ja auch quasi eine Plattform und alles. Genau.
Also ich habe da ewig lange mit PHP Storm gearbeitet, was halt deren PHP-IDE ist, die, wenn man PHP macht, pures Gold ist. Also das ist wirklich, das sind, die kosten nicht die Welt und das ist auf jeden Fall kaufen oder mindestens die Nightly Builds immer runterladen, weil die kann man kostenlos nutzen und so. Mhm. Und die haben auch WebStorm heißt es dann, das ist deren entsprechende so IDE ohne den PHP-Teil sozusagen, also JavaScript, CSS, HTML, die haben TypeScript-Support, die haben, also die haben alles.
Da gibt es aber auch Visual Studio für umsonst. Gibt es nicht auch Visual Studio?
Ja, und das läuft das denn unter Mountain Lion schon?
Ich sag ja nur.
Ja, okay. Das
wir haben ja bestimmt auch einen halben Zuhörer,
der ein Windows 8 PC hat.
In einem Tablet, würde ich meinen.
Der in seinem Windows Surface, Microsoft Surface Pro sitzt und PHP-Code schreibt.
Ja, der ist froh, dass wir keinen Oxstream haben.
Ja, aber das ist, und diese IDE und.
Aber wir haben sogar zwei. Wow. Zwei minus acht Leute
im Chat melden sich. Aber die machen dann kein PHP in.
Ich würde ja gerne mal auf. Ich habe jetzt ja einen neuen iMac seit neuestem. Da werde ich auch mal Windows 8 drauf installieren. Einfach um ein bisschen zu zocken. Und dann, ich hoffe, da laufen Spiele noch drauf. Ja, klar, du kriegst ja auch noch Sachen ohne den. Wenn du im Classic-Modus bist, genau. Wie auch immer, kriegst du ja noch Sachen ohne den Microsoft irgendwas Marketplace. Und da kann ich ja mal gucken, wie das dann so ist. Ich meine, ich habe ja nichts gegen Windows.
Lass mich jetzt, kurz, okay, IDE, nicht. Und da habe ich halt vorher halt so, Eclipse ist einfach, die klappen immer irgendein View ein, wo du ihn gerade nicht brauchst. Also das ist so.
Das macht IntelliJ aber auch.
Das kannst du einstellen. Bei diesen ganzen aber ich habe das Gefühl, dass das vordefinierte Setup aber bei diesen IntelliJ-Sachen und PHP-Storm und Konsorten einfach wesentlich mehr auf einen Workflow ausgerichtet ist, den ich auch nutzen kann.
Also ich würde gar nicht so sehr vom, okay, die UI ist sehr wichtig, klar, aber was die halt gut machen, ist halt diese ganze Refactoring-Geschichte. Also ich meine, das haben die vor Eclipse schon gemacht, das war eine der ersten IDs, die überhaupt diese ganzen Code, wir können, also das einfache Refactoring von Code, du kannst schnell mal irgendwelche Sachen umbenennen. Also du hast halt das Gefühl, so ein bisschen der Code, den du halt schreibst, der ist komplett umformbar. Du kannst Klassen umbenennen, du kannst Methoden extrahieren, du kannst Sachen inline. Also du hast, das ist glaube ich für mich, die ganze UI-Geschichte ist klar, ist natürlich auch wichtig. Und Editor und Autocompletion und so weiter. Aber halt solche Tools, gerade bei Java, hatten ja vorhin gesagt, du musst automatisch irgendwelche Sachen generieren und so weiter. Da haben die halt echt einen super Support dafür.
Und App-Code?
App-Code?
Genau.
App-Code ist auch, bin ich auch ziemlich begeistert davon. Das Einzige, was
ich
halt noch
hinkriegen müssen... Du bist der erste App-Code-User, den ich kenne.
Ja, echt?
Ja.
Hast du das ganze Team jetzt eigentlich konvertiert?
Also Vincent habe ich konvertiert, aber der ist heute wieder zurück umgestiegen.
Also wir reden jetzt darüber, Xcode ist sozusagen die Standard Objective-C-IDE.
Aus Cupertino.
Aus Cupertino von Apple direkt, kann man sich im App-Store runterladen. Ist,
3 Sterne oder so?
Drei Sterne im App Store.
Bitte Airplay-Support einbauen, dann gibt es von mir auch 5 Sterne.
Also es ist eine IDE, mit der man zum Ziel kommen kann. Es ist durchaus auch eine gute IDE, würde ich sagen. Hat definitiv ihre Macken. Heute habe ich probiert, eine Property umzubenennen und mir ist zuverlässig der analysiert dann erstmal den Code, wo muss er denn überall ran und dann irgendwann X-Code weg. Nochmal gemacht, X-Code wieder weg. Und aber
solche Sachen sind super wichtig. Also wenn du halt dich nicht verlassen kannst, dass du irgendwelche Sachen umbenennen kannst und dass die IDE das nicht für dich vernünftig macht, dann macht das auch keiner. Und dann hast du auch Leute, die Code nie refactoren. Also deswegen bin ich der Meinung, dass diese Tools super wichtig sind und dass je mehr irgendwie von diesen Funktionen du hast, desto besser.
Also meinst du, weil sie es bequemer machen, macht man es auch eher.
Genau,
das ist ein guter Punkt.
Ja. Du machst dir viel mehr Gedanken darüber, wenn du zum Beispiel, du hast jetzt einen Namen für eine Klasse gewählt und der ist irgendwie nicht so toll und du bist dir sicher so, okay, das wird dir irgendwann. Und wenn es halt der super Act ist, jetzt diesen Namen zu ändern, machen die meisten das nicht. Und bei diesen ganzen, also Xcode denke ich mal in Teilen auch, aber bei diesen ganzen IntelliJ und App-Code und was weiß ich, da hast du halt wirklich das Gefühl, der Code ist so ein lebendes Ding, das du halt beliebig umformen kannst. Du kannst Hierarchien ändern, du kannst Sachen hochziehen, runterziehen und so sollte es eigentlich sein. Dann kannst du halt dein Design viel eher verbessern, als wenn du halt so, oh nee, das ist jetzt zu viel Arbeit und ich muss da das und das machen.
Das stimmt schon. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, für Refactor-Arbeiten
ja.
ausschließlich, sage ich mal, App-Code aus dem Schrank zu holen.
Also es ist, Xcode hat auch ganz gute Refactoring-Methoden. Die haben mittlerweile auch, also okay, also es ist,
die sind ja, ganz gut, aber das Problem ist halt, ich glaube, Xcode und AppCode haben einfach unterschiedliche Philosophien. Ich glaube, Xcode ist sehr konservativ, weil gerade in Objective-C kann man ja auch wenig beurteilen, so statisch. Gerade was so Methoden, die nicht benutzt werden, angeht. Ich kann ja theoretisch zur Laufzeit mir irgendeinen Selector generieren und
den
aufrufen und so weiter und so fort. Das kann er ja nicht rausfinden. Und Xcode sagt bei sowas nicht. Variablen, die nicht benutzt werden, merkt er. AppCode hingegen ist aggressiv und sagt, das wird nicht benutzt, auch wenn er ja gar nicht sicher sein kann, dass es nicht benutzt wird.
Ja, aber das finde ich, das ist ein super Feature, weil das nervt mich die meiste Zeit, wenn ich, und auch bei Java-Code, also Java ist es noch einfacher, klar, da kannst du eher analysieren. Und das ist ein super wichtiges Tool, diese, also Code, also für mich, genau, Refactoring und Code Inspection sind so zwei wichtigsten Punkte für IDEs.
Was war denn neulich, wir hatten noch neulich diesen Fall, wo AppCode irgendwas gemeint hat, irgendeine Warning ausgespuckt hat, die gar nicht gestimmt hat, irgendwie. Das letzte Woche.
Block Syntax oder sowas.
Ich weiß es nicht mehr. Das war auch so ein Fall, wo ein bisschen zu aggressiv war. Und das war eine Warning, das war keine Clang-Warning, sondern eine App-Code-spezifische Warning. Und die stimmte einfach nicht. Und da hat er irgendwie was, ich glaube, das war ein Block-Typ, der wo er gemeint hat, der hätte nicht gepasst, der war aber Covariant. Irgendwie so, er wollte einen Block, der ein ID-Argument kriegt. Und der hat einen Block, der ein NSArray-Argument kriegt, bekommen und meinte dann, der passt da nicht rein.
Oh, das natürlich.
Das stimmt aber nicht.
Ja.
Obwohl er das schon hätte hinkriegen müssen. Weiß ich nicht mehr, was es war. Aber das sind halt zwei unterschiedliche Philosophien. Und ich glaube, so für die tägliche Arbeit, so 80% ist es, glaube ich, Latte, weil so viel hat man dann hoffentlich nicht zu refactoren. Aber ich finde,
Refactoring ist schon wichtiger. Also, eigentlich ist es bei Code ja so, eigentlich weiß man erst, wie man ihn richtig schreiben würde, wenn man ihn zum zweiten Mal schreiben müsste.
Also, natürlich hat man schon Refactoring, aber ich meine jetzt so die großen Sachen, wo ich sage, jetzt setze ich mich mal hin, ob ich jetzt hier eine Methode umbenenne oder das mal. Das sind auch noch Sachen, die kann ich auch noch ohne ein Tool machen, wenn es in meiner Klasse.
Ja.
Oder das kriegt Xcode auch noch hin,
im Prinzip. Ja, also.
aber so. Jan ist nur am Lachen hier. Ich sag mal so, das, wo ich das schwere Gerät rausholen würde, wo ich auch vorher lieber nochmal pushe, bevor ich irgendwas was mache, da, das stimmt schon, da würde ich, glaube ich, eher AppCode mein Ding abvertrauen. Das dauert dann vielleicht zweimal, weil es noch dreimal abschmiert dabei.
Ja. Aber ist nicht so stabil?
Nee.
Nicht ganz so stabil wie Xcode.
Sie benutzen aber auch alle die Nightlies, oder?
Ja, es gibt so, also falls jemand das ausprobieren will, es gibt so EAPs zurzeit von der 2.0-Version. Ah. Und die sind auch 30 Tage, also die laufen 30 Tage aus, bis die nächste EAP kommt. Und sonst ist es halt kommerziell.
Also man kann sich eigentlich auf der EAP kann man sich gut durchhangeln.
Genau, da kann man sich durchhangeln. Und die ist eigentlich sehr gut, aber sie, wie gesagt, also Stabilitätsprobleme, man muss ab und zu neu starten. Und ich glaube, Vincent hat heute, also der wieder zurückgewechselt ist, der hat heute gesagt, es reicht ihm. es ist zu langsam geworden und keine Ahnung, irgendwelche Regressions. Aber
wie ist denn das? Kriegt man Includes automatisch? Also das finde ich ist extrem nervig, dieses Import-Handling.
Ja, du fängst an zu tippen, dann sagt er, willst du das importieren, dann mach das automatisch einen Header rein und fertig. Das funktioniert.
Das ist sowas, was Xcode einfach mal zwingend fehlt. Und dann auch die Imports wieder rauszuschmeißen, wenn man sie nicht mehr braucht.
Du kannst dann halt so Warnings einstellen. Dann sieht er halt, Imports unused, dann sagst du Optimize Imports und dann schmeißt du die ganzen Imports wieder raus. Was teilweise auch zu aggressiv ist, habe ich gemerkt. Aber meistens funktioniert.
Wie macht er das eigentlich intelligent? Weißt du, wo das definiert wird oder sucht er einfach eine Datei, die so heißt und
der weiß, ich denke schon, dass er die ganzen Header-Files parst.
Also wenn ich jetzt in Header-File A die Klasse B definieren würde oder deklarieren, würde er hinkriegen.
Genau, okay. Der parst die ganzen Header-Files. Der hat halt schon ziemlich, also macht halt eine ziemlich große Analyse von dem ganzen Code, also von dem ganzen Projekt.
Die kennen ihren Code. Also das ist auch gerade bei diesem PHP-Storm-Zeug und bei diesem Web-Storm-Zeug ist es auch so gewesen. Da ist es, der hat der versteht JavaScript-Code auf einer Ebene, auf der ich Probleme habe, dahinter zu steigen. Also so auch mit irgendwelchen, also das war, da hatte irgendwann mal jemand gab es ja mal so eine Zeit lang so die Mode in JavaScript, irgendwelche Klassenmodelle nachzubauen, so Class mit K geschrieben und sowas. Und da ist WebStorm von alleine reingestiegen. Ich weiß nicht, ob die irgendeinen Hinting hatten, dass sie ihre IDE darauf mal optimiert haben, aber das war so eine Ebene, in der ich das nicht mehr verstanden habe. Und beziehungsweise, wo ich das Konzept einfach nicht so kannte und dadurch in dem Code, also es ist ja oft so, wenn man in gewachsenen Code dran ist, dass die Hälfte der Arbeit ist einfach im Code naja, wahrscheinlich oft, also bei kleineren Problemen ist 90% der Arbeit die richtige Stelle im Code finden, wo es eigentlich stattfindet, wo man dann
Navigation,
ja. 3 Bytes ändern muss. Und wie man dann so im Code rumnavigiert. Das ist ja ein wesentlicher Teil der Arbeit. Mhm. Und das fand ich, sind die durch die Bank weg gut. Mhm. Wo es überhaupt nicht mehr funktioniert hat bei mir, war, die haben eine Ruby-IDE.
Ruby Mine.
Mhm. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du damit hattest. Ich habe das, also für mich hat es wirklich null funktioniert. Es war langsam und.
Also Ruby Mine, das habe ich noch nicht ausprobiert. Und da, ich glaube, wir hatten ja vorhin irgendwie was gesprochen über die Kultur von IDEs. Und bestimmte Ruby ist halt so, da wird niemand freiwillig eine IDE benutzen. Oder niemand wird sich sehen lassen. Und
gimme Text Mate oder gimme Dev.
Ja. Das ist schon so ein bisschen so wie IDE brauche ich nicht und ich mache alles irgendwie mit irgendwelchen Textmate-Snippets und keine Ahnung oder Vim oder wie auch immer. Und da ist halt eine Kultur, die eigentlich gar nicht so IDE-fokussiert ist, was sie halt auch stolz, also ein bisschen stolz sehen. So, wir sind kein Java, wir brauchen diese IDE-Kram nicht. Und wo es mich auch ein bisschen gewundert hat, dass Ruby, JetBrains, also die Firma, die ganzen IDEs baut, dass die auch dann eine Ruby-IDE geschrieben haben.
Ja.
Und ich glaube, also was ich gesehen habe, haben die schon eigentlich einen relativ guten Job gemacht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du da produktiv mit sein kannst oder produktiver als mit TextMate oder was auch immer.
Also ich habe das Experiment mit Ruby habe ich für mich aufgegeben oder zumindest mit Rails, weil ich das Gefühl hatte, es ist viel zu viel Magic, dass man irgendwo irgendwelche Properties, also das so diese besonders auch diese Domain-Specific Languages, die ja auch so ein Hobby offensichtlich sind, also ich definiere hier mal meine eigene Pseudosyntax und die musst du dann auch noch lernen und es gibt offensichtlich viele Leute, die das...
Finde ich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen, die DSLs.
Also es ist so, vielleicht bin ich auch zu spät, also ich habe mich mit Toto mal längere Zeit darüber unterhalten und der ist ja bei Rails schon lange dabei und da war so quasi noch in den Pre-1.0 Zeiten schon, steckte da mit da drinne und so. Und für den ist das alles so natürlich gewachsen, er hat das alles mitbekommen. Ich habe das Gefühl, wenn man jetzt da reingeht, ist es echt schmerzhaft.
Ich habe das Gefühl so ein bisschen, dass die ganze Ruby und Rails, dass das so eine neue Generation von Entwicklern irgendwie hervorgebracht hat. Also oder halt, die eine andere Ansprüche haben und auch andere Sichtweisen auf Code haben und die halt sehr viel Wert legen auf so DSLs, auf sehr leichte Lesbarkeit, auf, also ich war gestern zum Beispiel, war ich bei dem ersten Ruby Motion Meetup.
Aha, das war gestern.
Gestern in Berlin, ja, das erste. Und da war das halt auch, da waren sehr viele Leute dabei, die Lust hatten, irgendwie iOS-Sachen zu bauen, aber die einfach sagen, oh nee, ich mag Objective-C nicht. Und viele von denen habe ich das Gefühl, auch nicht aus irgendwelchen technischen Gründen oder aus irgendwelchen tieferen, sondern einfach nur, weil sie die ästhetisch diese Sprache nicht mögen.
Aber haben sie es mal richtig gemacht?
Da, wahrscheinlich nicht. Also
das hätte, ich meine, ich habe auch lange gebraucht, bis ich irgendwie den Pfad der Erkenntnis hatte. Und gemerkt, das ist ja total geil, das ist ja gar nicht scheiße.
Objective-C ist schön, ne? Also ist nicht.
Naja, schön ist es nicht, aber es hat so seine.
Wenn du geschrieben hast vorher, dann ist es nicht schön. Dann denkst du dir so, also zum Beispiel jetzt als Beispiel, eine von den Demos, Live-Demos, die der gemacht hat oder die gemacht wurde, war, er hat dann irgendwelchen, was war das, irgendeine Sample-App von iPhone-Code oder iOS-Code von SDK, hat gesagt, irgendwie so Timezone, ich weiß nicht mehr, Timezone-List-View-Geschichte, hat dann gesagt, hat das so ein Live-Demo, hat dann gesagt, okay, er hat konvertiert das jetzt in Ruby-Code, also Ruby-Motion-Code und hat sich wirklich ein Ass gefreut, jedes Mal, wo er dann diese, so, jetzt kann ich diese ganzen eckigen Klammern hier alle löschen und, oh, das Semikolon kann ich auch noch löschen und weil es total, und es waren auch, also im Endeffekt waren es weniger Zeilen Code und wenn du es halt draufschaust, du hast weniger Parsing, das du machen musst, um zu verstehen, was der Code macht. Und ich glaube einfach, da gibt es halt einfach eine andere Generation von Entwicklern, die sehr viel Wert auf sowas legen und die dann auch deswegen so Sprachen wie Ruby benutzen.
Ja, aber um diese Vereinfachung überhaupt machen zu können, muss man, also es gibt ja sozusagen von, wie erläutere ich das? Habe ich mal ein schönes Beispiel? Fällt mir natürlich keins ein. Also so dieses berühmte, man kann die Klammern auch weglassen.
Ja.
Das ist, wenn man das, zumindest wenn man als strikte Denke da reinkommt, dann ist dieses, braucht man sich erstmal nicht damit als Anfänger rumzuschlagen, jetzt ist keine Klammer da, hat das was zu bedeuten oder ist das einfach nur eine andere Schreibweise? Man stellt dann relativ schnell fest, ist eigentlich nur eine andere Schreibweise, aber es ist halt nicht immer nur eine andere Schreibweise, sondern manchmal hat es dann auch wirklich eine andere Funktion, weil es eine spätere Syntax ist, die dann irgendwann mal hinzugekommen ist und so. Und das fand ich,
das ist auch eine Sache, die mich bei, also ich weiß gar nicht, ob das eine andere Bedeutung hat oder so, aber wenn ich einen, ist das ein Proc? Wenn ich einen Array habe und da will ich drüber mappen, und dann kann ich das ja mit einer in Ruby mit einer geschweiften Klammer und dann so einer Pipe und da kann ich sagen, den Variablennamen und kann ich da irgendwas machen. Ich kann aber auch mit Do das machen.
Ja.
Ist das semantisch das Gleiche? Oder das ist es ein Brocken, ist an einem Block oder weiß ich gar nicht.
Nee, also von diese geschweifte Klammer und die andere Schreibweise ist genau identisch.
Okay.
Es hat aber das feine Unterschiede, dass du zum Beispiel, du kannst ja bei Methoden bei Ruby kannst ja diese Klammern weglassen, also Methoden aufrufen bei manchen,
ja.
Also, oder eigentlich bei allen. Das Problem ist aber, wenn du, wenn ich mich richtig erinnere, wenn du diese Do-Block-Schreibweise benutzt, dann musst du diese Klammern wieder an diesen Block reinmachen, also auf deinen Methodenaufruf.
Okay.
Das heißt, es hat noch andere Nebeneffekte. Das heißt, nicht unbedingt für diesen Block selbst, aber halt für den Rest von dem Code.
Ja, ich meine, das ist ja noch eine andere Sache. Also es ist ja zwischen Objective-C und Ruby, die trennt ja auch mehr als nur die Syntax.
Ja, ja, klar.
Also, das darf man ja nicht vergessen.
Ja, ja.
Also nur, weil ich jetzt sage, ich finde die Syntax scheiße und die Syntax ist sicherlich eins der kontroversesten Sachen an Objective-C mit den ganzen langen Methoden und den eckigen Klammern und so weiter und so fort. Aber Ruby hat auch so seine, also klar, dieses ganze auch, nil,
ja.
Wann ist nil falsy und nil Fragezeichen als Methode auf dem Objekt und so und das.
Es sind auch ein paar, ja klar, also Ruby ist auf jeden Fall nicht nur gute Sachen, es ist auch nicht nur die Syntax-Sache, aber ich finde es interessant, weil so vom Konzeptionellen, ich meine, die Objective-C ist Smalltalk-inspiriert, Ruby ist auch Smalltalk-inspiriert, also man hat schon, man merkt schon so ein bisschen, es sind so ähnliche Ideen in beiden Sprachen. Und jetzt,
Beides Message Passing
und so eine Sache wie Ruby Motion ist schon super interessant, also und das wird auch denke ich, die Plattform sehr, sehr weit öffnen. So ein bisschen wahrscheinlich, also vermute ich mal, dass es so werden könnte, wie als Rails sozusagen die ganze Webgeschichte eröffnet hat, wo alle sagen, oh, ich kann jetzt irgendwie mal schnell irgendwie meinen Blog bauen in 5 Minuten und so weiter. Jetzt, ich denke mal, mit Ruby Motion könnte was Ähnliches passieren, wo auf einen Schlag ganz neue Leute zu iOS oder Mobile-Entwicklung kommen.
Das ist jetzt die Sache. Meinst du, dass Ruby Motion...
Bleiben die dabei?
Nee, spart es so viel Zeit wirklich?
Ich denke schon, ja. Also du hast Zeit als Entwicklungszeit?
Ja.
Also du kannst schon kompakteren Code schreiben und kannst schon irgendwie kompliziertere Konstrukte durch einfache ersetzen. Also das kann ich mir schon vorstellen. Und ich meine, aber das, wie viel das ausmacht, da gibt es dann auch
lange Diskussionen. Aber ist es dann nicht auch so, dass ich irgendwie im Prinzip Ruby Motion und Ruby vergleiche mit nacktem Objective-C? Ich meine, ich könnte mir auch immer was in Objective-C bauen.
Genau.
Das mir da an der Stelle weiterhilft. Irgendwie ein Makro oder eine Funktion oder so.
Kannst auch mischen dann, ja.
Kann man mischen?
Ja, kann man Ruby Motion und also man kann mischen, aber wie einfach ist das?
Also wie ich das verstanden habe, kannst du, wenn du jetzt eine Ruby Motion, also was in Ruby baust, wird das kompiliert und du kannst dann für dafür einen Header generieren, für das, was kompiliert wird und dann kannst du das von der Objective-C-Klasse benutzen.
Okay.
Und die andere Richtung geht auch ohne Probleme.
Okay, das...
Also,
ja, ich muss mich damit auch auf alle Fälle noch mehr beschäftigen.
Also ich finde es super interessant, also ich habe jetzt selbst nicht viel damit gemacht, ich habe mir mal das Ding angeschaut, habe ein bisschen drüber gelesen und habe halt gestern dieses Meetup da gesehen und was ich bis jetzt gesehen habe, muss ich sagen, es ist echt super beeindruckend, was der Typ da mehr oder weniger alleine gebaut hat.
Ja.
Also, das ist ja so aus dieser MacRuby-Geschichte.
Genau, das ist der Typ, der war früher Apple-Entwickler und hat MacRuby gebaut, nebenbei, also diesen Ruby nach Nativ-Compiler sozusagen?
Also nee, kein Compiler. Was die zuerst gebaut haben, war einfach eine Version von dem MRI, so dieses Metz Ruby, was halt der C-basierte, so die erste Implementierung von Ruby war. Und der hat halt diesen Interpreter, hat da Bindings geschrieben für, was heißt Bindings, aber hat so ein Mapping geschrieben auf die Objective-C.
Auf Coco.
Genau. Also halt mit NS-Arrays, also Ruby-Arrays und NS-Arrays und so weiter. Aber da war halt noch kein Compiler drin. Das war alles.
Ah, okay. Und dann hat er, und MacRuby hat sich dann so peu à peu weiterentwickelt und dann war immer der heilige Gral war, wann kann man damit auch iOS-Development machen?
Genau.
Was dann daran gescheitert ewig lange ist, dass Ruby zwingend Wert auf eine Garbage Collection legt.
Genau.
Und iOS aus mittlerweile, wie ich finde, guten Gründen, damals vielleicht noch nicht so guten Gründen, keine Garbage Collection hat. Und das sozusagen als unlösbares Problem galt. Wie haben die das jetzt gelöst? Also die machen das genauso wie C-Lang, die Garbage Collection zur Arc? Wie
genau, das ist, also eigentlich ist schon ziemlich interessant, was der gemacht hat. Und zwar, er hat den Ruby-Parser genommen, also diesen Standard-Ruby-Parser, und baut daraus so, also diesen Ruby-Abstract-Syntax-Tree, also halt so diese Repräsentation für den Programm als Baum. Und generiert aus diesem Abstract Syntax Tree LLVM ich glaube, IR, Intermediate Representation oder so, so eine Zwischenrepräsentation.
Genau.
Und daraus wird dann halt Bitcode und aus diesem Bitcode kannst du Maschinencode dann
generieren. Also es ist ein LLVM-Frontend.
Das ist ein LLVM, genau. Und das ist halt, sowas zu bauen, ist halt echt super aufwendig. Und halt Ruby ist auch eine Sprache, die niemals gebaut worden ist, um jetzt kompiliert zu werden. Und das ist
nicht mal eine Sprache, die irgendwie gut spezifiziert ist.
So nicht mal, ja. Ja, mittlerweile gibt es ja diese Ruby-Spec-Geschichte.
Ach so, echt?
Ja, es gibt, die haben sich dann, also dadurch, dass es verschiedene Implementierungen gibt, haben sich dann irgendwann hingesetzt.
Gibt es ein Konsortium?
Nee, die haben Specs geschrieben für Ruby selbst. Also es gibt ausführbare Specification sozusagen. Und das war halt nie dafür gebaut. Und der hat das irgendwie hingekriegt und hat so irgendwie, ich habe auch das Gefühl, so LLVM zurzeit ist wirklich so das Secret Weapon so für alle möglichen Sachen. Ne?
Ja.
Da kannst du so viel mitmachen und
also
transformieren und optimieren. Und
also mit anderen Worten, der könnte dann theoretisch jetzt, wo er den iOS-Code hinten rausschmeißt, könnte der auch ein, also weil LLVM ist ja wirklich sehr flexibel, kannst du hinten quasi alles dran klatschen, was du willst, so mehr oder weniger. Also gibt's diesen, wenn ich das richtig verstanden habe, war das dieser Intermediate-Code, der dir nochmal auch Informationen darüber gibt, auch wenn du die Bagger hinten dran schmeißt, in welche Zeile ging es denn jetzt, also dass man so diese ganzen Frontends auch wesentlich leichter auswechseln kann, dass er Warnings macht, du kannst ihn direkt für deine Autocompletion einsetzen und so, also so dieses, was eine moderne IDE alles macht, so diese ganzen Späße, so was kommt denn hier, was würde denn hier hinpassen und sowas, dieses ganze Zeug. Und aber wenn dann ein neuer Prozessor hinten dran kommt oder vielleicht auch nur eine neue VM, schmeißt du hinten ein neues Backend dran und dem Code ist es zumindest in der Theorie, aber wohl auch weitgehend in der Praxis total egal, gegen welches Backend der das hinten klatscht und ob der jetzt für ein Intel das kompiliert oder sowas oder für einen ARM-Prozessor, ist ihm scheißegal.
Genau, ja, das ist das ganze Prinzip. Und ich verstehe auch nicht so ganz, wieso, ich meine, so wie ich es verstanden habe oder wie ich es gehört habe, war der so ein bisschen frustriert, wie das bei Apple lief mit dem Mac Ruby. Also er hat daran gearbeitet und irgendwie ist der nicht, weiß nicht, ja, du hast ja gesagt, es ist nicht wirklich supported worden oder es ist halt nie auf, es war nie die Idee, also vielleicht irgendwann das auf iOS zu bringen. Und der ist dann einfach los und hat gesagt, okay, dann mache ich das selbst. Und das finde ich irgendwie auch cool.
Das ist
für Apple, glaube ich, weiß ich nicht, eine verpasste Gelegenheit, würde ich fast sagen. Also, dass sie nicht gesagt haben, hey, wir bauen das jetzt mal intern und machen eine zweite Option für Entwickler, die jetzt iOS-Anwendungen schreiben.
Da gab es ja lange Zeit die Gerüchte, ob sie das nicht machen.
Ja, genau. Es gab ja auch, also man konnte ja auch früher eine Zeit lang, ganz am Anfang konnte man ja auch in Java-native macOS-Programme, also für macOS 10 konnte man damals in Java-native Programme schreiben, die von außen genauso aussahen wie andere Coco-Programme auch. Also es gab diese hässlichen Swing-Views, die so ein bisschen das auf Aqua gestrimmt haben, wo man eigentlich nach 3 Klicks mitgekriegt hat oder was anderes, aber man konnte auch richtig nativen Code schreiben in Java. Und das haben sie dann so verkümmern lassen und haben es dann irgendwann rausgeschmissen und komplett gegen Objective-C ersetzt. Und dann gab es so ein bisschen die Gerüchte, ja, okay, MacRuby, hoho, mal gucken, wird's das jetzt werden. Und ich bin total begeistert gewesen. Na, was ist drauf eingefallen? Ich habe mich ein bisschen da mit einer der frühen MacRuby-Versionen beschäftigt.
Das schöne Geld.
Genau, ich habe 5.000 Euro auf Ruby gesetzt. Alles futsch. Nee, und gab es dann so diese Gerüchte und dann ging das dann aber auch nicht so richtig weiter. Wobei ich finde, dass so diesen Weg, den Apple jetzt geht, nämlich zu sagen, wir modernisieren diese Sprache, die wir haben, so konsequent, dass es eigentlich vielleicht gar nicht mehr so zwingend notwendig ist, dass man das in Ruby, also
wir machen Objective-C eher ein bisschen mehr wie Ruby, anstatt dass wir Ruby unterstützen. So
Finde ich nicht so verkehrt. Also so du hast, also das ist das Schöne, also bei Rails.
Ich meine, du hast immer noch Typing und so eine Geschichte, das darf man nicht vergessen. Warum sollte man das aufgeben?
Ja, stimmt. Ja. Das ist echt was wert.
Also ich meine, das sieht man ja unter anderem auch bei SoundCloud, dass halt eine große Ruby-App von der Scale einfach mal ein Haufen Arbeit ist und nicht zuletzt auch wegen ganz banaler Geschichten, die ja um Ohren fliegen, die ein Compiler 3-mal gefangen hätte. So hier, was da, wir hatten das ja schon mal, dass die iOS-App abschmiert, weil irgendwo nil hochgerutscht ist und dann in der API-Repräsentation gelandet ist, für manche User nur, die wir nicht erwartet haben. Und unser Code war halt bescheuert und nicht besonders defensiv. Wir haben irgendwie eine NS-Number erwartet, war ein NS0, zack, bumm, App explodiert. Und irgendwo lag es dann halt, also wir waren natürlich schuld, weil wir defensiv hätten sein müssen. Aber an der API-Seite hat es dann halt irgendwo dran gehakt, dass, keine Ahnung, hat man glaube ich nie rausgefunden. Aber ein Compiler hätte sowas ja gemerkt. Der wäre jetzt gar nicht möglich gewesen in so einer Sprache, die so das, stark typisiert ist.
Ja.
Also in Objective-C hätte es noch natürlich noch klappen können, aber es ist ein schlechtes Beispiel. zumindest wenn du da Pech hast und die Type-Information irgendwo verloren geht, wenn du ein Array konvertierst und dann, also da kann dir das schon noch auf die Füße fallen.
Klar, gerade wenn die Codebase dann noch viel größer wird. Also,
deshalb, ich würde mir auch sehr, sehr wünschen, das ist ja mein persönlicher Wunsch für die nächste WWDC, Parameterized Types, dass du sagen kannst, ein NS-Array mit NS-Numbers drin.
Ja.
Das ist machbar. Mhm. Also das brauchst du ja nicht mal, in Java muss es ja auf Konstruktorseite auch nochmal haben, was ich überhaupt nicht verstehe.
Ja.
Das lässt sich ja inferen. Mhm. Aber wenigstens sagen zu können, irgendwie, das ist auf der linken Seite, wenn ich die Variable deklariere, Variable NS-Array und da sind NS-Numbers drin. Mhm. Das wünsche ich mir. Mhm. Lieber Tim.
Robs Wunschliste.
Nee, ich glaube, das ist nicht so sehr Tims Baustelle. Das ist
ja, ich glaube ich auch nicht. Ich weiß nicht mal, wer.
Forstels Baustelle. Ach, Mist, der ist ja raus.
Aber ich war so brav.
Bitte. Das stimmt, das ist echt teilweise sehr, sehr nervig, wenn man dann.
Und das ist, glaube ich, auch das Nummer 1 Problem, wo du halt Type Information verloren geht. Du hast natürlich, du kannst alles casten und du kannst immer noch Messages aufrufen, die nicht stimmen. Und wenn es ID ist, ja, ist es ID. Aber so im täglichen Umgang ist das, glaube ich, die größte Schwachstelle in dem ganzen Type-System.
Ja, es ist so ein halbes Type-System irgendwie, ne? Du hast schon gute Compiler-Checks, aber dann hast du halt so viele Möglichkeiten, das zu umgehen.
Also naja, das ist halt, sage ich mal, ein Type-System für Erwachsene. Wenn du sagst, es ist ID,
Optional Typing.
Dann ist es ID und dann...
Also ID, jedes Objekt ist vom Typ ID und ID heißt so viel wie es ist immerhin keine Zahl. Das
genau, mit ID, wenn man eine Variable als ID, kleinen ID, deklariert, dann sagt man im Prinzip für die Leute, die jetzt keinen Objective-C können, zu Hause an den Rundfunkgeräten.
Genau, an den Rundfunkempfängern.
Ja, die jetzt im Wohnzimmer sitzen und lauschen, vom Kamin auf dem Bärenfell. Da sagt man im Prinzip, dieses Objekt kann jede Message. Aber man sagt nicht mal, es ist NS-Object, theoretisch. Du könntest also, kannst ja auch ein Objekt haben, das nicht von NS-Object irgendwie abhängt.
Erbt. Gibt.
Ja, kannst du machen.
Okay.
Zur Runtime sowieso und kannst sicherlich einfach mal gucken, wie NS-Object aufgebaut ist und das kopieren und Max-Object machen. sollte eigentlich gehen. Und mit ID sagst du halt, akzeptiere einfach mal jede Message, die ich dahin
genau.
schicke. Und der Compiler checkt dann halt immer noch seit Arc, ob es die Message überhaupt gibt, ob er die irgendwo kennt, weil er halt wissen muss, was der Return-Type ist, um halt Arc richtig machen
zu können.
Deshalb ist es auch ein Problem, wenn das ID ist und du schickst irgendwas hin, wo er zwei verschiedene Messages kennt und die eine returnt einen String und die andere returnt void, dann kompiliert es nicht, weil dann weiß er nicht, welchen Arc-Code er quasi generieren soll. Soll er da einen String nehmen und wieder releasen oder returnen oder was soll er machen?
Ich meine, da hast du dann wieder mit Ruby den Vorteil, dass du dich um das nicht kümmern musst. Ich habe auch das Gefühl, dass du hast diese halbe Typisierung, du hast viel Flexibilität, und dann ist aber wieder Arc ins Spiel gekommen und hat wieder alles kaputt gemacht.
Ja, aber also das ist aber schon ein ziemlicher Edge-Case. Und also
in meiner Praxis habe ich das wirklich noch nie erlebt.
Ja, das ist ein ziemlicher Edge-Case und in der Regel ist es eigentlich so, dass, also ich caste eher nach, naja, gut, das stimmt auch wieder nicht, aber ja, es passiert so einfach nicht. Und du würdest halt, in der Regel willst du eigentlich schon wissen, was du da für ein Objekt erwartest. Und nur selten ist es der Fall, dass man, um den Compiler irgendwie mal zur Ruhe zu stellen, einfach eine ID castet und dann ist gut.
Ja, aber das ist halt bei dieser Ruby-Motion-Geschichte, also wie halt auch klar bei normalen Ruby-Projekten, ersetzt du halt diese ganze Compiler-Geschichte durch die ganzen Tests und da muss ich sagen, das ist auch ganz schön integriert. Also die haben irgendwie, ich glaube sogar auf UI-Automation basiert, so ein Testing-Framework geschrieben, das auf wiederum auf einer Ruby-Library basiert, die Bacon heißt, was so, ja, so ein bisschen wie RSpec. So
diese Namen.
Ja, ja, Speck, RSpec, Bacon, ja. Naja.
Bada.
Naja, auf jeden Fall, die haben das ganz schön gemacht und du kannst halt auch wirklich da deine, so wie es aussieht, deine Sachen schön testen.
Dafür könnte ich mir Ruby Motion auch sehr gut vorstellen, für Tests.
Das sieht viel schöner aus als, was hast du benutzt, dieses Spectre?
Genau, ich benutze ja Spectre und X-Spectre ganz gerne. Ja. Sicherlich auch von Ruby inspiriert.
Ja.
Aber
nicht so schön.
Von dem ganzen BDD-Kram. Ist halt eine DSL, die in Objective-C geschrieben ist. Im Prinzip besteht die aus einem Haufen Makros und Blocks.
Ja.
Teilweise tun sich da ziemlich Abgründe auf, wenn man sich das mal unter der Haube anguckt.
Lieber nicht.
Ich habe da auch schon meine eigenen Matcher geschrieben und musste dann eigene Makros substituieren und aber funktioniert und die Specs selber sind auch ganz ansehnlich. Und
okay.
Ich meine, ja, was unter der Haube passiert, mein Gott, das schreibt man einmal und solange das läuft ja und du testest es ja auch regelmäßig, deshalb kann ich damit schon leben. Aber natürlich ist es nicht so schön und du hast immer noch die Ads und hier hast aber ich meine auch Ruby DSLs sind ja nicht perfekt. Da hast du immer noch hier mal ein String und da mal ein Symbol und so.
Klar. Ja.
Dieses magische, der Syntax-Highlighter weiß, was ich meine und ich muss hier nicht noch irgendwo ein String machen, nur um dann String zu haben und so.
Klar.
Das habe ich so noch nicht gesehen.
Klar, ist es schon.
Aber klar, ja. Ruby und Ruby Motion für Specs und für UI-Tests kann ich mir auf alle Fälle vorstellen. Mhm. Müsste man eigentlich mal ausprobieren, inwiefern das zusammen funktioniert.
Mhm.
Noch ein Problem ist natürlich, auch ein bisschen unheard of, dass Open Source, also das, ich glaube, die Leute, die das machen, das sind ja schon die Open Source Leute. Ruby ist ja auch eine ganz krasse Open Source Community dahinter, dass die Geld abdrücken müssen. Ja. Ruby Motion ist ja auch nicht günstig. Was kostet es? Weiß das jemand aus dem Kopf?
140 Dollar oder sowas. Ja.
Euro, glaube ich sogar.
Oder Euro, ja.
Es ist schon Geld. Kann man sich leisten, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, das kaufe ich blind oder so.
Ja, das stimmt.
Da denke ich schon mal vorher, da will man vorher schon wissen, was man kriegt. So. Und schon
bisschen ungewöhnlich, ne? Aber ich glaube, der hat es absichtlich auch so gemacht.
Ich gönne ihm auch das Geld. Also klar, und das ist
ich
auch,
nicht.
Das ist,
nee,
eine, das ist eine Heidenarbeit und auf alle Fälle sollte man das unterstützen. Die Frage ist halt nur, würde ich eine Library damit rausbringen? Oder würde ich eine Library machen, die eine Dependency auf Ruby Motion hat? Und dann will ich, dass jeder dann nochmal 150 Euro investiert. Ich meine, der Spaß ist schon teuer genug.
Ja, aber was bezahlst du für, gut, das ist jetzt nicht vergleichbar, aber wenn du jetzt irgendwie Apps veröffentlicht willst im App Store oder so, bist du auch 100 Euro oder wie viel sind das?
80 ja klar,
Euro.
Aber ich meine, die Sache ist ja, das ist ja keine Alternative. Das ist ja on top.
Ja klar, es ist on top, ja.
Das
ist halt was für...
Und ich meine, ja, für uns ist das kein
ich
Geld.
Ich glaube, das ist nicht so ein großes Problem. In der Designer-Community ist es absolut üblich, Photoshop-Dokumente zu veröffentlichen, die man einfach hat. Wenn das Tool ist, das das gut macht und das kostet eben 150 genau, Dollar, dann ist das...
Es ist ja halt nicht das Tool. Und du hast ja auch... du hast einfach mal dieses...
Stimmt.
Also wenn du Ruby auf iOS machen willst, dann ist es das Tool.
Ja, aber was ist, wenn ich... wenn du eine Library schreibst, die würde ich gerne verwenden, aber du hast Ruby Motion benutzt, jetzt muss ich auch Ruby Motion benutzen. Also diese, zum einen hast du halt diese Dependency, die du halt jedem auf...
Nicht unbedingt, also du kannst deine Library schreiben und kannst dann irgendwie deine
Header-Files
veröffentlichen und
ja, okay.
Dann könntest du es auch benutzen. Ja,
ja als Binary.
Ja, dann lieferst du einfach beides aus. Also ich meine, dann lieferst du eine kompilierte Version aus für die, die damit klarkommen und wer was ändern will, der muss halt in den sauren Apfel beißen.
Was aber auch wieder so eine Sache ist, also ist das eine Firmenlizenz? Also ist das eine kommerzielle Lizenz für 50?
Ich glaube schon, ja.
Aber für eine oder für eine Site oder fünf Leute oder so? Wenn ich jetzt eine kleine Firma habe mit 5 Mann und ich depende auf eine Ruby Motion Library und jetzt muss ich 5 Minuten vor Abgabe doch noch was patchen.
Ja. Das ist schon ein bisschen Risiko. Auch zum Beispiel, die können auch sagen, okay, funktioniert nicht mehr und dann ist Ruby Motion weg und du hast deinen ganzen Code geschrieben.
Also das sehe ich als das wesentlich größere Problem an, als die 150 Euro.
Ja gut, aber ich meine, das kann dir überall, also jeder kann alles.
Wenn du ein Open-Source-Projekt hast dann oder auf irgendwelche Open-Source-Dependencies hast, dann hast du nicht das Problem, dass einmal die Firma weg ist und der Code oder der Compiler weg ist. Oder was
richtig.
Ja. Das ist halt schon ungewöhnlich. Das frage ich mich auch so ein bisschen, ob das, weil also das Potenzial, um jetzt eine große Community zu haben, aufzubauen, hat es auf jeden Fall. Die Frage ist halt, ob sich dieses kommerzielle Ding, ob das ein Hinderungsgrund ist für die, entweder für die Leute, die halt nicht das Geld ausgeben wollen oder für die Leute, die so ein bisschen ideologischer dran sind und sagen, nee, sie wollen, die machen das nicht, sie geben kein Geld aus, Closed Source und so weiter und das ist alles schlecht und ja, da bin ich mal gespannt, wie das
weitergeht.
Also
ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Ruby Motion Dependency bei mir reinholen würde. Ich kann es mir eher nicht vorstellen. Also ich bin mit CocoaPods sehr zufrieden und einen Pod hole ich mir rein und da ist es auch, da kann ich auch abschätzen, okay, wenn jetzt irgendwie die Scheiße in den Ventilator fliegt, dann weiß ich halt, was ich zu tun habe, um von dem CocoaPod wegzugehen.
Ja. Also CocoaPods ist jetzt noch normal für alle, die es nicht wissen, ist glaube ich so die wichtigste Erweiterung, die es bei Objective-C überhaupt aus meiner Perspektive gab, die nicht von Apple kam. So in den letzten anderthalb Jahren. Ist halt so diese
nach Reactive Cocoa.
Was man sich wieder als CocoaPod per CocoaPod
auf alle Fälle. Ja.
Also so dieses
dieses, wir haben da eine Bibliothek und die holen wir uns mal rein und dann sage ich hier einfach, also ich muss, so es gibt so diese Anleitung, wenn man sich irgendwo eine Open-Source-Bibliothek holt auf GitHub, dann hat man so ein README-File, wie man das jetzt in sein Objective-C-Zeug reinschmeißt und wenn es ein CocoaPod ist, dann hat man da eine Zeile, die kopiert man sich in seinen Pod-Spec rein, in seinen Pod-File, sagt Pod install und dann kann man die restlichen zwei Seiten, Bildschirmseiten komplett ignorieren, also weil das ist dann alles schon für dich gemacht.
Ein Package Manager,
der auch von Ruby inspiriert ist.
Also der sehr stark, der auch in Ruby geschrieben ist.
Ja, genau. Ja. Das finde ich auch interessant, so diese beiden Plattformen nähern sich immer näher an, also auch von der Community her. Also es gibt viele Ruby-Entwickler oder Rails-Entwickler, die sagen, okay, ich mache jetzt ein Mobile-Zeug und die fangen dann an zu entwickeln und sehen dann so, wieso haben wir denn das und das Tool nicht und gibt's nicht und dann bauen sie es halt. Und diese ganze, das finde ich halt auch super, was gerade passiert oder in den letzten, weiß nicht, wann es angefangen hat. Ich glaube, so zwei Jahre oder so.
Also ich habe das Gefühl, dass so seitdem ich das mache, da schon, also seitdem ich das mache, passiert da echt viel. Nein, also es ist aber so dass wirklich so seitdem,
Community.
Zu dem Zeitpunkt, zu dem ich mich dazu entschlossen habe, hat sich parallel dazu auch irgendwie, gab es so einen Startschuss in der Richtung.
Das ist auch super, dass sowas passiert. Und dass halt diese ganzen Probleme, die jetzt die Plattform hat, einfach von der Community gelöst werden, mit ihren eigenen Projekten, mit ihren eigenen Git-Repos, ich meine, das CocoaPod ist ja komplett als Git-Repo mit Pull-Requests, also sehr schön gelöst, diese ganze Geschichte. Auch sehr schön skalierbar auf viele Leute.
Ja, sogar ich habe da Push-Access.
Und das ist super, also das muss ich sagen, ist sehr beeindruckend.
Wie ist das denn unter Android? Gibt's da so eine Community, die sich so gegenseitig unterstützt? Gibt's da so Package-Management oder wird das von Google mehr gesteuert?
Nee, gar nicht. Also das ist eins von den guten Sachen auch von Java, also was ich auch nicht von Java der Sprache, aber von so ein bisschen der Community. Java halt schon immer sehr auf Open Source so fixiert und da gab es immer schon seit langem irgendwie sehr viele Open Source Projekte und Leute, die sich engagiert haben und User Groups gemacht haben und keine Ahnung. Also das ist eine lange, lange Tradition und das ist bei Android auch nicht anders. Also es gibt da genug Firmen, die Android-Projekte Open Sourcen, Libraries Open Sourcen und Package Management in dem Sinne gab es schon sehr lange, also durch Maven im Prinzip, was auch nicht das Super-Tool ist, aber es funktioniert sehr gut und diese ganze Infrastruktur war halt schon da, bevor es Android gab, deswegen Android hat sozusagen auch drauf aufgesetzt und hat dann davon auch Gebrauch gemacht, so von dieser ganzen Infrastruktur, die es gab.
Also so diese Erleichterungen, die ich jetzt hier gerade erlebe, die sind für dich einfach
das
schon,
ist schon ja,
das immer da gewesen.
Hut, das alte Hut,
genau. Ja, ich kenne es gar nicht anders.
Ja. Ah, es gab mal kein Package-Management.
Ich meine, das ist natürlich auch ganz praktisch, dass Ruby auch schon vorinstalliert ist auf jedem Computer, auf dem man iOS-Entwicklung betreiben kann. Mhm. Das ist auch wieder so eine Sache. Wenn es jetzt nicht mit Ruby kommen würde, weiß ich nicht, ob ich CocoaPod so geil finden würde, weil dann müsste man sich erst nur Ruby installieren. So ist es halt einmal dieser Jam und den muss man ab und zu mal warten.
Du würdest dir sonst ein Shell-Script schreiben.
Nee, ich hatte das neulich, da wollte ich...
Blöde Dependencies.
Ich will jetzt nicht weiß, für welches Projekt war das? Ich wollte irgendwas bauen und dann habe ich halt geguckt, welches Bild-Tool nehme ich? Nehme ich Make, Rake, Bake, Cake. Die gibt's alle bis jetzt. Fake.
Shake.
Break, ich weiß es nicht. Die, Cake ist CoffeeScript. Ja. Und weil ich auch CoffeeScript so verwende, habe ich erst mit CoffeeScript geguckt, aber dann hatte ich auf einmal 20
Module,
Dependencies, auf die ich dependent habe, nur um irgendwie einen Ordner zu überwachen.
Um ShellScript auszuführen.
Um ApiScript auszuführen und irgendwie hier nochmal was zu kompilieren und so. Und am Ende habe ich halt eine Make-File geschrieben. Da bin ich zwei Nächte im Kreis gerannt und habe geschrien.
Tabs versus Spaces?
Nee, Tabs ist eingebaut. Spaces gehen nicht.
Genau.
nicht in BSD-Make, nur in GNU-Make. Schieß mich tot, keine Ahnung. aber es geht, also das hat sich zwar seit 1970 nicht mehr großartig fortbewegt, aber es funktioniert halt. Ja. Das ist halt auf jedem Mainframe und jedem Z2 dieser Welt installiert. Und ich muss halt nicht irgendwie. Nicht, dass es irgendjemand mal jemand anfassen würde, aber da ist jetzt keine alberne Dependency auf Mats Implementierung vom letzten Mittwoch dabei. Und das ist halt, was ich so immer von außen so ein bisschen bei der Ruby und vielleicht sogar ein bisschen stärker bei der Node-Community immer so, von außen, ich will jetzt nichts unterstellen, habe ich immer das Gefühl, da gibt es schon so Trends und die werden gefühlt immer kurzlebiger. Also ich habe das Gefühl, es gibt jede Woche ein neues Bootstrap-Framework und ein neues ich weiß gar nicht mehr, was diese ganzen Frameworks überhaupt alle machen.
Bootstrap-Framework?
Nee, also so klein,
kleinmäßig, aber es gibt Meteor und Ember und Backbone und die sind auch alle nicht äquivalent zueinander und ich weiß auch in etwa, was sie so machen und
und so weiter und so fort. Also das habe ich tatsächlich bei Rails als sehr krass erlebt, als ich da so ein bisschen angefangen habe mit, also es fehlt so diese zentrale Instanz für Dokumentation, habe ich das Gefühl, also so diese qualitativ hochwertige Dokumentation fehlt und dann googelt man halt unendlich viel und dann hat man unglaublich viele Leute, die im Wesentlichen mal irgendwie eine Webseite zusammengebaut haben und die dann irgendwie mit 4 Gems irgendwas zusammengeschrotet haben und darüber einen Blogartikel geschrieben haben. Mhm. Und die sagen dir dann, ja, das Problem kannst du ganz einfach lösen und dieses Gem installierst. Dann installierst du das.
Und das ist halt so das Extrem. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist iOS halt ganz stark auf diesem anderen Extrem. So, ja, der hat es zwar schon geschrieben und ist genau das, was ich will, aber ich schreibe es trotzdem nochmal. Ich mag nämlich nicht, wie er das indented hat und ich mag auch nicht, wie sein Präfix ist. Und so, das finde ich alles nicht gut und deshalb schreibe ich das nochmal von vorne. Und das ist natürlich totaler Käse.
Ja, gut, wenn es halt manchmal passiert ja was, dass was verbessert wird durchs Neuschreiben. Ich meine, es ist ja nicht so, dass
ich
einfach nur nochmal, hey, ich mach's jetzt auch mal.
Aber oft genug ist es einfach so, dass man sich ein paar mehr Fehler einfängt. Und,
oder man, also warum das Rad neu erfinden, ist halt auch ineffizient. Und man kann natürlich das auch Problem auch einfach lösen, indem man, also ich meine, es geht ja auch ohne CocoaPods. Man kann auch einfach GitHub-Modules verwenden.
Nee.
Das ist halt, da haben wir bei SoundCloud ja so schlechte Erfahrungen gemacht.
Naja, es funktioniert alles super.
Das Problem, also man muss aber auch fairerweise sagen, dass bei SoundCloud das Problem halt so ist, dass unsere App so organisiert ist, dass wir ein SoundCloud-Kit, also bei mir ist es ja Vergangenheit, ich bin ja raus aus dem Laden. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die Probleme in den letzten 2 Tagen gelöst wurden.
Von daher, das Ticket ist weg.
aber im Prinzip funktioniert es so, das ist C-Kit, was ist da drin?
Ein X-Kit?
Nee, so an Funktionalität, das ist Model drin.
Das ist Model, genau, und die ganzen API-Geschichten.
Und dann, das ist ein Submodul von dem äußeren Projekt der eigentlichen SoundCloud-App. Und jetzt passiert es aber leider auch durch mangelnde Tests, dass man halt, also du kannst halt in dem Kit was eine Änderung machen, aber ob die das, du kannst sie nicht benutzen und du kannst quasi den Effekt deiner Änderung überhaupt nicht beurteilen, sofern du die nicht von außen benutzt hast. Also im Prinzip musst du halt quasi innen und außen immer in Parallele entwickeln.
Also man hat 2 unabhängige Module.
Ja.
Das halte ich, das, ja. Hm.
Das hat eben nicht, man hat eben nicht 2 unabhängige Module und das ist das Problem.
Ja, 2 theoretisch, also man hat 2 von organisatorisch unabhängige Module, aber trotzdem schreibst du Code, der eine Methode in SC-Kit aufruft und der einzige Test, den du stattfindest, ist der Code, den du von außen hast.
Eben.
Und sofern du nicht beide Sachen gleichzeitig committest, ergibt das eine oder das andere keinen Sinn.
Eben, und da kommen halt die großen Probleme her. Du musst halt die Pull-Requests in parallel mergen und dann ist halt hier was reingekommen und da und es updatet sich halt auch permanent und das macht Probleme. Wenn wir uns aber die Submodules angucken, die sich einmal alle Mondphasen ändern, so MD Template Engine, so bescheuert es auch sein mag oder so, das macht nicht so die Probleme und ich glaube, wenn SoundCloud Kit, sag ich mal, test-driven wäre und wir sagen würden, wir können uns halt, das hat eine gewisse Stabilität, was die APIs angeht, und wir wissen halt, das funktioniert auch ohne, dass wir dass wir erstmal außen einen Test geschrieben, was heißt ein Test, eine Funktion geschrieben haben, die es benutzt, dann hätten wir auch nicht so einen verfluchten Hass auf Submodules. Und deshalb würde ich mir fast wünschen, es gäbe eine alternative Implementierung von CocoaPods, die eine Pod-File parsen kann, aber das Ganze mit Submodules macht.
Mhm.
Das geht wahrscheinlich nicht ganz. Naja, doch, mit einer Pod-File sollte es eigentlich reichen. Aus einer Pod-File müsste man eigentlich alles ableiten können, weil CocoaPods ja unter der Haube auch alles mit Git funktioniert.
Ja.
Man müsste halt das Projekt, was man dann erstellt, das könnte man nicht alles in ein Projekt so schmeißen. Man müsste halt eigene Xcode-Projekte erstellen und das in einen großen Workspace.
Ja, wieso? Aber für das Pod-File wird ja eine eigenes.
Genau, aber es gibt nur ein Xcode-Projekt und ein Pods-Projekt und da schmeißt er ja alles rein. Das kannst du ja mit Submodules nicht machen, weil du hast ja dann.
Ach so,
genau.
Das müsste dann parallel dazu existieren.
Ja, ihr müsst dann halt alle.
Wie ist denn das? Checkt ihr eure Pods-Directory mit ein? Oder in Git?
Nee.
Also ich ja schon, und ich habe das bei uns auch so ein bisschen durchgedrückt, dass wir die Pots mit einspielen, weil es einfach zu viel, weil zumindest ich hatte am Anfang relativ starke Probleme, kann sein, dass die mittlerweile gelöst sind mit CocoaPods, dass man zurückgegangen ist auf eine alte Version, ein Pod-Install aufgerufen hatte und man hatte nicht exakt denselben Stand, den man hatte, als von dem sozusagen, den man damals eingecheckt hat. Okay. Was dann dazu geführt hat, dass ich die CocoaPods mit bis auf weiteres radikal mit einchecke.
Aber ist dafür nicht das Log da?
Ja, das hat nicht hundertprozentig funktioniert. Das wurde dann trotzdem teilweise aktualisiert oder dergleichen mehr.
Weil das Log pinnt doch den SHA, oder? Das Log sagt doch.
Ja, genau, das, ja.
Genau, und aber also du sagst natürlich auch noch, gleichzeitig sagst du natürlich in deiner
Wir müssen wirklich so ein Zeichen machen für richte mal das Mikro ein bisschen auf den Mund aus.
Du kannst es mir auch einfach sagen. Ja. Oder beim nächsten Mal tanzt du es. Was soll ich sagen?
CocoaPods. Mit einchecken oder nicht?
Ach genau, gleichzeitig sagst du noch irgendwie, ich möchte meine Version-Updates schon haben und so. Das kannst du ja mit dieser Syntax in der
Profile
sagen. Da musst du natürlich auch aufpassen, dass du das nicht irgendwie überschreibst. Und ich bin nicht mal sicher, ob pod-insta das richtige Kommando ist, um das aus der pod-verlog wieder zu restaurieren. Oder ob pod-insta nicht per Design sagt, guck dir die pod-File an und such
nimm das Neueste, was geht.
Das Neueste, was geht.
Ich dachte, genau. Dafür wäre pod-update gut. Um das Neueste zu nehmen, was geht, wenn mich nicht alles täuscht.
Kann sein.
Aber was ein anderer Grund ist, nach meiner Erfahrung muss man hin und wieder doch mal was auch an dem pod.xcode-Project ändern. Ganz besonders dann, wenn man nämlich sagt, zum Beispiel, wir haben eine Dependency auf ein altes, wie war das? Wir haben, ich baue ein Projekt für iOS 5. Ich hab eine App, die soll unter iOS 5 laufen.
Ja.
Und in dem Fall war das, wir haben Activities genutzt. Also Toto hat einen CocoaPod geschrieben für verschiedene Activities. Die
ist der Open Source?
Der ist Open Source, glaube ich, ja. NX Activities heißt der, glaube ich. Mhm. Und war es das? Oder was? Vielleicht war es auch was anderes, aber es funktioniert an dem Beispiel. Activities, UI-Activities brauchen mindestens iOS 6. Also hat er in seine Pod-Spec reingeschrieben, als Minimalversion, die das Ganze braucht, braucht iOS 6. Der Code läuft aber problemlos auch unter iOS 5. Also, nee, oder er läuft nicht unter iOS 5, aber ich habe halt Checks eingebaut. Ich nehme UI-Activities, wenn ich sie habe, aber wenn ich keine UI-Activities habe, dann läuft das halt unter iOS 5. Jetzt ist also sozusagen, ließ sich dieses Pod-File nicht installieren, weil ich hatte halt in meinem Pod-File drinstehen, brauche mindestens, ab iOS 5. Und in Totos Pod stand absolut korrekt drin, braucht mindestens iOS 6. Darum hat sich das Ding geweigert, Pod zu installieren. Mhm. Was dann dazu geführt hat, dass ich einen Pod-File geschrieben habe, scheiß drauf, nimm iOS, tu so, als ob du iOS 6 brauchen würdest und dann läuft der ganze Hase schon. Das führt dann aber zu, dass dieses pods.xcode-Project als Base-SDK oder als Dependence, also sozusagen auch sagt, ich brauche mindestens iOS 6, was dann auch exakt nie auffällt, dieses Problem, sondern erst wenn du es probierst, auf einem iOS 5-Gerät zum Laufen zu bringen, crasht es einfach. Da warnt dich der Compiler nicht, da passiert gar nichts.
Hast du versucht, weiß nicht, ob das klappt, aber du kannst ja auch einen SHA angeben, dass er sich einen bestimmten SHA aus dem Git-Repo holt. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du sagst, du hast es mit einer Version gemacht davor.
Ja.
Dass du dann versucht, es irgendwie aufzulösen oder so.
Dass er probiert, irgendwas anderes zu finden.
Auf alle Fälle klingt das was, wo ich sagen würde, CocoaPods sollte da eine Flag für haben, wo man sagen kann, halt die Klappe und installier das.
Na, vielleicht, man sollte halt sagen, welche Systemversion brauchen wir damit.
Nee, also ich finde, das war so gesehen falsch von dir zu sagen, ich setze
das
auf 6. Das hätte auf 5 bleiben müssen. Es hätte nur einfach eine Möglichkeit geben müssen zu sagen, ich installiere jetzt absichtlich was.
Was trotzdem drüber geht,
genau. Was in Objective-C, was in iOS ja auch durchaus Sinn macht, weil du kannst ja immer irgendwie zur Laufzeit gucken, ob irgendwas da ist und so. Das ist ja quasi auch deine Verantwortung.
Ja, genau.
Und von daher kann ich mir vorstellen, dass es mittlerweile vielleicht sogar schon supported wird. Ob wenn nicht, sollte man da sicherlich
Aber es gab so ein paar Punkte, wo ich, also es passiert selten, es wird auch immer seltener, dass ich an dieses Xcode-Project da ran muss mal und darum checke ich das ein und ich weiß, dass es gegen die pure Schönheit ist, aber es hat sich für mich als die praktische Variante erwiesen. Ist
pragmatisch und
ich will es nicht machen. Mit Notes, hier Package Management und sowas brauche ich das nicht zu tun. Das hat bisher immer anstandslos funktioniert. Ja, bei Xcode leider nicht ganz so. Da wären Submodules sicherlich auch schön.
Submodules.
Gar nicht so schlecht. Besser als ihr Ruf.
Ja. Submodules. Besser als ihr Ruf. Rettet die Submodules. Was gab es denn diese Woche? Gibt es auch irgendwas?
Wir hatten noch
was zum Thema Zeitgeist zu sagen. Irgendwie, wir machen hier
Zeitgeist?
Naja, also was ist denn die letzte Woche so passiert in Techland und so? Ich war ja am Wochenende beim Berlin Geekets Hackathon.
Ah, erzähl doch mal davon ein bisschen.
Da war ich leider nur das ging ja über 2,5 Tage im Prinzip. Also am Freitag gab es so ein Vortreffen, da konnten dann, ich erzähl vielleicht erstmal, worum es sich dabei handelt. Der Berlin Geekets Hackathon ist von den Berlin Geekets, eine Veranstaltung gewesen, ein Hackathon, der sich primär an Frauen richtet. Oder der richtet
sich. War das der Skandal Hackathon, wo sich Fefe so drüber aufgeregt hat?
Skandal. Weiß ich nicht, vielleicht.
Okay, erzähl erstmal weiter.
Auf alle Fälle.
Wer waren denn die Sponsoren?
Telekom?
Telekom, okay.
Und also es war bei der Telekom irgendwo in West-Berlin, Neuendorfplatz oder so.
Okay.
Etsy hat er gesponsert, Soundcloud.
Dann war das.
Tumblr. Was hat er denn gesagt?
Das war das. Erzähl mal danach.
Also, es war nicht frauenexklusiv. Das stand zwar, es stand nirgends frauenexklusiv und es war auch nicht frauenexklusiv, aber es war halt auch schon absichtlich, also haben sie jetzt nicht reingeschrieben, ja, Männer können auch kommen oder so.
Ja.
Das war schon ein bisschen so Kalkül, weil es ging halt schon darum, irgendwie einen hohen Frauenanteil zu haben. Es war dann auch irgendwie 80 Frauen von 90 Leuten oder so locker, wenn nicht sogar noch eine bessere Quote. Ich war da am Freitag. Da gab es ein Vortreffen, da konnte man dann, da konnten sich die Domänenexperten, zu denen ich auch gehört habe, konnten sich dann anbieten und irgendwelche Tipps geben oder vielleicht schon mal abklären, irgendwie was geht und was nicht geht. iOS war total überpopulär. Also irgendwie jeder Nappel konnte da iOS und so. Da brauchte ich dann irgendwie nicht irgendwie zu helfen. Und mit meinen anderen kümmerlichen Talenten konnte ich da auch nur abstinken.
Also hast du Brötchen gegessen?
Also habe ich Brötchen gegessen und habe ein bisschen geplauscht. Total nett. Das ist ja, die Berlin Geekets sind ja unter anderem auch mindestens 3 Soundcloderinnen, 4 Soundcloderinnen.
Mhm, ja.
Von daher kannte ich auch dementsprechend einige Leute da. Und am Samstag ging es dann richtig los. Die üblichen API-Präsentationen. Tumblr war da. Die hatten leider keine Entwickler da. Etsy hatte ihre iOS-Entwicklerin da. Soundcloud natürlich. Und Immobilien-Scout, überraschenderweise, hatten auch jemanden geschickt. Einen Typen allerdings. Und dann gab es halt Hacks, wie üblich, und Präsentationen. Aber ich fand es eigentlich ganz schön. Auch von der Atmosphäre war es, glaube ich, sicherlich doch durchaus angenehmer als so der. Ich war ja für Soundcloud bei wirklich.
Du hast alle Hackdays gemacht, die es irgendwie.
Ja, ich war.
Irgendwie gibt auf diesem Planeten, ne?
Ja, also ich war ja. Ich habe es neulich mal durchgezählt. Ich glaube, ich war bei 8 oder 9 Music Hack Days oder auf so.
5 Kontinenten.
Auf 2 Kontinenten in
3 Jahren.
6 oder 7 Ländern oder so. Vielleicht sogar 8.
Ich war noch niemals auf irgendwas, was ich Hack Day nannte.
Die Idee ist im Prinzip, okay, normalerweise läuft es so ab. Ein Haufen Typen treffen sich irgendwo in so einem Büro von irgendeiner Internet-Klitsche. Dann werden da irgendwelche Preise ausgepriesen. Man sitzt da in gelbem Neonlicht, isst Pizza und trinkt Red Bull, weil die nämlich in der Regel nicht in Berlin stattfinden. Und dementsprechend gibt es da, also nicht in Deutschland, deshalb gibt es da kein Club Mate, sondern bestenfalls Red Bull oder Coca-Cola. Und
bauen an irgendwelchen Projekten.
Ja, und du baust dann halt irgendwas. Also die Idee ist halt irgendwie, du baust, was ich habe mal zum Beispiel ein Radio gebaut, mit dem man, also ein physikalisches Radio, so ein Gerät, und da konnte man am Rad drehen und damit Soundcloud-Tracks sich aussuchen. Sowas kann man da bauen. Und da kann man ab und zu auch mal einen Preis gewinnen und dann freut man sich. Muss aber sagen, nachdem ich das ein paar Mal so gemacht habe, es wird irgendwann auch so ein bisschen langweilig und du hast halt so deine gewissen Pappenheimer. Also man kennt sich dann halt auch so ein bisschen so.
Es ist wie so ein Festival teilweise.
Ja, es ist so ein bisschen wie so ein Festival. Und ich und da fand ich diesen Berlin Geek Hack Day auch eine echt willkommene Abwechslung, weil zum einen war es natürlich eine ganz andere Crowd, leider, muss man sagen. Weil sonst ist die Frauenbeteiligung echt
ach so,
mager. Also es sind im Prinzip sind es
also würdest du dir generell mehr Frauen wünschen?
Ja, auf alle Fälle.
Okay. Ich habe mich jetzt gewundert, worauf sich das leider
bezog. Und ich muss auch sagen, wenn ich mir einen Hackday aussuchen darf, entweder ein 90% Männer-Hackday oder 90% Frauen-Hackday, würde ich glaube ich lieber zum 90% Frauen-Hackday gehen, weil es halt, ich hatte schon den Eindruck, das war alles viel ein bisschen entspannter und es war ein bisschen lustiger und so. Das kann auch sicherlich damit zu tun haben, dass die alle, sag ich mal, vielleicht semi-professionell waren im Schnitt.
Mhm.
Also bei so einem, ich war schon bei Music Hack Days, wo es dann halt 5.000 € Cashpreis gab. So.
Okay.
In New York zum Beispiel. Und dann halt, hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen die Ellenbogen ausfahren.
Ist nicht entspannt dann, ne?
Ja. Und es auch schon ein bisschen so um die Wurst geht. Ja. Und ich werde hier die ganze Zeit angerufen. und das war dann schon so ein bisschen entspannter. Und wir haben alle ein bisschen Spaß und so. Ich musste dann leider am Samstag frühzeitig das Bett verlassen, weil es mir dann ein bisschen gesundheitlich zu schaffen gemacht hat. Das hört man, glaube ich, mich auch noch hier schniefen. Ich fand es aber schnieke. Und ich würde wieder hingehen und auch gerne wieder aushelfen und so. Ich weiß also nicht, worüber sich der gute Fefe da beklagt hat.
Der gute Fefe hat sich da, also ich finde es jetzt leider nicht mehr. Er hat sich darüber beklagt, dass sozusagen da ist mal endlich was für Frauen und dann kriegen sie halt doch wieder nur die Etsy-API vorgesetzt und ich glaube irgendwie eBay war das noch oder irgend so ein anderer Laden und dürfen nur shoppen gehen und alles ganz furchtbar und nur gegen diese APIs entwickeln und das ist doch, lass doch mal die Frauen was Vernünftiges machen, wie ein, er hat keine Beispiele genannt, aber.
Also Etsy wurde ja repräsentiert durch Caroline, die auch früher bei SoundCloud gearbeitet hat und die ich auch sehr gut kenne und Etsy hatte ja nicht nur eine API vorbereitet, die haben auch einen Crafts-Table mitgebracht und du konntest dann eine Stoffpuppe nähen und so einen Vogel. Und es gab auch extra einen Preis für den schönsten Vogel, der an dem Tag gemacht wurde. Und natürlich kann man jetzt sagen, das ist ja schon irgendwie so ein Gender-Stereotyp, Frauen gehen immer nur shoppen nähen. Und so.
Mhm.
Und nähen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie die Intention war oder so. Und ich, wie gesagt, ich traue, also Caroline. Hut ab und so, wenn jemand da auf der richtigen Seite steht, dann sehe ich auf alle Fälle. Also, weiß nicht. Und es ist halt natürlich auch ein bisschen so Synergieeffekte. Wenn jemand wie Caroline da arbeitet bei Etsy, dann ist es natürlich klar, dass Etsy da steht.
Ansonsten gibt es schon noch eine wichtige Neuigkeit, fällt mir gerade auf, über die ich jetzt berichten möchte. Oder waren wir, ich habe gerade abgewürgt, aber. Ja. Also ich schlug letzte Woche nichtswissend meine Mac und i auf, die ich mir selbstverständlich gekauft hatte, wie ich sie sonst noch nie gekauft habe. Schlage direkt zur Seite 165 auf, wie ich das immer tue. Und sehe da über den iOS-Entwicklungsteil und lese da den Autorennamen, wie ich es immer als allererstes tue. Und sage mir, dass Robert Boenke.
Nee, die kriegen das hin. Ich kenne auch meine Pappenheimer. Die kriegen das hin mit dem Öl.
Also du hast in der Mac und i hast du einen Artikel geschrieben.
Ja, ich bin jetzt
verlegter
Autor.
Oder? Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ich bin jetzt auf der totem Baum. Ja, ich habe hab die Ehre gehabt im Heise Verlag. Ja.
Das sind die Besten.
Ja.
Ja.
War auch super. Durfte ich einen Artikel schreiben zum Thema Accessibility.
Mhm.
Es liegt mir persönlich auch immer sehr am Herzen.
Unter iOS.
Und das ist auch auf alle, also ist einfach. Ich will jetzt im Artikel nicht vorweggreifen.
Nicht spoilern.
Keine Spoiler, aber ist nicht schwer.
Ja.
So eine, ich habe auch gestern oder so auf Twitter gelesen, dass MyTaxi haben wohl eine neue Version rausgebracht,
3.0
oder so. Und die haben wohl sämtliche API Accessibility verkackt und da gibt es jetzt wohl gar nichts mehr.
Und ich glaube, die haben im Wesentlichen einen großen unsichtbaren, also ich hab mir das mal angeguckt. Ich glaube, die haben im Wesentlichen über allen ein, also ich vermute mal, die haben sonst dieses übliche Sliding-Kit.
Ja.
So dieses Facebook-Lookalike, so dieses, das ist da. Und das haben sie gelöst, ist meine Vermutung, da diese Gestenbewegung, indem sie einen großen Button über die gesamte unsichtbaren Button, über die gesamte Fläche drüber gelegt haben, der sozusagen auf die Gesten reagiert und sonst auf nichts. Aber wenn du da mit Accessibility rangehst, dann siehst du halt immer nur diesen einen Button.
Es ist schade, dass irgendwie in diesem App Store alles Mögliche enforced wird, aber wieso machen sie nicht Accessibility als
Requirement? Ja, ich glaube, das hat ein bisschen mit der Qualität der Reviews zu tun. Also die gucken halt auf bestimmte Sachen,
okay.
Aber ich meine... Das
wäre doch immer eine noble Sache, wenn sie sagen würden...
Das stimmt allerdings.
Die Apps und kommen nicht rein, wenn sie nicht benutzbar sind für Blinde oder Gehörlose. Oder
das wäre auch mal ein Versuch wert, ob Apple bei sowas... Wie läuft denn das eigentlich, wenn man sein Geld wiederhaben will? An wen muss man sich dann den...
Da wendest du dich an... Da gibt es bei iTunes ein Formular für.
Okay. Und das geht an mich, den App-Hersteller?
Wenn du... Ich habe das einmal gehabt, da habe ich so eine Furcht, also da muss man so eine Umfrage ausfüllen. Aha. Und das war so eine wirkliche Abzock-App. Und dann habe ich so gesagt, ich würde gerne zurück, ich hätte gern mein Geld zurück. Und dann war so irgendwie die Frage, ja, warum hätten Sie denn gern Ihr Geld zurück? Und dann gab es da so verschiedene Auswahlpunkte, Probleme mit dem Programm. Dann habe ich gesagt, ja, Problem mit dem Programm. Und dann so, was ist denn das Problem mit dem Programm? Dann habe ich gesagt, das ist eine elende Abzocke und bla 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 bla. Und dann habe ich auf Submit geklickt und dann so, ja, wir haben Ihre Kritik an den Entwickler weitergeleitet. Viel Spaß. Und dann habe ich das ganze Formular nochmal von vorne ausgefüllt und dann war von vornherein sozusagen, ja, wir haben doch Ihre Kritik an den Entwickler schon weitergeleitet, denen was vermutlich relativ egal ist. Also ich habe es aber auch schon mehrfach, also da war es 79 Cent, im Endeffekt war es mir nicht das Geld wert. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass so ein Arschloch, also wirklich, es war elender Dreck. Es war wirklich damit so viel Geld, oder dass ich mein Geld dafür rausgesehen habe. Mhm. Aber ich habe das auch schon bei anderen Sachen gemacht, da habe ich dann mein Geld anscheinend so wiederbekommen. Ja, keine Ahnung, ob die da interne Statistiken führen, wie viel da zurückgegeben ist und irgendwann dir mal auf die Finger klopfen. Oder
naja, nichtsdestotrotz. Bei sowas, also das ist ja auch so widersinnig. Ich kenne jetzt persönlich keine Blinden.
Ja.
Ich kann mir aber vorstellen, dass die durchaus repräsentativ beteiligt sind an Leuten, die Taxi fahren.
Ich würde sagen, eher überrepräsentiert.
Also kann ich nicht beurteilen, kann ich mir Preis vorstellen. Warum zum Henker? Also es ist nicht so schwer. Und wenn die jetzt wirklich einen Button da drüber gelegt haben, ich meine, das weißt du ja nicht.
Na, also, es muss ja, also ein View kann es ja nicht einfach sein.
Na, ich kann mir auch
weil ein View würde ja nicht auf eine, würde ja nicht auf Accessibility auftauchen.
Wenn der User Interface enabled ist schon.
Ja, aber wenn du einen Gesture Recognizer, dann brauchst du ja, musst du ja dann.
Ein Gesture Recognizer geht ja nicht über die Responder.
Ja, eben, der bräuchte doch keinen.
Jetzt wird hier abgenommen.
Reverse Engineering von My Taxi.
Es ist ja lustig, was man darüber über die App so mitkriegt. Ich
meine, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Auf alle Fälle ist es ziemlich peinlich von den Leuten von My Taxi. Das einfach mal nicht zu gebacken zu kriegen.
Aber wie hast du das gemerkt? Also
ich habe es nur auf Twitter gelesen.
Ach so. Ja, das ist, also ich habe es daraufhin mal ausprobiert. Also hier ist jetzt behauptet er, ich habe tatsächlich keine Internetverbindung, weil ich.
Ach, Mist. Im Prinzip ist aber iOS wirklich lächerlich accessible. Also zunächst mag man ja irgendwie denken, so, das ist, wo sind die Knöpfe und wie finden denn die Blinden denn das? Aber dadurch, dass man halt einfach Accessibility anschalten kann und dann sagt einem das Telefon ja schon, was unter dem Finger ist, ist es natürlich dann.
Das heißt, du musst dich schon ziemlich dumm anstellen, um das kaputt zu machen.
Also erstmal, solange du mit Standardkomponenten arbeitest, funktioniert erstmal sowieso alles. Wenn du jetzt nur wirklich deine Beispiel-Apps da machst, die du dir im Interface wieder zusammenziehst, funktioniert erstmal alles. Weil Apple dir einfach mal schon ein sehr hohes Level einfach mal in die Hand gibt. Wenn du dann eigene Komponenten baust und gerade typisches Beispiel sind halt diese, ich habe irgendeinen Effekt in einer anderen App gesehen und hack den jetzt irgendwie zusammen. Da passieren dann halt diese Sachen, wenn Leute halt aus einem Button auf einmal eine Überschrift machen oder irgendwie eine Image-View irgendwie da drei Bilder reintun und dann so tun, als wären die Buttons oder so eine Geschichten. Wenn sowas passiert, dann leidet Accessibility halt immer ganz stark, weil die Leute sich in der Regel dann nicht die Zeit nehmen, das halt zu beheben an der Stelle und zu sagen, hier, das ist dein Label, das ist dein Value und so weiter und so fort. Es ist aber überhaupt nicht schwer und ich wage mal zu behaupten, ich bin sogar bereit zu wetten, dass die MyTaxi-App da in einer Woche Picobello accessible zu kriegen ist. Zumindest so weit, dass es reicht. Also sagt ja keiner, dass irgendwie das letzte Pixel und hinten im Settings-Screen noch die ganzen Licenses für irgendwie die Libraries, die ich benutzt habe, dass die auch noch alle super accessible sein müssen. Du musst ja auch überlegen, es reicht, also
Standardfunktion
halt, ist ja ein Kompromiss auch allein schon mal. Und MyTaxi, wenn die jetzt irgendwie eine Karte haben, Maps Views sind wahrscheinlich auch super accessible. Ja, sind auch so. Ich habe sogar schon ausprobiert. Die sind auch total accessible. Also es ist eigentlich wirklich nur peinlich. Und man sollte Besseres erwarten. Also wir als App-Entwickler haben ja auch so eine gewisse Mindestverantwortung unseren Mitmenschen gegenüber.
Naja, es ist, ich würde mal sagen, das liegt an den, also entweder ist es niemand auf die Idee gekommen. Ich glaube, das passiert in sehr, sehr vielen Bereichen, dass man einfach gar nicht auf die Idee kommt, dass so eine App auch accessible sein könnte, sein sollte. Zum Zweiten, wenn du jetzt in dem üblichen, ich weiß ja nicht, wie die MyTaxi-App entwickelt wird, ob die das in-house machen, was sicherlich irgendwie ein Stück weit zu wünschen wäre, oder ob die dafür irgendwo eine Agentur haben, die extern dran sitzt. Und dann sitzt da die Agentur und sagt, okay, und das eine Woche sind 5 Tage, Tagessatz.
Es ist wahrscheinlich, was 1000. Du meinst, ist, dass es nicht in den Requirements ist.
Es ist nicht in den Requirements, oder es wird auch rausgestrichen. Ich glaube, das ist auch so ein Kandidat, wo einfach mal gesagt wird, hier, das kostet
das
so 10.000 Euro mehr.
Also ich will jetzt nicht den ersten Stein werfen und ich weiß nicht, wie Software gemacht wird und so. Und wenn heute released wird, naja, dann und so. Und vielleicht arbeiten die ja da auch schon dran und denen ist das ganz peinlich. Ich will denen ja nichts unterstellen.
Ja.
Das kann ich nachvollziehen. Wenn die jetzt, wenn der aber dann wirklich der Chef oder der Auftraggeber oder der Product Owner da sagt und die Specs zusammenschreibt für die externe Partei und da das dann auch noch rausstreicht und der weiß davon, das ist ja dann schon wirklich grob fahrlässig. Also das kann man ja, das ist ja nicht mehr zumutbar zu sagen, das machen wir absichtlich nicht. Wenn, solange das nicht irgendwie...
Solange es mehr Geld kostet, das ist uns das Geld nicht wert. Ich glaube, da gibt es einige, die das denken.
Aber ich meine, gibt es in Europa nicht... das müsste ich eigentlich mal recherchieren. Da gibt es da nicht irgendwie.
Ich glaub, die Webseiten gibt es das, glaube ich.
Diese die Webseiten so gesetzliche Bestimmungen.
Ja.
Also ich meine, ich muss. Also nicht für Firmen.
Nicht für Firmen.
Für öffentliche Einrichtungen gibt es da irgendwas relativ Weiches. Also ich weiß nicht, ob das in der Praxis dann nachher so gut funktioniert, aber für Firmen sind wir noch lange nicht so weit. Wir sind ja noch nicht mal an dem Punkt, es gibt ja jetzt hier diese Initiative, die so vorsichtig vorgetragen wird, dass man Bücher, selbst wenn sie unter dem Copyright stehen und es davon keine blindentaugliche Variante gibt, dass man sie abtippen darf, damit man sie auch mit einer Braille-Zeile lesen kann. Also sozusagen Bücher, bei denen sich der Verlag weigert, sie blindentauglich zu machen, dass man sie sozusagen, und für die sollte es eine Ausnahme vom Urheberrecht geben und selbst das wird vehement bekämpft, weil, oh mein Gott, das ist ja, wenn die Blinden plötzlich nicht mehr, wenn die Blinden plötzlich auf Bücher so einfach so zugreifen können, dann ist ja als nächstes, ist ja das Abendland gefährdet. Also da sind so viele wirtschaftliche Interessen dahinter und ich glaube...
Das schöne Abendland.
Ja, schon wieder weg. So kurz war es da und jetzt schon wieder weg. Und ich glaube, wenn du plötzlich so Anforderungen hättest wie Apps oder Computersoftware muss accessible sein, dann hättest du aber 1 fix 3, hättest du da die Bitkom.
Ja, ich sage, ich würde dir nicht sagen, alle Apps oder so. Ich meine, manchmal ist es halt auch überproportional aufwendig. Also wenn ich mir vorstelle, irgendwie Quake oder so accessible zu machen, du bist in einem komischen, bunten Raum. Bumm, du bist tot.
Wobei gerade ich glaube, gerade 3D-Shooter sind unter Blinden auch sehr beliebt. Mit entsprechenden Surround-Kopfhörern und sowas kannst du das nämlich relativ okay spielen.
Ja,
also,
kann ich mir das vorstellen.
Das ist, und die haben den Vorteil, die brauchen nicht die krassen Grafikkarten.
Ja, aber ich meine, Quake-Spieler stehen sowieso traditionell immer als Minimum. Wegen der Physik und so. Aber nee, also MyTaxi sollten das schon mal, sollten sich schon mal sputen und das beheben. Ansonsten ist das eine ganz schwache Nummer da.
Ja, aber es ist, also ich krieg das ja so mit von den Apps, an denen ich gerade so sitze. Also ich guck mir die mal an, wie accessible die sind. Ich habe es noch nicht so 100, also ich vergesse immer wieder, wie man in einer Liste scrollt. Ich glaube, mit 2 Fingern kann man seitenweise scrollen oder sowas. Also sozusagen mit den Wischgesten.
Oder sind es 3? Ach, ich weiß aus dem Kopf auch nicht, muss ich.
Und dann gucke ich mir das mal so an. Wenn dann aber ein Element jetzt, also ich habe jetzt bei der, kann ich leider den Kunden nicht sagen, aber wenn ich an der App habe ich schon an einigen Punkten, also die haben so ein Sterne-Rating und die haben dann eben nicht nur einfach das Bild drin, sondern die haben dann noch ein, da sind Gesichter, so Smiley-Gesichter drauf. Bei Sternen wäre es ja einfach, da hätte es 1, 2, 3, 4, 5 Sterne das Band nennen können, aber es sind halt Gesichter drauf. Darum habe ich mir dann entsprechende Strings dafür ausgedacht, wie das dann in dem Accessibility-Label heißen könnte. Jetzt wird die App aber in 20 Sprachen erscheinen. Jetzt gibt es irgendwo eine fertige Strings-Files, die wir haben auch bei Android so gemacht, Stringfile, den wir dann sozusagen auch verwenden sollen, da steht das natürlich nicht drin, weil die sich darum keine Gedanken gemacht haben. Das heißt, die müssen jetzt nochmal ihre Übersetzer für 20 Sprachen rausbuddeln, wegen den fünf Texten.
Aber sehe ich das richtig, dass diese App vorher kein Konzept hatte, was diese Smileys sprachlich, wie die ausgedrückt werden? Also gab es ja nicht offiziell, das ist lachend, traurig, mittel.
Naja, das ist, ich meine, sowas ist doch sowieso, wie es immer ist, gewachsen. Also es gibt, wir haben irgendwie eine API bekommen.
Nee, ich meine jetzt, das hat jetzt nichts Technisches zu tun, einfach so, wenn die dir sagen, in den Specs, der Kunde kann.
Ich krieg PSDs und da sind lächelnde Gesichter drin und der Rest ist meine Baustelle. Und okay. Wenn ich dann möchte, dass beim Touch, das war echt harte Verhandlung, dass beim Touch noch was passiert und nicht einfach wie bei der Android-Version. Also daher kommt auch so ein bisschen so wirklich.
Dein Hass.
Kommt auch so ein bisschen dieser Hass. So bei der Android-Version ist es so, dieser App, du hast on Touch, hast du nirgendwo eine Reaktion. Wirklich nicht ein Element in der ganzen App reagiert irgendwie auf den Touch. Also hast keinen Button, der highlightet, du hast kein Textfeld, das irgendwas macht, keine Tabellenzelle, die aufgeleuchtet wird. Es ist alles
macht
so.
Macht die App irgendwas?
Ist alles on Release? Ja, na, on Release und dann passiert was. Aber so sozusagen dieses, ich sehe schon vorher da was, dass da was passiert, das war nicht. Also musste ich erstmal den definieren, dass das ein Active State, also ein Highlighted State gibt. Oh. Noch zusätzlich
neben einem Selected. Das ist aber auch schon schlechtes Android-Entwicklung.
Ist da kein Designer, der sich um sowas kümmert? Da sitzt ein Designer, aber es ist halt so der übliche, das ist ein Grafiker. Und der
kommt, also Android hat ja noch mehr States eigentlich. Da gibt es ja auch noch, Focused, wenn du mit Tastatur
Ach so.
Irgendwie darüber wanderst.
Achso, mit dem kleinen Trackball unten.
Ja, und weißt du geil, was es noch
ja.
gibt.
Tastatur, ist,
ja. Dann gibt es auch noch jede Kombination aller States, kannst du auch noch mal einzeln ansteuern.
Na, das geht ja bei iOS auch.
Ja, aber das sind natürlich dann noch mehr.
ja, klar. Aber das ist, und das ist halt so, und dann verhandelt man den, also aber mit über einen Active State musste ich bisher mit jedem Grafiker, mit dem ich zusammengesessen habe, verhandeln. Das ist wirklich so, das ist immer nur die Frage, wie schnell ist das Thema angekommen. Und wenn du jemanden hast, der aus dem Web kommt, der sagt dann, ist das sowas wie Hover?
Hover.
Nee, das ist meine falsche Aussprache. Ist das sowas wie Hover? Nee, Hover ist noch was anderes, als wenn du mit der Maus, da gibt es auch nochmal ein Active State eigentlich, aber das wissen ja unglaublich viele Leute, wissen nicht, dass bei Webseiten, dass du einen Link nochmal ein Active State haben kannst. Ja. Und ein Focused State, dass es das auch alles gibt. Und das ist, insofern, dass da irgendwie Accessibility reinzuprügeln.
Das mache ich immer ganz gerne bei meinen Buttons in CSS, dass ich bei Active Position of Relative setze und Top of 1 und dann geht der so ein Pixel runter, wenn man den drückt, damit der auch reingeht,
wenn man drückt. Sehr schön. Ja, aber ich finde sowas ist tatsächlich, also das mag auf einem mit einer Maus mag das noch so halbwegs funktionieren, wobei ich finde auch da ist es wichtig, dass man Feedback kriegt, wo man gerade hintippt. Und
bei aber ich meine, effektiv ist es ja nur das Äquivalent zu diesem Hover-State. Also insofern, ja, mein Gott, es ist nicht das Gleiche, aber das ist halt der dritte State, mal den jetzt.
Ja, klar. Das geht dann
schon. Wir wissen doch alle, was die Designer machen. Die machen einfach 80% Helligkeit und dann ist also.
Ja, das ist. Und aber den dann da noch sowas reinzubringen wie, dann verhandelst du halt darüber, was bei iOS halt dann auch irgendwann mal natürlich ein Spaß wird, wenn du alles nur auf Grafiken hast, wenn du die da als Hintergrund in jeder Tabellenzeile, dann ist das zumindest auf dem iPad 3, dann scrollt das eventuell nicht mehr ganz so smooth. Dann will man da irgendwie, hätte man gern die Textfelder, der Hintergrund nicht transparent, sondern einfarbig, das geht dann aber nicht mehr mit dem Farbverlauf hinter, also muss der Farbverlauf am besten raus. Also wenn du ein Design, also eigentlich um ja wirklich auf dieser Plattform das schnellstmögliche Ergebnis zu kriegen, musst du ja schon beim Design anfangen. Und da verhandelst du dich ja auch schon zu Tode mit dem Grafiker. Und mit dem ganzen
Design. Du musst halt cachen wie doof,
ja. Oder du musst halt cachen wie doof. Wenn du dann auch anfängst, hier irgendwie so Buttons, die, wo du dann sagst, also ich fände ja schon geil, wenn da zwischen Selected State und nicht Selected State, also, wenn da sowas wie Kontrast wäre.
Also aus dem ganzen Grund habe ich überhaupt, also UI-Coding macht mir überhaupt keinen Spaß, wenn ich es mal kurz reinwerfen kann.
Das Problem ist hier nicht
Code.
Das ist ja so ein typisches Menschenproblem eigentlich.
Ja.
Menschen sind ja das Problem beim Programmieren. Also, Computer hat mich noch nie angekotzt, ehrlich gesagt. Nicht nur mal die Leute.
Och.
Das Interface. Ja, so.
Nein, aber Spaß beiseite. Das stimmt schon. Und das ist halt auch Benutzbarkeit. Und
Also ich baue eigentlich relativ gerne mal Interfaces. Ja. Das macht mir durchaus auch Spaß. Also ich bin so, ich bin nicht jemand, der sich 3 Wochen lang in seinem Model vergraben kann und so. Ich möchte schon, dass man was sieht, was passiert. Ich finde, dass das ist auch eine der befriedigendsten Sachen an iOS-Entwicklung. So dieses, du hast im Wesentlichen 2 Telefone. Du hast das kleine Display und du hast das große Display und das war's. Und wenn es auf den beiden funktioniert, ist alles gut. Und du hast dann jeden, du kannst diese Animation perfekt machen und das ruckelt nicht und so.
Das geht schon auf Android auch. Also ich hatte ja, als ich Android gemacht habe, an dem Sign-Up-Flow gearbeitet, als wir den neu gemacht haben auf Android. Und ich muss schon sagen, der ist ganz slick geworden. Der ist effektiv genau gleich wie auf iOS. Der hat sogar eine schönere Animation in den Sign-Up-Screen. Mhm. Und es ist das Problem mit diesem ganzen, das Telefon kann so groß sein oder so groß sein, das ist nicht so das Problem. Also das ist im Prinzip, das kennt man ja im Web auch, das Browserfenster kann so breit sein oder so breit sein. Aber effektiv ist es schon, sage ich mal, es ist vergleichbar mit Landscape und Portrait. Also wenn ich Landscape unterstütze auf iOS, und ich ziehe einfach nur alles breit und dann sieht es unter Umständen doof aus, dann ist das jetzt keine überragende Erkenntnis, oder?
Ja, klar.
Und das ist im Prinzip das Gleiche. Also wenn man dann ein bisschen mit Bedacht rangeht, ist es eigentlich nicht so das Problem. Was ich aber immer als großes Problem empfunden habe, ist Pixel Densities auf Android. Also da hat...
Dass man Icons in 5 verschiedenen Größen braucht, oder was
ist? Nee, also irgendwie gibt es da immer so subtile Probleme, dass es dann unscharf ist. Also da haben wir schon Tage darauf verwandt, irgendwie. da guckst du es dir an auf dem Telefon, es ist unscharf. Und dann guckst du halt, naja, aber eigentlich müsste der, eigentlich holt er sich dieses PNG und das ist genau das Richtige für seine Resolution. Und das ist hier 18 Pixel hoch und wir setzen 18 Points da in dem Code und trotzdem ist es 20.
Teilweise Pixel hatten halt. Wir auch, glaube ich, nicht die richtigen Assets gehabt.
Teilweise war das auch so, aber dieses Asset-Management ist halt auf alle Fälle komplizierter und dadurch, dass es halt auch, allein der Ansatz der Ordnerstruktur, weil die Dateien halt nicht parallel liegen, sondern die Hierarchien sind parallel. Also du hast nicht eine A und eine A@2x-Datei wie auf iOS, sondern du hast einen Ordner, der heißt Drawable High DPI. Oh, okay. Da ist APNG drin, du hast Drawable MDPI, das APNG drin.
XHDPI, MDPI.
Genau, und das wiederholt sich dann. Und wenn du halt einfach nur die Dateien rausziehen willst, dann kannst du die nicht einfach alle in einen Ordner ziehen, weil die heißen ja alle gleich. Und das ist ein ziemlicher Aufwand.
Aber ich glaube, das ist ein bisschen aufwendig, aber soweit ich weiß, gibt es bei iOS überhaupt gar kein Resource Framework dafür, oder? Dieses 2x ist auch eine Konvention, oder ist das?
Nee, das macht das iOS.
Also wenn du UI Image Image with a Name foo machst, oder Image Name, dann guckt er erstmal, gibt es 2x.
Okay.
Und die Sache ist, du kannst natürlich wieder was bauen, was so aussieht, aber das Problem ist halt,
ja.
und ich meine, selbst wenn am Ende des Tages ist es nicht so wichtig, trotzdem war es halt manchmal unscharf und ich habe nie rausgefunden, woran es liegt und dann habe ich gekündigt und dann weiß ich
auch nicht mehr. Aber ich glaube, John, und jetzt seitdem sitzt Jan dran und probiert, das Problem zu lösen.
Nicht mehr, das macht jetzt John und der hatte das neulich auch mal wieder sich angeguckt und da wird man nicht schlau draus.
Unschärfe.
Ich meine, so Unschärfe hatte ich auch schon auf iOS und so.
Ja, ja.
Da habe ich
so, wenn irgendwas auf einem halben Pixel sitzt, das ist auch ein großer Spaß.
Oder wenn man halt irgendwie Custom drawt und dann verrechnet, dann hat man Rundungsfehler so.
Aber du hast 2 Geräte und dann weißt du halt, das ist es, ja? Oder vielleicht 3 Geräte.
Nee, du hast halt 2 Pixel Densities. Also wie gesagt, Bildschirmgrößen, mein Gott, ich meine, auch so Views sollten, also was heißt Views sollten, aber wenn eine View mit unterschiedlichen Breiten zurechtkommt, ist es ja schon ein gutes Zeichen. Ich meine, wie viele Apps haben die obskursten Bugs, wenn die doppelte Statusbar da ist? Da gibt es ja immer die lustigen Screenshots, wenn alle Buttons runtergehen, nur ein Button bleibt oben oder so.
Ja.
Bei Maps gab es das doch irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr.
War das bei Maps? Okay.
Ja, dass irgendwie, wenn du bei Maps diesen Files hochholst und dir die Settings im Hintergrund anguckst, das ist nicht mehr so.
Hoffe ich. Bei welcher App waren das denn?
Dann hast du die doppelte Statusbar angemacht und auf einmal...
Also doppelte Statusbar, wenn man gerade in einem Call ist, oder wann kommt die noch? Genau, wenn man gerade ein Audio-Recording macht, so dann ist die Statusbar plötzlich doppelt so hoch und eigentlich hat man dann schon einen kleineren Screen.
Genau.
Was auch so ein schönes Beispiel ist...
und iPhone 5 natürlich, haha.
iPhone 5, klar. Japanische Tastaturen, weil die haben nämlich...
Ach genau, du hast oben nochmal so ein extra View am Keyboard, aber ist ja auch nichts Neues.
Ja, der ist überhaupt nicht neu, aber auch so ein Fall, auf den man sich erstmal einstellen muss, dass dann nämlich das Display doch noch einen Zacken kleiner wird, als man es eigentlich gewöhnt ist, weil eigentlich denkt man ja, dass jede Tastatur genauso hoch ist und ich brauche mich ja nur auf die Tastatur einzustellen. Nee, man muss sich auch ein bisschen auf die Höhe der Tastatur einstellen, zumindest wenn man Japanisch unterstützen möchte.
Obwohl ich nicht weiß, ob man diese, das ist ja so eine, also was diese ExtraView macht, ist ja im Prinzip, du gibst deine Zeichen ein und er sagt dir, also im Japanischen gibt es halt eine Möglichkeit, ein Zeichen durch andere Zeichen darzustellen, also durch eine Silbensprache zu approximieren. Und man tippt eigentlich nur die Silbensprache und dann oben erscheinen im Prinzip die ganzen Schriftzeichen, die komplizierten, und man findet dann da das Richtige und sucht sich das einfach aus. Weshalb die auch keine Rechtschreibkorrektur brauchen, weil einem das Telefon sowieso sagt, was richtig ist.
Und irgendeine App hatte ich noch. Ich weiß nicht mehr, was das war.
Aber das hat auch wieder sowas wie Accessibility. Da prüft man halt einfach nicht irgendwie so auf die Edge Cases oder macht, also ich meine, jetzt frage ich mich, ob es mehr Blinde oder mehr Japaner auf der Welt gibt. aber ich meine, das sind halt auch Leute und so, und dann zu sagen,
also die MyTaxi-App, die verkauft wahrscheinlich, finde ich schon besser, wenn die erstmal sich um die Blinden kümmern würden und erst in zweiter Linie um die Japaner.
Klar, aber wenn die, also.
Außer um die blinden Japaner, also um die bitte sofort.
Ja, blinde Japaner zuerst, dann Blinde, dann Japaner. Ja, genau. Oder es müssen ja nicht nur Blinde sein, auch Leute, die schlecht sehen. Oder?
Ja, ja, klar.
Also das ist ja auch der Witz, die wenigsten Blinden sind ja wirklich blind in dem Sinn.
Ja, aber eine App hatte ich, die beim Start, die haben irgendwie ihre App iPhone 5 tauglich gemacht. Also das ist ja im Wesentlichen, macht man ja eine App iPhone 5 tauglich, indem man ein neues Default-PNG, also dieses Bild, was beim Starten hochfasst, in der höheren Auflösung reinpappt. Ist auch
alles, was man machen muss.
Ist exakt alles, was man machen muss. Ich weiß nicht, ob man es einem bestehenden Binary unterschieben kann, indem man einfach diese Datei reinschiebt und alles läuft. Und die hatten dann, die zeigen dann nochmal kurzzeitig dann das normale Default-PNG hinter an, aus irgendwelchen Gründen. Und das haben sie dann offensichtlich auf, kann das sein, dass das die Navigon-App war?
Es war nicht die Soundcloud-App, oder?
Nee, es war nicht die Soundcloud-App. und dann machte diese App nochmal ungefähr zwei Bewegungen, nämlich einmal das Bild irgendwie, das iPhone 4 Bild einfach nochmal als Default-PNG darstellen, so zack, und dann nochmal das nochmal in verzerrt, also einfach nur auf die entsprechende Größe zurecht, was einfach beides nicht stimmt. Wo ich mir auch denke, hat das eigentlich nie jemand auf einem iOS 5 Gerät getestet? Mal gucken, ist das jetzt die Navigon? Navigon? Oder heißt jetzt die scheiß Navigon-App hier? Ah nee, da ist jetzt alles dufte. Aber ich glaube, die waren das einmal. Oder? Mal gucken. Zack. Ah, nee. Nee, alle gut. Haben sie erlöst gekriegt? Haben sie irgendwann mal ein Update rausgebracht? Ich glaube, es war Navigon, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, also es ist, ich glaube, viele Apps werden unglaublich schlecht getestet, bis gar nicht getestet. Und bevor man sich dann diesen Wabbel anzieht, dann lässt man es einfach raus. Vielleicht ist es auch einfach, weil es keine Zuständigkeiten gibt in diesen Firmen dafür. Weil es gibt einen, der ist dafür zuständig, dass überall das richtige Logo drin ist, und es gibt einen, der ist dafür zuständig, dass das auf allen Plattformen gleich aussieht. Das ist ja auch mal so eine wichtige Sache, dass es auf Android und auf iOS identisch aussieht. Weil die Leute rennen ja gleichzeitig mit ihrem Android und ihrem iOS-Telefon durch die Stadt, gucken sich das an und denken sich, oh mein Gott, es sieht minimal anders aus, ich schmeiß beide weg. das scheint immer so eine große Angst zu sein, oder? Es ist niemand außer den Firmen, die sie entwickeln, werden diese Apps beide gleichzeitig sehen.
Was aber auch bescheuert ist. Also eigentlich sollte man ja die Stärken der jeweiligen Plattform ausspielen.
Total. Und das auch durchaus ein bisschen, ja, klar, irgendwie so ein bisschen zu dahin. Hast du jemand, der ist fürs Logo zuständig ist, dann hast du irgendjemand, der dessen Job es ist, dafür zu sorgen, dass jeder User getrackt wird, der drückt dir dann den Entwickler jedes Mal durch, dass das passiert. Aber es gibt halt niemanden in Firmen, der dafür zuständig ist, dafür zu sorgen, dass das auch für Blinde zugänglich ist. Und dann macht es eben niemand.
Ich meine, es ist ja nicht nur das Szenario, so outgesourced Apps oder so von Agenturen gemacht.
Nee, auch interne.
Und dann ist es halt auch nie, also wenn das nicht mein Geld ist und wenn es jemand anderes Apps ist, dann mag das noch was anderes sein. Aber wenn ich bei Soundcloud arbeite und die verkackte Waveform im Recording-Ding ist überhaupt unbenutzbar, dann ist das auch meine Schuld. Und dann habe ich da auch für gerade zu stehen. Und dann kann ich nicht zu meinem PM rennen und sagen, tu das mal in das Sprintboard, dann muss ich das halt einfach mal reinschmuggeln und so, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun.
Ja, wobei dann bist du plötzlich wieder in der Situation,
dass insofern gibt es den in der Firma.
Ja, aber dann,
und das bin ich.
Ja, aber dann bist du wieder in der dämlichen Situation, dass du was gemacht hast, also dass du etwas gemacht hast, was eigentlich nicht deine Aufgabe in dem Moment gewesen wäre. Du hast halt sozusagen was, also ich weiß, dass im Endeffekt läuft es eigentlich laufen gute Sachen in größeren Firmen immer so, dass man am Management dann doch die brauchbaren Sachen vorbei mogelt und die quasi in der Freizeit macht und behauptet, man hätte an dem wirklich wichtigen, aber schon lange gescheiterten Projekt gesessen. aber das ist doch so.
Eigeninitiative halt angreifen.
Eigeninitiative. Was mir mal wieder auffällt, ist, in Firmen, es gibt nie Leute, die dafür zuständig sind, Features aus einer Plattform oder aus einer App wieder rauszuschmeißen.
Das wäre ein Traum.
Es gibt hunderte Leute, die dafür zuständig sind, neue Features reinzubauen, aber es gibt niemanden, der sagt, den Dreck haben wir schon seit 10 Jahren nicht mehr genutzt, raus damit. Und das ist, was da mitgeschleift wird an altem Scheiß, den keiner kennt und niemand getestet hat und was der an Kosten produziert, das prüft niemand. Das ist, und mal irgendjemanden zu haben, der sagt, ich hab Features im Wert von 500.000 aus der App rausgeschmissen, und keiner vermisst sie.
Ja.
Das wäre echt mal, ich glaube, damit könnte man. Vielleicht sollte ich mich darauf spezialisieren.
Das Problem ist halt, dass halt, wenn die Leute, die Features sich ausgedacht haben, an den richtigen Stellen sitzen, dann bleibst du halt nicht lange da. Das ist halt auch das Problem. Das sind halt so Sachen, wo Politik und halt so Menschenprobleme halt wieder alles kaputt machen und so. Ich sag ja, Menschen sind doof in Software.
Ja. Wie die berühmte Yahoo-Homepage, wo ja wohl habe ich irgendwie einen Artikel darüber gelesen, dass Marissa Mayer jetzt die Homepage redesigned hat, was als unstemmbar galt. Nee, also dass sie das sozusagen in Angriff genommen hat, dass das mal dringend notwendig ist und das dann ihren entsprechenden Leuten und das dann auch durchgedrückt hat, dass es tatsächlich passiert ist.
Die Leute haben gesagt, es geht nicht, weil wo ist denn das Wetter-Widget und wo kommt denn das
Mode-Widget hin? Ja, weil es halt, Yahoo ist halt in mehrere Unterabteilungen aufgeteilt.
In kleinere Yahoos.
Wo der eine das Wetter-Yahoo ist und das andere ist das E-Mail-Yahoo. Und ob deine Abteilung erfolgreich ist oder ein totaler Misserfolg, hängt nur davon ab, wie viele User sie hat. Und wie viele User sie hat, hängt nur davon ab, ob sie auf der Homepage präsent ist und an welcher Stelle sie auf der Homepage präsent ist. Sodass all diese Sachen, dass da jede Änderung eigentlich nicht das Ergebnis von einer Designstudie ist, sondern von einem Kompromiss, der sich über 10 Jahre hinaus gebildet hat.
Was hat sie denn jetzt verändert?
Ist irgendwie die Seite komplett neu, ich war nicht drauf.
Also ich kenne nur die Geschichte von Marissa Mayer, glaube ich, aber bei Google auf jeden Fall, wo sie, was war das? Sie wollten, ich glaube, es ging um die Farbe der Links, ja? Also diese
die andere, ist angeblich getestet, habe ich mir gesagt.
Die haben sie dann irgendwie mit 40 verschiedenen Tönen, Blautönen, und das war, glaube ich, Marissa Mayers Idee, soweit ich es gehört habe.
Die das dann durchgetestet
haben? Ja, die haben so
AB-Testing, ja, ja. AB-Testing,
wie wahrscheinlich ist. Und der Designer hat irgendwas vorgeschlagen und dann haben sie halt gesagt, nee, dem Designer vertrauen wir nicht. Oder klar, der Designer hat irgendwelche ästhetischen Gründe, aber uns geht es um die Klicks und uns ist gerade egal. Und dann haben sie halt dieses Ding gemacht und haben dann irgendwie 40 verschiedene Töne getestet, haben dann diesen einen gefunden und haben dann, ich glaube, am Schluss irgendwie so einen Kompromiss zwischen dem, was der Designer wollte und dem, was AB getestet oder, es ist nicht nur AB getestet, es ist halt, keine Ahnung, wie viele Variationen sie getestet haben.
Also klingt ein bisschen so, als ob sie viel Geld ausgegeben zu haben, um die optimale Lösung zu finden und dann hatten sie die am besten aussehende Lösung sozusagen und die am besten funktionierende Lösung haben keine von beiden genommen,
genau.
Ja. Sehr gut.
Ein sehr komischer Prozess, aber ja, das ist...
Ja, ja, so funktioniert AB-Testing.
Ja,
wir testen das und am Ende machen wir es doch nicht.
Das ist auch, glaube ich, so, ja, und dann vor allem dann so ein bisschen die Google-Einstellung, wir testen alles, selbst Design, selbst irgendwelche, was auch immer, jeder Klick zählt sozusagen.
Das hatte ich mal in einer Firma, in der ich tätig war, da ist mal der Sign-Up-Prozess, also der Verkaufsprozess, getestet worden und ist wirklich viel Aufwand, da sind ein paar hundert Leute sind da eingeflogen worden und die haben das dann im Labor, ist das mit denen durchgetestet worden und die Ergebnisse und die sind abgeglichen worden mit bekannten Erkenntnissen aus dem Bereich sozusagen, was da funktioniert hat und das Ergebnis präsentiert worden und dann ist ein neuer Sign-Up-Prozess gebaut worden.
Mhm.
Der wirklich an jedem Punkt das exakte Gegenteil von dem gemacht hat, was sowohl das Testing als auch die bekannten Fakten ergeben haben.
Und dann?
Also, naja, weil im Endeffekt das Getestete halt doch keinen interessiert. Mhm. Also es war halt, es ist so Sachen wie, man sollte Preise immer nebeneinander. Also wenn du mehrere Pakete hast, dann zeig die nicht untereinander an, sondern zeig sie nebeneinander. Bei uns waren die halt untereinander angeordnet. Du sollst immer noch ein Preisangebot haben, was noch teurer ist als das, was du wirklich verkaufen willst. Mhm. War nicht der Fall. Du sollst Angebote machen, die auch mehr Features bieten und nicht nur mehr von dem Gleichen. In dem Fall hatten alle genau das gleiche Paket, außer ein bisschen mehr. Und dergleichen mehr. Also es ist so es gibt akzeptierte Regeln, was funktioniert. Und ich kenne kein Management, was nicht im Zweifelsfall bereit wäre, diese Regeln komplett zu ignorieren, weil es die Politik gerade ergibt.
Weil es gerade irgendwie, ja. Aber dieses ganze A/B-Testing, ich meine, das ist ja auch, ich meine, das wird ja schon lange gemacht,
gerade ja,
im Webbereich, aber jetzt im Mobile-Bereich irgendwie ist es noch so ein bisschen.
Hast du davon noch nichts gehört?
Also gehört schon, aber noch nicht selbst benutzt und noch nicht selbst Geschichten gehört und ja, Erfahrungsberichte und so weiter.
Also ich weiß, dass es auf mich demnächst zukommen wird, A/B-Testing. Ich finde es. Also ich habe einmal als Usability Consultant gearbeitet. Das war.
Hast du denn eine Lizenz dafür?
Als
Certified Usability.
Microsoft.net Developer. Nee,
ich war Uncertified Usability Berater.
Unchecked.
Ich habe mir spontan
Scharlatan.
Studien ausgedacht. Ja, ich war ein Scharlatan.
iOS-Scharlatan.
Nee, es war nicht iOS.
Das ist meine neue Visitenkarte.
Robert Bünke, iOS-Scharlatan.
Und der einzige Grund...
Implementieren Sie mal Accessibility, sage ich Ihnen.
Aber schnell.
Ja, siehst du, kannst du. Also das sind... Was du als Usability-Berater machst, ist, du gehst durch... Oder was ich da gemacht habe, ist im Wesentlichen, du gehst durch die Sachen durch, die die haben und guckst dir an, was haben die so für Einstellungen auf ihrer Seite, was wollen die so machen. Also und stellst dem Kunden Fragen. Was wollt ihr machen? Wollt ihr, dass eure User eher das machen oder wollt ihr, dass sie eher das machen? Und dann sagt der Kunde, wissen wir nicht. Und dann nötigst du dem Kunden dazu und dann sagt der Kunde irgendwann, wir machen eine Einstellung draus, das soll der User selber entscheiden. Ja. So, und das und dann sagst du, also das ist sozusagen dann
entscheidest du für ihn.
Dann ist das ist dann der Versuch des Kunden, sich aus der Verantwortung rauszuschlingen und dann sagst du, okay, wir machen eine Einstellung draus. Nur in der Hoffnung, sie irgendwann wieder wegzudiskutieren. Aber was ist denn die Default-Einstellung? Und dann hast du den Kunden irgendwann an einem Punkt, wo er eine Entscheidung treffen muss.
Ja.
Und dann ist mir wirklich passiert, dass ich mit dem Kunden im Meeting saß und ich von dem Moment einfach ignoriert wurde. Also ich habe vorne da gestanden und habe eine Präsentation gemacht und habe Fragen gestellt und habe Punkte abgearbeitet und ich habe diese Frage gestellt und es hat einfach niemand drauf reagiert. Es haben alle so getan, als wäre diese Frage nie gestellt worden und haben ihr Gespräch weiter. Und dann trifft man irgendeine Entscheidung und am Ende sind sie schon irgendwie glücklich. Das war meine, also es war, man hat...
Die wissen ja auch nicht, was sie wollen.
Ja, sie wissen nicht, was sie wollen und sie haben keinen Bock, Entscheidungen drauf zu treffen und darum engagieren sie jemanden, dem sie eine Menge Geld in die Hand drücken und wo sie nachher sagen können, der Idiot hat es falsch gemacht.
Ja, aber kann man das dann nicht auch irgendwie das Geld kriegen und einfach nur entscheiden?
Ja, das ist wahrscheinlich ist das so auf Dauer die bessere Variante dafür. Also ich habe relativ viel Geld für unglaublich wenig Arbeit gekriegt. Allerdings hatte ich am Ende, ich habe wirklich noch nie das Gefühl gehabt, also es hat mich aggressiv gemacht bis zu dem Punkt, dass ich bin dann mit der S-Bahn nach Hause gefahren, dass ich abends dann irgendwann 23 Uhr in der S-Bahn saß und das Bedürfnis hatte, jetzt diesen Typen da drüben einfach zusammenzuschlagen, weil,
oh je.
Also es hat mich an einen Punkt gebracht, wo ich nee, das ist
also nicht die gut. Ganzen Übergriffe in der S-Bahn, alles UI.
Alles UI. Usability bereit. Mach Accessibility, du Sau. Es ist egal, ob der Button blau ist oder grün.
Es ergibt alles so viel Sinn. Im Nachhinein. Aber A/B-Testing.
Ja.
Keine Ahnung.
Macht nur Schmerzen, glaube ich.
Macht schon Sinn. Ich meine, so schwer ist es auch nicht. Musst du halt deinen Code gut strukturieren.
Also erstens diese, also ich habe das einmal gemacht für eine Firma, da war das halt, wir machen jetzt alles, wir testen jetzt alles. Und dann wird das so halt irgendwo kommt in der Firma so, wir testen jetzt alles, jetzt wird alles getestet.
Das ist die neue Sau, die durchs Dorf getrieben
wird. Das wurde so die Sau, die da durchs Dorf getrieben wird. Und dann hast du irgendwelche Produktmanager, die dran sitzen und die eigentlich so ihr Produkt spezifiziert haben und die das genauso spezifizieren, wie sie es haben wollen. Und dann haben sie die Variante, die sie wollen. Und dann fällt ihnen irgendwann ein, oh, da müssen ja noch AB-Tests rein. Also schreiben sie halt irgendwelche AB-Tests irgendwo ran. Also und das, du liest, du nimmst diesen Text und weißt, welche Variante ist die, die sie eigentlich haben wollten, weil natürlich ist der eine Text, den sie gemacht haben, mit dem, den sie mit dem CEO durchgegangen sind, der ist natürlich viel, viel geschliffener als die Variante, die dann irgendjemand noch rasch runtergeschrieben hat, weil wir brauchen ja 4 Varianten für einen AB-Test. Mhm. Und dann sitzt du da und implementierst diesen Dreck und baust irgendwo die Weichen ein und siehst, ich kann euch schon jetzt sagen, was dabei rauskommt bei diesem AB-Test, weil da habt ihr nämlich nicht mal die Rechtschreibung beachtet. Und das bringt aber Probleme. Also ich bin wirklich kein Freund von AB-Tests, merkt man, glaube ich, deutlich. Besonders wenn die dann so ineinander verschränkte Merkwürdigkeiten haben, wie, also in dem Fall waren es größtenteils wirklich reine Textänderungen, also Dinge, wo man jetzt eigentlich erwarten sollte, dass es nicht weiter schlimm ist. Aber das sind dann so, dann heißt das Produkt heißt an einer Stelle A und an einer anderen Stelle beim, also heißt es A und beim B-Test heißt es B. Und dann hast du aber irgendwo Hilfeseiten, wo dann der Produktname natürlich wieder auftauchen muss. Und dann musst du in dieses komplett unabhängige WordPress-Blog wieder dieses Cookie durchschleifen, in welchem AB-Test bin
WordPress.
Ich. Es waren WordPress-Blogs in dem Fall, die da für die Hilfe, für den Support-Seiten zuständig waren. Und du hast Rechnungen, die verschickt werden, die auf Papier stehen. Du hast, der Support muss speziell geschult werden, dass er mit beiden Begriffen was anfangen kann und nicht den falschen verwendet. So. Und dann stellst du irgendwann fest, dass der Idiot, der dieses AB-Testing-Framework implementiert hat, das so gebaut hat, dass es nicht jedes Mal denselben Wert nimmt, sondern jedes Mal neu würfelt. Und das ist dann irgendwann ist mal aufgefallen, wir haben hier Kunden, die theoretisch in allen 7 Testgruppen sind.
Das klingt schon nach schlampiger Arbeit
auf
mehreren
Ebenen. Und auf der Basis sind Business-Entscheidungen getroffen worden. Da ist dann so,
da können sie auch gleich selber würfeln.
Ja, also das ist wirklich, also das ist so, in der Theorie mag das alles ganz hübsch sein, aber es kostet unglaublich viel Aufwand.
Kannst du einen Namen nennen?
Nee, mache ich jetzt nicht.
Ach.
Nachher off record.
Wir müssen mal so eine verlorene Episode aufnehmen. Da holen wir uns die schlimmsten, die allerschlimmsten, mit den schlimmsten Geschichten.
Okay.
Und dann lassen wir alles raus und nehmen es nicht auf.
Macht ihr AB-Testing mit Podcasts?
Ja, genau. Mit verschiedenen Versionen der gleichen Geschichte, weil es besser ankommt. Im iTunes Store. Das können wir auch mit verschiedenen Gästen machen.
Genau. In Wirklichkeit gibt es noch nicht mal eine Folge von Nerds FM. Wir gucken jetzt, welche am besten läuft und dann wird die nachher ausgeschaltet. Wird
optimiert.
Ja, ja, das ist so.
Was, wenn das Universum nur ein großer AB-Test ist?
Oh nein.
Und wir sind das A.
Na, Multiversentheorie, ne?
Ja.
Eigentlich ist es ein großer, wir sind ein großer AB-Test.
AB funktioniert auch bis Z, oder?
Ja, ja, okay. Selbstverständlich.
Das heißt nur so. Das muss nicht. Das kann man anders.
Ja, ja, und dann hast du Leute, die vor irgendwelchen Excel-Dateien sitzen und eigentlich auch keine wirklich, also
Max, Excel sind ja so.
Teilweise die falschen Sachen spezifizieren und was natürlich noch besonders schön ist, wenn Leute, die diese AB-Tests spezifizieren, und das ist auch ein großer Spaß, weil man braucht ja irgendwelche Analytics und du hast halt dieses große Dokument, in dem drin steht, wie das alles zu funktionieren hat, 90 Seiten Word-Dokument in dem Fall und dann sitzt da jemand von einer Abteilung, die das nachher messen sollen und hat natürlich keinen Bock, dieses Dokument zu lesen. Also gibt er dir irgendwo 10 Punkte vor, an denen sozusagen da testen wir und das testen wir so und da speichern wir diese Metrik und da passiert das und das und da das und das. Und dann habe ich mir einmal auch die Arbeit gemacht, dann zu dem zu gehen und zu sagen so, ja, aber den Punkt gibt es gar nicht. Der ist nirgendwo spezifiziert. Das ist kein Grund, den nicht zu messen. Und
verstehe ich nicht.
Und das hat er dann auch alles eingesehen. Das war dann auch alles gut. Und er war sehr glücklich und war sehr froh, dass ich da gekommen bin. Jetzt verstehe ich auch mal, wie der ganze Scheiß funktioniert. Und so. Und also, es war sein Job, das zu messen. Und nachher auch die Zahlen dann beim entsprechend zu präsentieren, wie gut das Werkzeug funktioniert hat. Und er meinte dann so, aber es ist noch nie vorher jemand zu mir gekommen. Alle haben das implementiert und die haben dann einfach irgendwelchen Dreck implementiert und ich habe das ja nicht gemacht, weil ich es so toll fand, sondern weil mir das ungefähr eine Woche Arbeit erspart hat, da einmal mit dem eine halbe Stunde zu sprechen.
Das ist dann so ein Modethema wahrscheinlich, so hey, wir brauchen jetzt
irgendein
Testing und hier mach mal. Und
ich bin da kein Freund von. Auch Analytics. Analytics ist auch sowas, das muss man lesen können. Das ist und ich glaube, die meisten Firmen bauen Analytics ein, haben aber niemanden, der es lesen kann.
Das glaube ich auch.
Ja, furchtbar. Einfach machen.
Also ich meine, ich will jetzt nicht unterstellen, dass Soundcloud das ist oder so. ich glaube, wir haben da ganz fähige Leute. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute halt, dass es auch so ein Trendding ist, so, oh, A-B-Testing, ja, bauen wir auch ein. Und Analytics, ja natürlich, wir müssen ja hier...
Data-driven.
Ja, data-driven.
Ja, du hast Zahlen und Zahlen schlagen alles.
Aber 90% unserer Nutzer wollen mehr Vanillegeschmack.
Umfrage, ja.
Ja, so zum Thema so Analytics habe ich mal ging um einen Artikel und da tauchte eine schöne Geschichte drin auf, und zwar war das, es ging um einen ungarischen Mathematiker, der im Zweiten Weltkrieg in die USA ausgewandert ist.
Paul Erdős?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vielleicht, ich kann mir einen Namen nicht merken. Vielleicht sagst du ja gleich, das ist der. Nachdem ich die Anekdote zu Ende erzählt habe. Und dessen Job war es, also der hat Flugzeuge sich angeguckt, die...
Aber ich weiß, wie du meinst.
Kampfflugzeuge, die gelandet sind wieder, und hat sich angeguckt, wo sind die zerschossen worden, an welchen Stellen. Und also wo hatten die Einschusslöcher? Und hat dann so eine Grafik gehabt, und ich habe da ein paar von gesehen. Man sieht halt relativ deutlich, an den Stellen haben sie extrem viele Einschüsse, und da haben sie nicht so viele Einschüsse, und da haben sie quasi gar keine Einschüsse. Jetzt ist die Frage, wo verstärkt man jetzt? Wo kriegt das Flugzeug, die nächste Generation, mehr Stahl? Und
ich meine, wir kennen die Antwort.
Kennen wir die Antwort? Also ich saß davor und habe halt gedacht, sind schon verdammt viele Stellen, an denen sie sehr viele Einschusslöcher haben.
Ja, aber du musst natürlich da den Stahl verstärken, wo keine Einschusslöcher sind.
Genau, weil das sind die Flugzeuge, die nicht wieder gelandet sind.
Eben.
Und ich glaube, so ähnlich ist das auch mit Analytics.
Na, ein bisschen besser weißt du es ja schon. Also das ist ja nicht so, dass die, also natürlich sind das die Kunden, die nicht wiederkommen. Was wollen die im Prinzip? Also du stellst ja nicht um die Frage, was wollen unsere Kunden, wollen die mehr Vanillegeschmack, sondern was wollen die Leute, die nicht unsere Kunden sind. In der Annahme, dass das mehr Leute sind.
Ja.
Oder vielleicht die du willst. Bei Web Analytics ist es ja in der Regel so, dass die Leute sich hier nicht sofort in Luft auflösen, wenn die einmal der Copy nicht gefallen hat. Du kannst es ja schon über Zeit und so, also es ist jetzt nicht ganz so extrem, aber ich sehe schon, was du meinst. Das ist auf alle Fälle...
Also ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute eine Website einfach nicht mehr nutzen, weil sie festgestellt haben, dass sie jedes Mal in einem anderen AB-Test landen und dass es ihnen echt langsam zu doof wird. Das ist halt, was kein Analytics irgendwie...
Die haben doch gestern noch Staubsauger verkauft.
Ach ja, nee, also das ist so...
Ich finde übrigens gerade nicht diesen Typen, der das war, aber ich bin ziemlich sicher, dass es nicht Paul Erdős war. Nee. Vielleicht kann es ja jemand recherchieren. Als kleine Hausaufgabe, haben wir irgendwas zu verlosen? Dass wir ausloben
App.
können.
App.net. Will jemand eine App.net einladen?
Ja, also dafür kann ich einen App.net Invite raushauen. Wenn jemand das weiß oder das einfach mal bei Wikipedia nachgucken kann, dann soll er mich anschreiben auf Twitter. Name muss er selber rausfinden, und der Erste, der es hinkriegt, kriegt einen App.net Invite für sich selber oder für seinen besten Freund oder was auch immer. So machen wir das. Wenn nicht, muss ich es doch selber herausfinden. Das erfahren wir dann in 2 Wochen oder so.
Genau.
Jan, was ist denn eigentlich jetzt deine Lieblingssprache? Ich meine, wir haben so viel über Java und Objective-C und bla geredet, aber wenn es hart auf hart kommt, wenn es heißt,
Jan... Du bist auf einer Jinsel.
Welche Sprache? Oh, aber Jan, wir haben ja dieses Feature, das muss gestern fertig sein, und das ist eine total Latte, aber unser Business hängt davon ab, und nur du kannst es machen auf einer einsamen Insel.
Die Lieblingssprache, ja, das also wenn es Ruby mit einer vernünftigen Performance wäre, auf jeden Fall.
Also einfach Ruby auf einer schnelleren Maschine.
Nee.
So eine schnelle Maschine. So eine Maschine gibt's nicht.
Auf einem Supercomputer.
Ja. Auf einem Clustercomputer.
Okay.
Parallelisiert Ruby eigentlich gut?
Nee.
Ich glaube, die wissen nicht mal, was das ist.
Aber da gibt's da nicht irgendwie Fibers und so?
Ja, also es gibt...
Was genau, sind eigentlich Fibers?
Das Problem ist, dass das...
Ist das wie Qs?
Nee, Qs gibt's ja gar nicht.
Was sind denn Fibers?
Was sind denn Fibers? Das sind so...
Fibers, glaube ich, so ein... Du kannst die Exekution von irgendeinem Stück Code anhalten. Also der State von dem wird gespeichert, und dann kannst du denen sagen, okay, das ist das, und dann machst du so ein Resume darauf.
Wie so ein Yield.
Genau.
Ah, okay. Es ist so ein bisschen, um so Closures ein bisschen abzumildern, die Schmerzen davon, dass du nicht diese Callback-Hölle hast, wenn mich nicht alles täuscht.
Aber wirklich schneller machen tut es auch nicht was.
Nee, das ist hauptsächlich, es geht hauptsächlich um die Programmstruktur. Ja, damit du halt diese Call, genau, damit du halt ein bisschen einfacher.
Und asynchrones I.O. gibt es das?
Es gibt diese Event-Machine,
was halt viel benutzt wird. Aber wenn ich irgendwas CPU-heaviges habe, dann
Ruby ist
muss ich zwei Rubys starten.
Naja, also ich meine, JRuby ist halt schneller mittlerweile als das normale Ruby. Und das alte Ruby, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich wieder, also ich meine, wieder irgendwie an Ruby-Code arbeite, was mit normalem Ruby geschrieben ist, denke ich, wie kann es sein, dass es so langsam ist? Es ist wirklich, also Java ist so viel schneller. Klar, du hast immer diese Startup-Time von der VM und so weiter, aber es ist so viel schneller und ja, es ist echt nervig.
Kannst du so, also hat das irgendwelche Nachteile, JRuby da was zu bauen?
Nachteile? Nee. Also mittlerweile ist es so kompatibel, dass es eigentlich...
Ist SoundCloud auf JRuby?
Nee, ich glaube, die haben es mal probiert oder sie wollten, hatten so vorgehabt, das irgendwie mal zu, zumindest mal die Tests laufen zu lassen auf JRuby, aber ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Also mit JRuby ist auch irgendwie interessant, weil die ganze Ruby-Community am Anfang hat sich so total dagegen, also was, JRuby,
Java Ruby? Der Feind!
Der Feind, genau, ja, ist echt so.
Der Feind im eigenen Ruby.
Das ist ein bisschen ironisch in der ganzen Geschichte, weil ich bin auf so vielen Ruby-Konferenzen gewesen und du hast auf jedem Talk hast du mindestens mal eine Slide, wo irgendwie heftiges Java-Bashing losging, so ja und oh, die blöden Java-Enterprise-Leute und die machen das und das. Und dann haben sie irgendwann gesehen, so dass auf einmal, oh, JRuby, was ist denn das? Und dann, was, ist ja in Java geschrieben? Nee, mach ich nicht. Und dann noch ein Jahr später, so übrigens, JRuby ist zweimal schneller oder dreimal schneller. Und dann ging es halt so irgendwie so nach und nach, ist es dann akzeptiert worden. Aber das ist, glaube ich, auch erst seit kurzem und oder seit einem Jahr oder so. Vorher war es wirklich so der Feind auf einmal. Aber jetzt, glaube ich, für die meisten Projekte würde ich eher JRuby nehmen als Ruby.
Hast du mal Opal probiert?
Nee, was ist das?
Das ist, glaube ich, so eine Implementierung auf Python. Also Ruby in Python implementiert. Und
was?
Aber schnell wohl. Ich wollte es ausprobieren, als ich meinen neuen Rechner aufgesetzt habe. Hab ich
nicht der 1. April war?
Nee. ich habe es mir nur, es war mal auf Hacker News, ich habe es mir ganz kurz angeguckt. Interessant. und soll wohl schnell sein und ist halt irgendwie noch jung und bla. Hm. Und ich wollte es ausprobieren, als ich den neuen Rechner aufgesetzt habe und mit AVM konnte ich mir ein Ruby aussuchen, wo ich meinen Scheiß drin installiere. Und da habe ich gedacht, naja, versuch's doch mal Opal. Wollte aber nicht installieren, weil muss dann von Hand gebaut werden und dann ist es abgestürzt und das war auch meine...
Dann war's das.
Das scheint ja hervorragend zu funktionieren.
Da kann er jetzt nicht zu sagen. Ich bin mit Ruby auch, ehrlich gesagt, immer überfordert.
Also, du hast es ja nie mal ausprobiert.
Ich habe Ruby ausprobiert. Ich habe ja sogar meine Rails-App deployed. Die hängt, glaube ich, sogar noch irgendwo rum. Ja. Und da ist auch noch ein SoundCloud-Logo drauf. Und das wollen wir lieber nicht erwähnen, wo die sich
sich rumtreibt.
Die ist irgendwo im Darknet. Das ist in so ein Tor-Hidden-Server.
Ja, ja.
Und ich finde es ja auch gut und so. Hm. Ich habe ja dagegen nichts. Hm. Die Sache ist halt, dass ich einfach keinen Einstieg mehr finde in Rails. Ich habe es ein paar Mal angeguckt und es ist immer so, okay, ich will jetzt aber keinen ARP und ich will keinen, ich hätte gern einfach nur JSON und ich hätte gern irgendwas anderes, was nicht in eurem komischen Tutorial dran ist und das ist dann wieder für Rails 2.7 und mittlerweile ist es aber 3.5.
Und du musst ja nicht, ist ja Ruby ist ja ungleich Rails. Also
das stimmt. Das stimmt, aber und sonst wüsste ich jetzt aber nichts, wo Ruby einfach so das Richtige, also manchmal schreibe ich halt hier ein Skript in Ruby, weil irgendwie das in dem Fall die einzige Alternative ist und dann komme ich auch damit klar, aber ich habe immer, wenn ich Ruby schreibe, habe ich das Gefühl, das falsch zu machen und ich habe immer das Gefühl,
Ruby-Way nicht zu betreten.
Ich habe immer das Gefühl, es gibt diesen magischen Ruby-Way und ich habe ihn nicht.
Der Pfad der Erleuchtung.
Ich hätte immer das Gefühl, ich muss es...
Du stolperst du daneben und...
Ja, ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich will irgendwelche Daten transformieren von A nach B und da habe ich immer das Gefühl, naja, bestimmt gibt es doch jetzt hier zwei Methoden oder so einen coolen Proc oder mit so einer geschweiften Klammer und dann, keine Ahnung, und dann schreibe ich halt doch meine 5 Zeilen, das ist ein bescheuertes Skript und schmeiße es weg. Und
ja, okay, Leute, die Ruby programmieren, legen so viel Wert auf diese Sachen.
Das weiß ich halt und das verunsichert mich halt so auch.
Ja, ja.
Und in Objective-C mache ich sowas ja auch, aber da weiß ich halt, da kenne ich halt das Terrain besser. Und ich habe dann halt auch nicht, ich habe niemanden, der mich an die Hand nimmt und sagt, mach es so.
Aber ich würde echt mal, wenn du Bock hast, mal was, also Ruby Motion mal ausprobieren.
Ja, das will ich mir auch auf Alpha nochmal mehr angucken.
Ja, weil das ist ein guter Einstieg. Vor allem, weil es halt nicht das Rails ist, und nicht webbasiert ist. Das ist was ganz Neues.
Also wie gesagt, für Tests kann ich es mir
Weißt du eigentlich, ob man mit Ruby Motion auch so Desktop-Zeug machen kann?
Nee,
geht nicht.
Geht nicht. Ah. Da gibt es auch auf der Ruby Motion Webseite, glaube ich, so ein FAQ, wo einer so meint, was ist denn mit Mac Ruby? Und der meint dann so, ja, ich verdiene hier gerade irgendwie Geld damit und so. Aber die Innovationen von Ruby Motion werden sicherlich bald in Mac Ruby zurückfließen und bla, und es ist nicht tot und so.
Okay.
Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass iOS das ist, wo die Leute wahrscheinlich mehr machen als Geld machen als auf dem Mac gerade. Und ich meine, es gibt immer noch ein paar Sachen, die ich glaube ich nicht mit Ruby Motion machen würde. Also die richtig großen Apps, da hätte ich schon Angst.
Mhm. Ja, die, ich weiß nicht, was die Geschichte ist, aber diese Basecamp, das ist gerade so ein bisschen so diese High-Profile-Success-Story. Ich weiß nicht, ob das ein Rewrite ist von dem.
Die ist from scratch.
Die ist from scratch, okay.
Ich kann ja mal gucken, ob ich da mal ein bisschen Informationen mir.
Hast du, du hast da Kontakte.
Ich kenne da jemanden
bei
37 Signals. Zwar nicht irgendwie daran direkt beteiligt, aber vielleicht geht da ja was. Ich habe Basecamp noch nie benutzt und die App habe ich auch nicht. Die sieht ziemlich gut aus, was ich so beurteilen kann.
Ich nutze ja Basecamp sogar in letzter Zeit.
Ich glaube, der ist halt auch relativ viel HTML drin.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann ist es halt auch wieder so eine Sache. Also so ein bisschen Glue-Code um ein paar UI-Webviews. Klar. Aber meine Sorge sind dann halt eher, was ist, wenn ich dann halt, wenn ich feststelle, ich muss nach C runterdroppen jetzt wirklich.
Kannst du da machen.
In Ruby Motion?
Ja, du kannst es linken mit C-Zeug. Ja.
Nee, aber ich meine jetzt in der gleichen Klasse.
Inline,
oder so.
Inline.
Das ist halt die Sache. Und das kann ich halt in Objective-C jederzeit. Wenn ich auf einer Function Pointer oder so.
Wie war das Hacker News, when I need to drop to
close Ach the ja, measure, ja, da gibt es ja so ein Shit, Hacker News says. Und da meinte einer, ja, wenn ich Bear to the Metal gehen will, dann benutze ich Node.js.
Node.js, ja klar. Drop down to Bear Metal.
Ich kenne den Kontext von dem Zitat leider nicht. Ich frage mich aber, was ist denn sein sonst sein Level? Ja, ich habe so eine Dalvik VM in so einem Opal.
Ich schreibe Bytecode direkt.
Ach. Ja, aber also mit Ruby Motion, gerade mit diesem im Zusammenhang mit diesem Basecamp-Projekt, ging es auch sehr stark darum, ich habe da auch die Hacker-News und ja, die haben ja auch einen Artikel darüber geschrieben, Blogartikel, ja, haben die es denn geschafft, hier ohne Bubble Wrap auszukommen? Bubble Wrap ist irgendwie so ein Tool, mit dem man dann wieder seine eigenen SQLite-Datenbanken einbaut.
Bubble Wrap ist einfach nur, geht wieder zurück zur Ästhetik von Ruby-Programmierern. Einfach so, Objective-C ist so hässlich und die ganzen Cocoa-APIs sind alle so komisch und die nehmen ja keine Blocks und dann haben sie sich halt hingesetzt und
die nehmen halt keine Procs.
Procs. und rappen halt diese ganzen, Cocoa-APIs mit irgendwelchen Ruby-APIs. Also es ist ein ziemlicher Effort halt, das ganze Ding.
Okay.
Zu rappen, aber halt, um halt, damit halt alles aus, ich meine, das sind auch Leute, die Probleme haben, dass alles dann auf einmal Camel-Case ist und nicht mehr Snake-Case und so weiter. Und ja, egal.
Also ich meine, es macht ja auch keinen, also so MacRuby, als ich damals so mir die ersten Sachen damit angeguckt habe, ist das schön sah das auch nicht auf, so ein Objective-C-Caller mittendrin. Und wenn du dann so ein Array hattest, der auf der einen Seite, also irgendwie gab es ja, wie war das, die ganzen, er nimmt native NS-Arrays, sind auch Ruby-Arrays oder sowas, aber haben dann trotzdem unterschiedliche und du sahst dem deutlich an, wenn du welche Methode gerufen hast und sowas. Und das sind einfach andere Konventionen und verstehe ich schon, dass man das alles einheitlich haben will. Auf der anderen Seite ist es, macht es den Umstieg, wenn man dann irgendwann sagt, scheiße, jetzt bin ich mit Ruby Motion gegen die Wand gefahren oder eben der Entwickler fällt tot um und jetzt kommt das iPhone 6 raus und darauf läuft das alles plötzlich nicht mehr, dann habe ich noch mehr Scheiß, den ich auf eine neue Plattform portieren muss.
Klar, du musst schon ein bisschen verstehen, was drunter passiert, denke ich mal. Und halt alles versuchen wegzuabstrahieren. Alles wegzuabstrahieren und zu irgendwie zu sagen, oh, es existiert gar nicht dahinter, ist natürlich auch falsch, klar. Aber ich kann schon verstehen, dass die so ein bisschen convenient
Zeug. Klar, und ich meine, also wenn wir wieder auf das leidige Thema so funktionale Methoden in Arrays und so, da wenn du Ruby programmierst, dann gehört es ja mit dazu, dass du halt deine ganzen Map und so Gedöns auf Array und Dictionary und so weiter hast. Von daher, klar.
Ja, aber da hole ich mir ein Blockskit rein und dann habe ich das, also vielleicht nicht ganz so elegant, aber.
Ja, aber ich meine, wenn du Ruby Motion benutzt, dann willst du ja nicht Blockskit benutzen.
Ach so, ja, nee, klar. Das ist,
genau, dass du dann irgendwie einen Gem haben willst, der das alles der Ruby-mäßig macht.
Oh Gott.
Bubble.
Ja, aber man lernt im Endeffekt, also es ist, das ist auch so an diesem Objective-C-Scheiß eine, wie ich finde, sehr angenehme Sache. Also das ist halt bei diesem Rails-Zeug, was ja, hier, du hast ein Gleis, auf dem du fährst und das ist schon die richtige Richtung, das ist ja schon lange nicht mehr der Fall. Du kannst ja dieses Backend und den Router und das kannst du machen und die Template-Engine und hast ja eigentlich nur Abweichungen. Und
auch erst seit Rails 2.
Ja, kann sein, dann wurde es vielleicht auch sehr exzessiv genutzt und bei Node ist es ja noch schlimmer, da ist ja wirklich so, oh, du nimmst das Toolkit von letzter Woche, das hat sich doch seitdem, gibt's doch wieder das komplett neue und
drei neue Toolkits.
Das nehmen wir haben auch ein System.
Wir haben jetzt den 5. Webserver, also es fällt mir wirklich, also ich sitze gerade an einem Lampen, ich baue eine Lampe, also das soll...
Steht die hier?
Nee, die liegt noch, also es ist so eine LED-Lampe, so von Ikea und die soll verschiedene Farben können und mein Ziel ist es halt, eine Lampe zu haben, die aufgrund ihrer Lichtfarbe dir irgendwie so beiläufig Informationen vermittelt. Also ich habe zum Beispiel...
Apropos Lampe, kannst du die mal ausmachen?
Soll ich die mal ausmachen?
Die macht mich ganz schön kirre.
Ich wollte hier mal ein bisschen Luft reinlassen, aber
Luft. Atmen können wir, wenn wir tot sind.
Ich mache das hier mal.
Und das könnte auch, das nicht mehr so lange dauern.
Das wird schneller passieren, wenn wir nicht atmen können. Geht's so jetzt, oder?
Ja, ja.
Gut. Und ich find's halt so angenehm, wenn ich auf der Couch liege und meine Freundin kommt nach Hause, dann kriegen erst die Katzen vor mir mit und rennen schon mal zur Tür.
Ja.
Und das ist eine.
Du baust dir was, die Lampe für die Katzen?
Und ich baue und ich finde so diese Informationsvermittlung. Also ich meine, man kann entweder mein Telefon vibriert, macht map, map und zeigt mir eine blöde Push-Notification an. Oder wenn es zum Beispiel Zeit ist, so wir sitzen gerne mal auf der Couch und starren in unsere iOS-Devices und dann wird es später am Abend und man merkt das nicht. Und einfach eine Lampe zu haben, die irgendwann mal von alleine anfängt, das Licht runter zu dimmen. Oder dergleichen.
Schluss jetzt. Du schreibst morgen Latein, du musst früh raus.
Genau. Und das so einfach auch so eine beiläufige Art ein Mitteilt. Sowas will ich gerne bauen. Und
mit dem Raspberry Pi.
Mit dem Raspberry Pi. Im Augenblick habe ich einen Prototypen mit dem Arduino gebaut. Das funktioniert auch echt hübsch.
Falls also, ist Wasserfallmodell?
Nee.
Geht ja gar nicht, ist iterativ.
Und ich habe das erstmal an den Arduino rangestöpselt und habe gestern dann angefangen, das Ganze zusammenzulöten, was allerdings. Als ich dann fertig war und ganz stolz war und alles gerade reinsetzen wollte, stellte ich fest, dass ich alles seitenverkehrt gelötet hatte, also so spiegelverkehrt, und weil man macht die Zeichnung so, wie es da sein soll, und dann lötet man es nach und man lötet es aber von unten. Das heißt, man müsste die Zeichnung eigentlich einmal drehen. Das ist so wirklich so ein absolut typischer Anfängerfehler. Bin ich einmal schön reingetappt in das ganze Ding, also wird es jetzt noch ein bisschen länger dauern.
Was hast du denn da verlötet?
Ja, das ist halt der Arduino, also das ist die Lampe, das sind LEDs, das sind so von Dioda heißen die, von Ikea.
Mhm. RGB oder was?
RGB-LEDs, die haben so ein kleines Drehrädchen dran, über das man die Farbe einstellen kann.
Ein Drehrädchen?
Ja, so ein kleines, so sieht aus wie so bei so einem älteren iPod fast so ein bisschen. Oder eben so eine Taste, mit der man so durchswipen lassen kann. Und da hat halt jemand eine wirklich, wirklich simple Schaltung. Ich habe das dann mit so einem Steckboard nachgebaut. Also ich habe, am Anfang habe ich gedacht, nee, mache ich nicht so kompliziert. Dann hat mir hier Tobias gesagt, ey, mach das, das ist ein Baustein, der kostet 1 Euro und du hast das. Und ich hatte es wirklich nach 10 Minuten hatte ich das zusammengesteckt und es hat funktioniert. Und ich konnte dann über den Arduino, konnte ich dann sagen, okay, Pin 1 an und dann hat das rote Licht geleuchtet. Und dann konnte ich da eben verschiedene Werte an.
Ganz geil.
Einstellen und konnte die Farben beliebig mischen. Und dann als nächstes habe ich eine Mac-App geschrieben, wo man dann so einen Color-Picker hatte und dann konnte ich da eine Farbe einstellen und hat
auch ganz geil.
Auch eigentlich so war es alles ganz cool. Und jetzt möchte ich halt gerne das so machen, dass da ein Raspberry Pi dran hängt. Und der holt sich aus verschiedenen Quellen Informationen, ist gerade jemand in der Nähe vom Haus, gibt es neue E-Mails, so diese üblichen, und daraus dann irgendwie so einen Farbmix zusammenstellt. Also eben nicht nur eine Farbe, sondern eben aus einem Farbmix. Und da habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich ganz gut, wenn man das so hat, dass man es im Browser testen kann, dass man sich irgendwie ein Canvas anlegen kann, der dann so die Farbanimation einmal aufzeichnet, dass man sie so direkt sehen kann und wie die Farben gemischt werden. Und wenn man dann 1:1 denselben Code nehmen kann und nachher dann auch zum Betreiben das Ganze nehmen kann. Also den JavaScript-Code, ganz klassisches Beispiel von nutzt denselben Code sowohl im Browser als auch auf dem Server.
Du willst darauf hinaus, dass du Node.js jetzt auf deiner Lampe hast, oder?
Selbstverständlich. Also, ja, natürlich. Also noch nicht. Aber ich meine, Entschuldigung. Meinst du, dieses Licht geht an ohne Node.js da oben?
Ja. Warst du auch mal ein Toaster?
Ja, der Toaster, der wird alles können, außer dass man trotzdem immer noch zu tief reingreifen muss, um dieses Dreckstoast rauszuholen und sich trotzdem jedes Mal die Finger dran verbrennt.
Du machst es falsch.
Was?
Weißt du was, du kannst ja diesen Hebel, kannst ja auch von alleine hochschieben. Du musst
einfach, aber der geht nicht weit genug.
Ja, Geschwindigkeit. Du musst ihn einfach schnell hochnehmen und das Toast fangen.
Ja, aber wenn du ein dickes Brot drin hast, was eigentlich sowieso schon kaum noch reinpasst, dass du sowieso ein bisschen verklemmt hast.
Wenn du zu dickes Brot in deinen Toaster tust, da kannst du auch Brötchen da rein.
Alles rein. Das müsste, also Toaster ist wirklich sowas,
wie ich mir denke, es ist ein Ofen.
Was hat sich da eigentlich in den...
Gab es da nicht so einen Toaster, der den Wetterbericht irgendwie auf das
Toast? Ja, genau sowas. Das kann man bestimmt mit Note machen. Ja. Das ist Note
im Toaster. Was brauche ich dafür? Erstens brauchst du Node.js.
Bear to the metal. Ja. So wirklich was ganz Schnelles, was keinerlei Hardware braucht. Eine V8. Ja, nee.
Zumindest.
So, ja, also ich will halt Node.js auf meiner Lampe laufen lassen. Weil irgendwie das Ganze dann in diesem Arduino C zu schreiben, habe ich dann auch keinen Bock drauf. Also das ist, und wenn ich schon den Raspberry Pi ranschmeiße, dann kann ich auch die Sprache meiner Wahl nehmen. Dann habe ich nämlich den ganzen Stack drin. Ja. Und der erste Gedanke war das eben, alles komplett auf dem Arduino zu schreiben. Aber so ein Arduino Ethernet Shield kostet 30 Euro. So ein Arduino kostet irgendwie 20 Euro, sind es insgesamt 50 Euro. So ein Raspberry Pi mit eingebautem Ethernet kostet 45 Euro. Also es macht keinen Sinn, das nicht auf dem Raspberry Pi zu machen.
Das ist verrückt, wie diese ganzen Systeme. Ich meine, klar, diese ganzen C-Programmierungen, das war für Embedded-Systeme, aber mittlerweile sind die anderen Systeme so, also diese neueren wie Raspberry Pi, so mächtig, dass du halt gar nicht mehr embedden musst irgendwie.
Und das HDMI-Kabel mit Lightning ist genauso schnell und kostet auch nur 45 Euro.
Das ist auch echt bekloppt. Aber Arduino kannst du dann halt auch viel besser miniaturisieren. Also okay, das ist so.
Verbraucht weniger Energie und so.
Er verbraucht weniger Energie und du kriegst auch einen 20 Cent Chip, der dir im Wesentlichen kompletter Arduino ist.
Also das ist genau dieser Atmega irgendwie 32.8 oder wie der heißt.
Und da läuft dann derselbe Code drauf. Also das ist wirklich, das geht nochmal viel, viel integrierter. Aber so für dieses, ich habe hier dieses Arduino-Board zu Hause liegen, da ist so ein, das nimmt sich rein preislich vom Raspberry Pi jetzt nicht so wahnsinnig viel.
Da fällt mir gerade ein, da gab es auch mal irgendwie, nochmal auf diese ganze Ruby-Thema zurückzukommen, da gab es auch mal irgendwie so ein beklopptes Projekt, wo jemand so ein Ruby zu Arduino C Compiler geschrieben hat. Also du schreibst irgendwie dein Arduino-Programm in Ruby und dann wird daraus irgendwie C-Code generiert und dann wird es auf den Arduino gepackt. Keine Ahnung, habe ich nie ausprobiert, aber das gab es mal irgendwo.
Was ich für Node gefunden habe, das ist, ich glaube, Duino oder so, oder Arduino, also das ist, .ino ist so die Endung für diese Arduino-Project-Files und das stellte einem eine Minimalskript für den Arduino zur Verfügung, mit dem er irgendwie den Binärcode, also du konntest in Node konntest du beliebige Pins lesen und schreiben auf deinem Arduino über die serielle USB-Schnittstelle, ohne den Arduino explizit programmieren zu müssen. Also das wäre eigentlich für die Sache, die ich gebaut hatte, wäre das auch okay gewesen, das so zu machen.
Aber das ist ja nicht so schwer.
Ja, war auch, also das war zu dem Zeitpunkt auch schon fertig, insofern habe ich das dann gelassen. Also ich meine, das sind wirklich 6 Byte.
Das Radio, das ich eingangs erwähnt hatte, das ich mal für diesen Hackday gebaut hatte.
Wie hat das eigentlich funktioniert? Genau.
Das war ein Arduino.
Das war auch ein Arduino.
Und das war auch so eine Nummer. Der hatte ich halt dann, also wir haben halt so ein Radio genommen. Ein real existierendes, es sah auch total knuffig aus. Ich stand da halt im Medimax irgendwo in Pankow und habe da ein Radio gesucht, das man nehmen kann. Und da habe ich dieses Radio gefunden. Und kannst dir kein Radio vorstellen, das radiomäßiger aussieht. Also das ist einfach, ich habe das Radio gesehen und gedacht, das nehme ich, so knuffig kann ein Radio gar nicht aussehen. Und dann haben wir die Stromversorgung rausgeschmissen, also die mit Kabel, Batterie haben wir natürlich drin behalten, sonst wäre doof gewesen. Und in den Platz haben wir halt ein Arduino Mini reingestopft und mein guter Freund Simon hat es dann alles verlötet und verdrahtet. Ich hätte mich ja nur in den Brand gesteckt. Simon hat auch was in Brand gesteckt, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann haben wir dieses, da war dann so eine Mechanik, mit der man mit der man ein Potential, wie war denn das? Ach genau, das Drehrad ist mit so einem Riemen verbunden gewesen und hat dann den Zeiger hoch und runter bewegt, der auf die Frequenzen gezeigt. Und hinter diesem Zeiger haben wir dann so ein Stück Papier geklemmt. Das Radio steht noch bei SoundCloud, das muss ich mal abholen.
Zu spät. Ich wollte gerade sagen, statt nochmal auf
SoundCloud. Kacke. SoundCloud-Museum. Ich musste noch 200 Mal hinrennen.
Du bist rausgegangen ohne das Ding.
Und dieses Telefon.
Stimmt, das Telefon, was du mal gekauft hast, muss draußen.
Von dem Telefon reden wir nicht. Nichtsdestotrotz. Was wir dann haben wir irgendwie so ein Potentiometer da irgendwie rangehangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das gemacht haben. Irgendwo reingeklemmt, glaube ich. Also von hinten in den Druckknopf reingeklemmt, dass es so mitgedreht wird.
Okay.
Also so ein Drehpoti. Und dann saß ich da nachts um 3 irgendwie in Stockholm und musste halt, ich habe selten so schlechten Code programmiert. Das sage ich immer bis zum nächsten Hack. und dann saß ich da und hatte irgendwie, das war in C und das ist auch schon 3 Jahre her und da war ich noch schlechter als heute als Programmierer und musste irgendwie die Daten auslesen von diesem Proti. Und ich habe mir dann so ein Arduino C, mein kleines Protokoll geschrieben und habe dann erst irgendwie gedacht, ich schicke ein Byte irgendwie für, ob du auf dem FM- oder AM-Kanal bist, weil das haben wir benutzt, um zwischen Genres oder Städten konntest du auswählen. Entweder konntest du Dubstep hören oder Tokio und dann hatte entweder Musik aus Tokio oder Dubstep vorgesetzt. Also brauchten wir entweder braucht man diese beiden Informationen, die Position und das andere. Und dann habe ich gedacht, schicke ich 2 Bytes oder 3 Bytes oder so oder genau den Wert von dem Poti einfach über den Bus. Aber in C hatte ich dann das Problem, dass ich nur so eine Funktion irgendwie hatte oder in der Library, die ich benutzt habe, die halt n Bytes liest und dir dann halt sagt, wie viel sie gelesen hat, aber nicht blockt. Und dann musst du halt polen und eigentlich polen und immer die Bytes irgendwo hinschreiben und dann wieder zusammenspielen.
Ja, das weil, so ein weitgehend ungelöstes Problem ist, finde ich auch immer wieder erstaunlich.
Ich meine, das kann man schon machen, aber.
Das hört sich auch so einfach an, ne? Ja, ja. Bytes mal irgendwo und rein.
Ja, du musst ja halt den Buffer und dann musst du gucken, dass der Buffer nicht zu groß wird. Und 83 hatte ich aber keinen Bock drauf. Also habe ich einfach mein Protokoll so umgebogen, dass ich halt alles in ein Byte bekommen habe.
Finde ich, klingt nach einer pragmatischen Lösung.
Und dann war es mir halt auch egal, wie viele. Solange da nicht 0 Bytes gelesen wurden, habe ich immer das letzte genommen und habe dann dementsprechend die Werte gesetzt und dann hat es dann auch funktioniert. Und das letzte, was wir noch lösen, die App war in Objective-C geschrieben. Mhm. Die zweite Sache, die ich hier in Objective-C geschrieben habe oder so, die dann die eigentlichen Daten von SoundCloud geholt hat und die Musik abgespielt hat. Das ging nämlich dann so, dass du hast die Musik auf dem Computer abgespielt und da war dann ein FM-Transmitter, der das dann wieder in das Radio reingeschickt hat.
Okay.
Also wäre es nicht, also ohne das...
Du brauchst einen Computer für das Radio.
Du brauchst halt einen Computer für das Internet.
Und weil
das
FM-Transmitter.
Kannst ja nicht alles dem Arduino überlassen.
Nein, das Problem einfach, du kannst halt auf dem Arduino nicht MP3 dekodieren und runterladen und den ganzen
Kurvorbuch.
Ja, also heutzutage, ja klar, würde ich dann... Raspberry Pi reinstecken und dann wäre gut. Der wäre billiger, kleiner, weil das Mini kostet ja nochmal extra und so. Mhm. Damals ging das halt nicht. Und was wollte ich sagen? Ach genau, und dann hatten wir noch irgendwie, kurz vor Schluss hatten wir noch so einen Regular Expression Bug, den wir dann noch gefixt haben und dann ging's und dann haben wir auch noch einen Preis gewonnen und so. Mhm. Aber ja, Arduino ist schon ganz lustig.
Ja, es ist, ich habe mal irgendwie
würde ich wieder machen.
Irren Typen. Ich glaube, der hat dann mit hier Texter gegründet, wenn mich nicht alles täuscht. Der hat mal einen Vortrag darüber gehalten, wie er mit seinem, was er mit einem Arduino alles so gemacht hat. Und der hat.
Der hat das mehr?
Nee, ich weiß nicht mehr. So ein kleinerer, etwas durchiger, sehr hibbeliger Mensch. Vielleicht verwechsel ich das auch gerade mit dem Texter. Und der hat erzählt, dass er zum Beispiel, man kann ja LEDs, was ja die meisten nicht, sie leuchten nicht nur, sondern man kann ja damit auch Lichthelligkeiten messen, indem man dann, ich weiß nicht, den Widerstand misst, keine Ahnung, whatever. Also man kann mit, und der hat mit einem Arduino und einer LED, die er vor seinen Stromzähler geklemmt hat, hat er sich ein Strommessgerät gebaut, was dann einfach geguckt hat, wann kommt der rote Abschnitt an der Scheibe wieder vorbei. Und damit wusste er, wie schnell sich die Scheibe gerade dreht und konnte ausrechnen, wie viel Strom verbraucht ist und hatte dann sich irgendwie was gebaut, womit er das dann immer irgendwo hingeschickt hat. Was ich aber bei diesem ganzen Arduino-Zeug immer doof finde, man hat halt, also sobald man eine Datenverbindung braucht, sei es Ethernet, WLAN oder auch hier irgendwie Zigbee oder sowas, bist du halt sofort 30, 40 Euro obendrauf auf den Arduino, weil so viel kostet das halt, das entsprechende Gerät dafür. Mhm. Und das macht es dann gleich immer wieder relativ teuer, wie ich finde.
Mhm. Und so ohne irgendwie Verbindung nach außen ist es ja irgendwie auch langweilig.
Hat man nicht? Relativ wenig Möglichkeiten nur. Ja. Und da ist, glaube ich, dann so ein Raspberry Pi echt besser.
Mhm. Das stimmt schon.
Hast du da lange warten müssen oder so? Ich meine, da gab es da nicht irgendwie so Lieferdinger oder was, wie sieht das da aus bei denen gerade?
Also ich habe jetzt vor 2 oder 3 Wochen...
Willst du einen haben?
Ja.
Weil ich habe, bei mir liegt einer und ich habe den...
Du hast keine Zeit jetzt.
ich hab den noch nicht angefasst. Okay. Und ich wüsste jetzt, also neulich hatte ich, obwohl, na doch, vielleicht habe ich, eine Idee hätte ich, und zwar mein iMac irgendwie damit zu starten. Dass ich irgendwie von...
Remoting oder was?
Ja, wenn ich remoten will, dass ich in den Raspberry Pi SSH,
der die ganze Zeit durchläuft.
Der durchläuft und dann den dicken iMac startet und wieder ausmacht und so. Aber auch da weiß ich nicht, ob das geht wahrscheinlich nicht über Full Disk Encryption.
Achso, das ist das Passwort. Muss noch eine Tastatur simulieren, die da dein Passwort reinkommt.
Das könnte ich über Bluetooth eigentlich machen, das wäre nicht so schwer. Das wäre eigentlich ganz lustig, das mal zu schreiben. Okay, ich habe doch ein Projekt. Okay. Muss ich deinen eigenen kaufen.
Also ich hätte so, also ich glaube so 2, 3 Wochen. Also ich habe jetzt vor gar nicht so langer Zeit, als ich angefangen habe mit dem Basteleien, so ja, vor 2, 3 Wochen habe ich nochmal einen bestellt und der soll jetzt Freitag da sein. Also das geht, mittlerweile ist das in einem relativ okayen Status und ich habe viele Ideen, also ich eine Time Machine für meinen Mac daraus zu bauen, weil ich habe keinen Bock, 400 Euro für so eine Drecks-Time Machine von Apple auszugeben.
Gibt's da vielleicht sogar schon was?
Da gibt's gibt's
so ein Open Source
durchaus Anleitungen dafür, wie das zu machen ist. Ist halt jetzt nicht ganz so. Was ich allen nur empfehlen kann, ist hier OpenELEC und XBMC. Also so das XBMC ist so ein Media Center, hängst an deinen Fernseher dran, spielt jedes Videoformat ab, kann Fernbedienung, kann Streaming, kann Live-Fernsehen, kann.
Performt es? Das war immer meine Sorge. Also das ist halt, wenn ich halt sowas, so ein Media-PC-Ding, ja. Das ist was, wo ich schon seit irgendwie 200 Jahren drüber nachdenke. Aber wenn ich sowas wenn ich mir nochmal einen Fernseher kaufe und mir sowas baue,
ja.
Wenn das nochmal passiert, dann muss es aber auch schnieke sein und aber auch nicht zu teuer, weil sonst ist mir das...
Also ich habe das, wie ich das mache, ich habe mir halt irgendwann so ein Acer Aspire, also irgend so ein Atom-Mini-Ding gekauft, damals für 300 Euro oder
da
sowas.
Da habe ich auch mit gespielt mit dem Gedanken.
Der ist jetzt 3, 4 Jahre alt die Platte, also der bootet mittlerweile von SD-Karte, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, das Betriebssystem immer auf der Platte zu installieren, sondern wenn ich jetzt mal was anderes will, dann schiebe ich eine andere SD-Karte rein. Und das ist schnell. Er hat leider einen Lüfter, der die ganze Zeit durchläuft, was für ein Media Center nicht gut ist. Und er verbraucht halt einen Zacken zu viel Strom, als dass man ihn durchlaufen lassen könnte. Also ich schalte ihn halt auch jedes Mal ein und aus. Also dafür muss ich immer aufstehen. Aber der ist schnell und der kriegt echt alles unter.
Aber performt es auf dem
Raspberry Pi? Auf dem Raspberry Pi würde ich dafür meine Hand nicht ins Feuer legen. Also ich habe hier Toto meinte, bei dem läuft alles. 1080p ist alles überhaupt gar kein Problem. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Menüs ein bisschen langsam sind,
genau,
am Anfang.
Das ist meine Sorge. Diese Menüs, die müssen dann aber auch zackig sein. Ja. Weil, also dieses XBMC, das ist ja schon schön gemacht und da hast du da so coole, irgendwie so ein Kinosaal mit so roten Sesseln im Hintergrund und da ist ganz fancy und slick.
Da haben die auch eine Menge rausgeschmissen von diesem Zeug, damit es schneller ist, ja.
Also, was soll denn das?
Sieht aber immer noch, also naja, die sieht
mir
ganz
nicht,
so gut aus.
Also ich will jetzt nicht, oder sie müssen es halt so schön metromäßig abstrakt und so machen und sich den so da rausmogeln. Aber es muss schon slick sein.
Was hat nicht da so ein Kinovorhang, der sich dann öffnet? Oder wie?
Nee, das war jetzt nicht skeuomorph oder so. Es war einfach nur so große Fotos im Hintergrund.
Die hatten halt, je nachdem, auf welchem Menüpunkt du drauf hast, hatten sie ein thematisch dazu passendes Hintergrundbild. Also bei der Musik war eine riesen E-Gitarre im Hintergrund eingeblendet und beim Film war eben
kreativ,
dieses...
Aber auch wie die Menüs dann waren. Also links hast du dann so ein Menü und dann kannst du hoch und runter gehen und es ist schon schön gemacht mit so
das
schönen
ist,
Animationen.
Die geben sich echt schon, das haben sie halt weitgehend.
Für ein Open-Source-Projekt vor allen Dingen. Also das darf man nicht vergessen. Das sieht sehr professionell aus.
Ich bin ein großer Fan davon.
Wenn man sich Front Row anguckt im Vergleich. Kann sich noch jemand an Front Row erinnern?
Apple, was wo man,
ja. Es war früher mal irgendwie, wenn man Command Escape gedrückt hat aus Versehen. Dann kam also auf einmal dieses hässliche Icon und alles wird schwarz und denkst, was ist mal kaputt gegangen? Und dann hast du Frontwo aktiviert. Ich glaube, noch nie Frontwo ist noch nie zum Produktiveinsatz gekommen.
Absichtlich.
Bei irgendjemandem.
Oh Gott, Frontwo, ja. Das haben sie ja auch dann irgendwann wieder rausgeschmissen zum Glück.
Wieso ist das wieder raus?
Also
Apple Leichen dann hoffentlich Gott sei Dank irgendwann auch mal wieder rausschmeißt.
Apple hat so ein Department. Also hatte zumindest
mal einen Steve Jobs. Ich glaube, das ist jetzt tot. Ja, das ist das. Da bin ich echt mal gespannt drauf, ob das nicht wirklich näher an der Realität dran ist, als sonst recht ist.
Das ist nicht, dass ich das gemerkt habe, dass es nicht mehr da ist. Das sagt ja eigentlich auch schon alles.
Ja, auf alle Fälle. Seitdem sie auch keinen Infrarotempfänger mehr dran haben und keine Fernbedienung mehr mit ausliefern. Ich glaube, spätestens damit ist es.
Also, sie haben schon seit 2009 nicht mehr geupdatet. Also, ich habe es noch nie. Also, als ich das erste Mal gesehen habe, war es schon deprecated.
Okay.
Und wurde schon rausgeschmissen und ist nicht mehr dabei seit Lion.
Also am Anfang fand ich das total toll. Ich habe da diese Fernbedienung und habe dann drauf gedrückt und habe das einmal ausprobiert und habe gesehen, dass mein Film nicht funktioniert und habe es nie wieder aufgemacht. Ich habe das, als ich da damals mein PowerBook Titanium oder was auch immer das war. Nee, das war später.
Stimmt, die Fernbedienung ist, ja.
Ach ja.
Ganz vergessen.
Gibt es die noch? Ist die noch, also gibt es die noch offiziell supported und alles?
Na, es gibt, also die Fernbedienung funktioniert noch. Die funktioniert auch mit einem Apple TV noch.
Weil ich mir überlegt habe, ich könnte mir die Fernbedienung, also die könnte mir den iMac ja ins Wohnzimmer stellen als Fernsehersatz.
Ja. Man hat dann iMac, also es gibt eine offizielle Apple-Fernbedienung, die kannst du kaufen.
Aber lohnt sich die?
Nein, die ist halt die bei einem Apple TV dabei ist. Also die ist schön klein und
aber
schnieke, also die ist so aus einem Alu-Block gefräst und
schnieke
so.
Schnieke ist ja, was ich will im Leben. Ja.
Und hat wenige Tasten, hat ungefähr ein Zehntel der Tasten, die Konkurrenz hat.
Traumhaft, I'm sold.
Ja, und kostet die üblichen $30 oder Euro oder was auch immer. Also es ist so. Aber musst du halt mal gucken, ob dein iMac noch einen Infrarot. Ich weiß nicht, ob die einen Infrarotempfänger haben. Aber irgendwie. Und ich überlege ja, ich werde mir jetzt wahrscheinlich einen neuen Apple TV kaufen und meinen alten auf eBay packen, weil ich habe so einen 720p Apple TV, so einen alten, zweite Generation. Und der ist deutlich mehr wert als die dritte Generation. Also man kriegt, wenn ich jetzt mir einen neuen Apple TV kaufe.
Weil man den jailbreaken kann.
Worauf ich halt keinen Bock habe, weil das ist halt so, nee, das will ich nicht mehr. Das ist so, irgendwie, um meine Serien abends gucken zu können, einen Jailbreak auf irgendeinem Gerät machen.
Aber es ist doch bescheuert. Also der Grund, warum der populär war, war ja, weil er billig war. Und wenn man den jailbreaken konnte.
Ja.
Und jetzt ist er teuer und alt und kann nur 27p. Und jetzt kaufen sich die Leute, weil sie denken, haha, voll geil. Kann ich
soll mir recht sein. Packe ich für 170, also 170 Euro kriegst du dafür.
Was? Und was kostet
also ich
der 100? Kostet noch
100, 120 etwa kostet der neue. Also, Mist, jetzt habe ich es verraten. Jetzt packen hier wieder alle ihre Apple TVs auf eBay und dann gehen die für 3,20 Euro weg.
Dann kannst du ja von dem Geld so ein Atom-Ding kaufen. Kannst du auch gebraucht kaufen.
Ich finde ja, ich will ja ein Apple TV durchaus haben. Ich mag ja, was ich ja hin und wieder mal nutze, also um Fotos zu gucken oder irgendwie sowas, so auf dem iPhone, dafür ist es toll, um so mal gelegentlich ein YouTube-Video, also was ich auch hin und wieder mal mache, ist so YouTube-Video auf Watch Later zu setzen und dann setze ich mich mit dem iPhone vor den Fernseher und gucke mir dieses YouTube-Video an. Mache ich relativ häufig. Und wofür ich es eigentlich ganz geil finde, wenn ich so also WWDC-Videos gucken.
Ja.
Also ich nämlich am Mac sitze und gleichzeitig dann auf dem Fernseher läuft das Video. Oder einfach, jetzt gibt es ja hier mit Airscreen oder ich weiß nicht, also es gibt ja diese Tool, dass man den gleichen Bildschirm halt sehen kann.
Ja.
Also dieses von Apple mitgelieferte quasi, Screen Mirroring. Aber es gibt ja auch die Variante, dass
Mirroring.
AirParrot heißt das, glaube ich, oder irgendwie sowas, so ein Tool, mit dem du dein Apple TV als externen Bildschirm nutzen kannst.
Aha.
Und für so Dokumentation und ein bisschen, da habe ich das, habe ich ein bisschen die Dokumentation offen und hier auf meinem Rechner code ich,
ja.
Ist das echt ganz cool. Und wenn das dann noch 1080p könnte, hätte das eine höhere Auflösung als das 13 Zoll MacBook Air intern hat. Das ist okay. Also es laggt natürlich, es ist kein Bildschirmersatz, aber es ist, kann man echt machen. Und insofern, ein Apple TV will ich schon haben, habe ich hinreichend viele Einsatzzwecke, außer dem einen, für den er eigentlich gedacht ist. und dieser X86, der steht da halt noch rum. So lange, bis der Raspberry Pi das gut kann. Okay, ihr seht so aus, als ob ihr
sure. Bis hierhin und nicht weiter.
Als ob ihr das geschafft hättet.
Ich muss erstmal eine rauchen.
Ah, ja. Geht das los. Genau.
Na gut, dann vielen Dank.
Wenn ihr bis hierhin gehört habt, genau, dann denkt doch auch dran, uns fröhlich zu flattern, weil wir haben ja auch Kosten für die Gäste, die wir bewirten müssen.
Der Rob ist jetzt arbeitslos.
Rob ist jetzt arbeitslos, genau.
Ja. Der lebt jetzt nur noch von dem,
der was lebt hier jetzt so von Flatter.
Spendenkonto.
Ja, ihr lacht noch.
Ja, wir haben ja noch ein Einkommen. Genau, also insofern vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Flattern, vielen Dank Jan fürs hier sein.
Ja, vielen Dank Jan.
Fürs mal in diese iOS-Hochburg hier mal so ein Android-Sichtpunkt reinzubringen.
Ich hab's überlebt.
Noch. Oh, schön. Okay, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.